Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Charlotte. Cowboy, 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 Charlotte.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi,
ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Bisschen platt heute.
Mhm. Warum?
Ich habe Heilfasten gemacht.
Ah, ja.
5 Tage nichts gegessen.
Also nicht das Wetter.
Ja, das geht.
Auch.
Gut. Bin wetterfühliger geworden.
Mhm. Das hast du auch schon.
Aber sonst geht's mir gut.
Ja, ist schön.
Weil ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf die heutige Folge.
Wie immer.
Ja, heute ist schon wieder so ein spezielles Thema, das mich sehr.
Ja.
Ja.
Ich wollte schon ein Wort sagen. Ich sag's noch nicht, weil dann hätten wir es schon verraten. Ich stelle unseren Gast erst vor, oder?
Ich bitte darum.
Und zwar ist heute hier der Gerd.
Hallo.
Und der Gerd ist ich versuche immer so ein bisschen zu erklären oder zu erzählen, was wir oder ich über die Leute, die bei uns sind, wissen.
Ja.
Heute weiß ich, du bist Schriftsteller, also schreibst selbst auch Bücher, bist aber auch Verleger, nennt man das dann, oder?
Genau.
Wenn man einen Buchverlag hat oder besitzt. Sagt man das, besitzt?
Mir gehört der Verlag.
Genau, dir gehört der Verlag, das heißt, du bist Verleger auch.
Genau.
Und der Verlag heißt, warte ganz kurz, ich habe es nochmal, aber ich lese es einfach ab, Mein Book. Also
genau.
Quasi Mein, wie der Frankfurt am Main.
Genau.
Und Book natürlich.
Es gibt Buch. Manche Leute, die rufen mich an und sagen Main Book,
ja.
Weil sie denken, es ist Englisch, aber das ist natürlich, wenn sie sich kurz informiert hätten, dann müssten sie eigentlich wissen.
Okay, jetzt fragen wir nach dem Namen und jetzt mache ich noch einen Gag, weil gleich ist ja auch bald Fasching, weil Fischer Verlag war schon vergeben, richtig?
Genau.
Wie oft wurde der Witz schon gemacht?
Naja. Ich habe den Witz noch nicht mal verstanden, Tobi.
Kannst es gibt einen Fischer Verlag.
Ja, das weiß ich.
Ja, und er heißt Fischer mit Nachnamen.
Ja.
Ach, jetzt kommt er, jetzt habe ich einen Witz verstanden. Siehst du, bei mir dauert es schon ein bisschen. Sorry. Jetzt sag,
kann
ich ein kurzes Wort sagen, was ich sagen wollte. Du bist ja auch eine kleine Leseratte.
Ja.
Und deswegen freust du dich auch, dass Gerd heute hier ist.
Ja, und da muss ich gleich ein Geständnis machen, weil das tut mir irgendwie ein bisschen in der Seele weh, weil das irgendwie, ich folge dir schon länger auf Instagram.
Mhm.
Aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich habe immer gedacht, ich müsste mal ein Buch da lesen, weil das ist ja alles, kommen wir gleich auch nochmal dazu, aber es ist ja alles sehr regional. Ja, also das meiste, vieles. Oder zumindest
genau,
hat es angefangen.
Also das die Basis war Frankfurt.
Ja.
Und die Region.
Mhm.
Weil ich einfach, also ich sage immer, ich bin Frankfurter. Ich bin zwar nicht in Frankfurt geboren, sondern in Hanau. Aber ich wohne schon seit über 30 Jahren in der Stadt. Und das ist einfach meine Stadt. Und als ich den Verlag gegründet habe 2010, dann habe ich darauf geachtet, dass dann die Autorinnen und Autoren mindestens mal aus der Region, aus der Rhein-Main-Region waren. Ja?
Mhm.
Weil die natürlich dann bestimmte Geschichten, Stoffe, Themen, die eben die Region in der Region spielen oder angesiedelt sind, beschrieben haben oder die irgendwas mit Frankfurt zu tun haben. Und das ist der Hintergrund.
Ja, und das ist jetzt, also für mich geht eine neue Tür auf, muss ich ehrlich sagen, weil ich das bis jetzt nicht geschafft habe, aber du hast auch, wie wir es immer nennen, Gastgeschenke mitgebracht. Der ganze Tisch liegt voller Bücher und ich bin dir dafür sehr dankbar. Und das wird auch eins nach dem anderen gelesen und dann hat man ja noch einen ganzen Bücherschrank voll, den ich nachholen kann, der über die Jahre rauskommt. Du bist, auch das nochmal kurz abzuhaken, Du bist in Bockenheim unterwegs oder ist da der Verlag?
Ich wohne in Bockenheim und da ist der Verlag.
Ja, weil ich bin ja auch sowas wie ein Bockenheimer.
Ah, okay.
Vom Fußballerischen her seit 25 VfR. Jahren.
VfR?
Ja, das ist, da habe ich in der A-Jugend angefangen.
Gerd, frage nicht zu viel darüber, bitte.
Okay.
Nee. Sonst geht der Podcast hier um VfR Bockenheim.
Nein, gar nicht.
Ist schon ein paar Mal passiert.
Da können wir mal meinen
Wer ist der erste und einzige Nationalspieler vom VfR Bockenheim?
Alexander Schur.
Ach, der war kein Nationalspieler.
Manfred Binz.
Genau.
Ja.
Das ist ein Nachbar von mir übrigens.
Ja, sein Vater hat immer bei unseren Spielen früher zugeguckt. Ich weiß nicht, ob der noch kommt, aber früher war er bei unseren Spielen von der ersten Mannschaft oft dabei. Ja, siehst du, also da haben wir ja auch was gemeinsam.
Mhm. Ja, du hast es nicht geschafft.
Nationalspieler, nee. Das war schon.
Ich laufe immer beim VfR vorbei am Sportplatz, wenn ich joggen gehe oder so, ja, in Nidderpark Richtung Buga.
Ja, ich bin auch nur noch ab und zu da und bei den Spielen manchmal mit meinen Jungs zugucken. Aber es ist immer, wenn ich da auf den Platz komme, ist immer wie nach Hause kommen. Das ist jedes Mal so, als wäre man weg. Ich kenne zwar keinen Spieler mehr, der auf dem Platz steht, aber ich kenne die ganzen Vögel, die draußen stehen und zugucken.
Also ich finde es krass, was da in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ja. Also es ist egal, wenn du da morgens oder mittags oder so, egal wann du da vorbeigehst, da sind immer Kinder, Jugendliche auf dem Platz, trainieren richtig, also da ist immer was los. Also da merkst du richtig, wie der Verein sich auch um den Nachwuchs kümmert und so. Ja. Also das ist richtig toll, ja. Muss ich echt sagen.
Also die Vereinsstruktur ist auch super. Also es ist auch gewachsen. Also ich glaube, seit 96 in dem Verein. Also ich habe in der A-Jugend gewechselt von Braunheim.
Du bist doch immer noch Mitglied, ne? Also du zahlst auch immer noch fleißig.
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Sehr gut.
Ich habe mit dem Präsidenten mal neulich im Stadion gesprochen, als wir uns beim 59er getroffen haben.
Ob da noch was offen ist auf dem Deckel.
Ich meinte, es liegt an euch. Also ich habe da mal einen Lastschrift-Einzug gemacht. Aber es müssten bald 25 Jahre sein. Also welche Mitglieden. Und wir haben ja auch zusammen unsere WG, war ja auch in Bockenheim in der Schönhofstraße.
Ja. Ah, okay.
Mhm. 5,5 Jahre auch. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zu dir und zu deinem Verlag hier. Sonst hast du recht,
dass
ich zu viel rede.
Ja. 3 Minuten, zack, ruckzuck.
Wollen wir über Basketball reden, Steve?
Nein, wir brauchen nicht über Basketball reden, alles gut. Ich habe auch in Bockenheim trainiert übrigens, Entschuldigung. Ich war bei der FTG und die hatte auch ihre Trainingshallen, 2 Stück in Bockenheim.
Mhm. Ja, Marburger so war aber eher...
Marburger war die alte, oder?
Ja, aber da wart ihr doch häufiger.
Ja, aber die neue, was ist das für eine Straße?
Genheimer.
Landstraße, das ist da, wo der Sportplatz ist.
Ja, genau.
Da läufst du sogar runter, wenn du hinten rum zum Sportplatz
bist. Genau, da ist man ruckzuck bei dir. Also,
genau.
Wo du mal warst.
So, wo waren wir stehen geblieben? Du hast einen Verlag, beim Namen. Wie bist du auf mein Book Verlag? Also ich sag dir mal, wie mein Instagram-Name ist, mein Auge mit AI. Aber du kannst mal bitte kurz erklären, wie du auf den Namen gekommen bist.
Gut, da muss ich schon ein bisschen ausholen. Ich habe als Autor Krimis geschrieben und die sind eben alle in Frankfurt angesiedelt. Und den ersten Krimi habe ich bei einem anderen Verlag rausgebracht. Also der ist bei einem anderen Verlag erschienen. Und ich war aber nie zufrieden mit der Zusammenarbeit. Also im Betrieb, da gab es keine Zusammenarbeit. Der Verleger hat sich nie bei mir gemeldet, wir haben nie irgendwas besprochen, wir haben keine neuen Projekte oder so uns darüber ausgetauscht, also da fand einfach nichts statt und ich war irgendwie komplett frustriert und habe mich mit einem anderen bekannten Frankfurter Autor, Frank Demand heißt der, getroffen, der hat damals den Röschen Verlag gehabt in Sachsenhausen. Und der hat immer gesagt oder hat immer behauptet, er ist der erfolgreichste Eigenverlag Deutschlands. Kann man nicht nachprüfen, aber ich weiß, dass der etliche Bücher über Frankfurt rausgebracht hat. Der hatte auch eine Krimiserie, Sachsenhäuser Kriminalepisoden nennt sich das, mit Simon Schweizer. Die haben so Titel wie Mord im Ebbelwoi Express und sowas. Und die hat er selbst geschrieben und auch selbst bei sich im Verlag rausgebracht. Und das war sehr erfolgreich. Das waren so, da kann man schon sagen, das waren so ein bisschen die Kultbücher. Mhm. Und ich habe mich mit dem Frank getroffen, weil ich damals noch keinen Schimmer hatte, wie macht man eigentlich einen Verlag auf. Ja? Mhm. Also was muss man da haben? Was sind da die Voraussetzungen? Wie kann man das organisieren und so weiter? Und der Frank hat im Prinzip nur 2 Sachen gesagt. Du brauchst einen Namen und eine Homepage. Ja. Und war ich erstmal irgendwie zufrieden mit der Info und habe mir dann halt Gedanken gemacht. Und dann war ich mit einer Nachbarin irgendwann mal in Buga spazieren. Ja. Und da haben wir so ein bisschen rumgesponnen, was gibt es für Möglichkeiten. Ja. Irgendwie vielleicht einen Frankfurt-Bezug, einen Namen mit einem Frankfurt-Bezug oder so. Und da ist mir mein Buch eingefallen, also quasi auf Deutsch mein Buch. Und ich habe dann gegoogelt und die Homepage meinbuch.de gibt es schon, weil es eine Buchhandlung, die in Aschaffenburg direkt am Main liegt. Mhm. Und damit schied es für mich aus. Und dann habe ich aber kurz darauf, bin ich dann drauf gekommen, ja, ich könnte es mein Book nennen. Ja. Das klingt sowieso viel moderner und irgendwie auch cooler und besser. Und das habe ich dann auch nachgeschaut, ob die Homepage schon vergeben ist, meinbook.de. Und es war nicht. Und dann habe ich mir die direkt gesichert. Und das war quasi dann der Startpunkt, dass ich den Verlag meinbook genannt habe.
Ja, und da ging es direkt los.
Da ging es insofern los, dass ich damals zu dem Zeitpunkt, das war im Juni oder das war im März 2010, zwei Krimi-Manuskripte in der Schublade hatte, also die ich selbst geschrieben hatte, die Krimis. Und das erste ist dann im Juni 2010 erschienen als Buch. Ja, also ich habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie stellt man eigentlich ein Buch her? Ja, also ich war nicht ganz unbedarft, ich habe 12 Jahre in Werbeagenturen gearbeitet. Das heißt also, ich kannte viele Grafiker zum Beispiel. Das heißt, ich habe mir eine Titelseite oder einen ganzen Umschlag gestalten lassen. Ja. Ich hatte Kontakte zu Lektorinnen und Lektoren, die haben das Manuskript lektoriert und solche Dinge. Ja. Und im Prinzip gibt es dann nur noch so 2-3 Sachen, die kann man mal vernachlässigen. Ja, und dann habe ich das Ding zu einer Druckerei geschickt, also quasi 2 Druckdateien, einmal für den Umschlag und einmal für die Innenseiten, und habe das dann als Buch herausgebracht. Und das war dann quasi der Startschuss für den Verlag auch. Ja.
Aber das ist die Homepage und ein Name ist ja nicht das Einzige, was man für Verlag wirklich braucht, oder? Weil, also du musst es, ja, ich weiß, das ist gut gesagt und das ist wahrscheinlich auch der erste Schritt, den man machen muss, aber das mit dem Buch ist ja von deiner Seite aus, wusstest du Bescheid, konntest du es machen, aber ich glaube, da gibt es auch im Hintergrund ganz viele Sachen, weil ich weiß es jetzt vom Steve mit der Musik, mit dem Verlagsdeal bei 3P, war das ja so, dass die ja die ganze, wie heißt das, Distribution, also die haben das ja an die Läden verteilt und so weiter und so fort. Genau. Und das ist ja ein ganz anderes Netzwerk, dass man, wenn man nur einen Namen und eine Homepage erstmal hat, noch nicht in dem Sinne besitzt. Das hast du bestimmt aber jetzt mittlerweile...
Dabei hat mir der Frank auch geholfen oder sagen wir mal zumindest viele Hinweise und Tipps gegeben. Also im Buchhandel nennt man das Vertrieb. Hm. Vertrieb in die Buchhandlungen hinein. Hm. Weil ich muss ja als Verlag die Bücher erstmal den Buchhandlungen verkaufen, damit die, die in die Buchhandlung auslegen oder ausstellen und damit dort dann die Käufer und Käuferinnen die Bücher kaufen können. Hm. Ja. Und da wiederum hat mir das Thema Frankfurt geholfen. Denn ich habe die Buchhandlungen in Frankfurt abtelefoniert oder angeschrieben per Mail oder bin selbst hingefahren und habe gesagt, hier, ich habe hier einen Frankfurt-Krimi. Das Thema ist natürlich dann auch wichtig. Ja, also das war quasi so ein Türöffner. Frankfurt-Krimi, Kommissar Andreas Rauscher, komme ich vielleicht später nochmal dazu.
Auf jeden Fall.
Und dann habe ich gesagt, oh, super, regionale Krimis, sogenannte Regio-Krimis laufen zurzeit super, bring mal 20 Stück vorbei, wir legen die mal hier hin und gucken mal, wie es läuft. Ja. Das war quasi der Startschuss, wie ich irgendwie angefangen habe, so eine Art Vertrieb in Anführungszeichen aufzubauen. Ja. Mhm. Und damals wurde es mir leicht gemacht, weil ich quasi angefangen habe mit dem Verlag in so eine Welle hinein, ja, der sogenannten Regionalkrimis. Mhm. Ja. Es war wie so ein Boom. Ja. Ich sage immer, der Jack Berndorf hat mit den Eifelkrimis angefangen. Also der hat, glaube ich, insgesamt in seinem Leben an die 30 Eifelkrimis geschrieben, Eifelblues und sonst was. Mhm. Und hat diese Regio-Krimis dadurch bekannt gemacht. Ja. Das schwappte dann irgendwie in sämtliche deutschen Regionen, also es gab dann irgendwann die Bayern-Krimis und natürlich auch die Ostsee- und Nordsee-Krimis und dann jede Großstadt hatte dann ihre Krimis, ja, und mittlerweile ist es ja so, dass es ja sich fast schon totgelaufen hat, weil jedes Dorf, kann man schon sagen, hat einen eigenen Krimi. Aber für mich war das halt einfach ein Glücksfall, ja, weil die Buchhandlungen, die in der Regel eher vorsichtig sind, ja, so beim Einkauf von neuen Büchern, die Frankfurter Buchhandlung oder sagen wir mal zumindest auch Rhein-Main-Buchhandlungen, die haben damals gesagt, ja super, alles was mit Frankfurt, Krimi und so weiter zu tun hat, bring's vorbei, verkaufen wir.
Die meisten haben ja auch so eine Frankfurt-Ecke.
Die meisten haben ein Regal mit Regionalia, ja, Frankfurt-Regal, also hier in Frankfurt selbst steht dann Frankfurt-Krimis oder sowas drüber. Und das war natürlich sehr hilfreich. Das haben die auch alle damals aufgebaut, weil die gemerkt haben, dass Themen, die sich mit der Region, mit Frankfurt auseinandersetzen, und zwar in der Belletristik, also bei Romanen, bei Krimis, bei Thrillern und so, aber genauso auch im Sachbuch, Radweg rund um Frankfurt, Wandern im Grüngürtel, schieß mich tot, ja, also alles Mögliche, kam damals auf. auch das war ein Riesenvorteil für mich, weil dann einfach dieses Thema Frankfurt einfach gesetzt war bei den Buchhandlungen. Mhm. Ja. Und das habe ich dann in gewisser Weise ausgenutzt. Ist aus heutiger Sicht, würde ich sagen, war das Fundament, dass ich dann darauf weiter aufbauen konnte, den Verlag.
Ja. Man muss schon sagen, weil du das gerade das Musikbeispiel gebracht hast, ist schon sehr ähnlich wie in der Musik. Mhm. Also du hast auch einen Vertrieb, der früher dafür gesorgt hat, dass CDs in die Geschäfte kommen, die dann dort verkauft werden. Aber es gab auch teilweise Leute, die es gemacht haben wie du, die mit ihren eigenen CDs auch mal in irgendwie kleinere Läden gegangen sind und gesagt haben, hey, habt ihr nicht Lust? Genau.
Ja, da könnt ihr die nicht hier verkaufen. Beispiel hatten wir beim Kareem mit FFMCs.
Genau.
Die haben es ja genauso gemacht. Also
genau.
Wer da reinhören will, Kareem, Effe, ja. Folgen.
Folgen Nummer
XY. Googelt selber.
Googelt selber, genau. Was mich ganz kurz interessieren würde, ja. Vielleicht machen wir es leider einen kleinen Zeitsprung schon nach vorne, aber ist nicht so schlimm. Das machen wir hier immer hin und her. Sind es dann auch überwiegend, oder zumindest am Anfang waren es wahrscheinlich überwiegend Frankfurter oder die aus dem Umkreis kommen, die dann natürlich diese Bücher kaufen? Mhm. Ist es mittlerweile auch immer noch so oder ist es auch so, dass man, ich sag jetzt mal, über die Stadtgrenzen oder hinaus quasi dann seine Bücher verkauft auch? Also oder besteht da Interesse, dass ein, sag ich jetzt einfach mal, Berliner? Also
es war so, dass am Anfang habe ich auch, bin ich davon ausgegangen, dass das Hauptinteresse bei Frankfurter, Frankfurterinnen, die eben gerne mal den Mord vor der eigenen Haustür lesen oder sowas. Ja. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so stimmt. Also die Hauptanzahl der Bücher ist immer hier in Frankfurt und Rhein-Main verkauft worden, aber ich habe dann auch teilweise Zuschriften aus Hamburg oder sonst woher gekriegt. Dann schrieb jemand hier, ich habe jahrelang in Sachsenhausen gewohnt und habe mich so gefreut, ja, Krimi Appleboy Junkie, da spielt eine Szene im gemalten Haus und da ist mir das Herz aufgegangen, ja, und so. Weil es gibt es halt relativ selten, ja. Also meine, das heißt, es gibt sozusagen Ex-Frankfurter, ja, oder Frankfurterinnen, die irgendwo ins Exil gehen mussten, aus welchen Gründen auch immer, weil sie einfach einen Job in Hamburg oder in München oder in Dresden gekriegt haben, die aber auch einfach gern mal wieder was über ihre Stadt lesen oder aus ihrer Stadt. Ja.
Das ist ein bisschen wie mit dem Bier, ne?
Wie so ein Heimatgefühl oder so vielleicht.
Genau das Gleiche hat der Kollege gesagt hier vom Gute Bier, der Achim, der hier war. Mhm. Weil wir ihn auch gefragt haben, wie ist denn das so? Und dann hat er auch halt gesagt, irgendwie so, ganz ehrlich, ein Berliner oder so braucht kein Gute Bier oder kein Frankfurter Bier. Aber es gibt eben dann auch, wie du gerade beschrieben hast, eben Leute, die beruflich oder sonst wie auch immer auswandern, sage ich jetzt mal, aber dann trotzdem sagen, geil, so ein
genau.
Wo es darum geht, bestelle ich mir dann.
Und da gibt es noch zwei weitere Aspekte im Prinzip. Also was mir auch passiert ist, ich werde von einer Limburger Buchhandlung zu einer Lesung eingeladen, bin dann da abends und denke, naja Gott, da kennen mich nicht viele und da wird nicht viel los sein, aber mal Gott, fährst du hin. Ist meistens auch ein netter Abend und so. Und dann komme ich da hin, da sitzen da 50 Leute. Mhm. Und im Laufe des Abends stelle ich dann fest, die Hälfte davon hat früher in Frankfurt gewohnt und davon wiederum die Hälfte in Sachsenhausen. Ja. Und wenn ich dann irgendwas aus Sachsenhausen vorlese, da geht denen das Herz auf. Mhm. Das ist total interessant, ja, weil die dann quasi diese ganzen Beschreibungen, die Örtlichkeiten, die Schauplätze, ja, mal wieder zu Ohr kriegen, was vielleicht Jahre und Jahrzehnte nicht der Fall war. Ja. Und das ist die eine Sache. Und die andere, die eigentlich noch erstaunlicher ist, ich habe ja relativ schnell, nämlich 2011 dann, angefangen, auch die Sachen als E-Books zu vertreiben. Mhm. Ja. Und 2011 ist für E-Books schon relativ früh gewesen. Also das gab es gar nicht viel früher. Ich denke mal, so Amazon hat vielleicht 2009 oder so angefangen, E-Books zu verkaufen. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber die Anzahl der E-Books damals auf Amazon, die war noch relativ gering. Also da gab es vielleicht insgesamt 200.000, 300.000 verschiedene Titel. Heute gibt es 5 Millionen. Mhm. Und ich habe so ein Abrechnungssystem, dass ich quasi sehen kann, wo die Downloads der E-Books stattfinden. Und zwar werden diese E-Books weltweit verkauft. Also in, auch bei Amazon USA oder, mhm, oder bei, also in über 150 Shops weltweit. Und da kann ich ganz genau sehen, dieses E-Book ist in Mexiko downgeloadet worden, dieses E-Book ist in Indonesien gekauft, mhm, worden, dieses E-Book ist in Tschechien gekauft worden und so weiter. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, wow, also die ganzen regionalen Sachen werden weltweit gelesen. Mhm. Und das liegt auch daran, dass natürlich sehr viele Deutsche, das müssen jetzt nicht mal unbedingt Frankfurter oder so sein, einfach ins Ausland gegangen sind irgendwann mal, auch vielleicht aus dem Job oder weil sie ausgewandert sind oder was auch immer, die aber trotzdem zwischendurch vielleicht gern mal einen deutschen Krimi lesen. Mhm. Und denen ist das dann meistens egal, ob die dann in München, in Hamburg oder in Berlin spielen oder, mhm, eben auch in Frankfurt. Mhm. Das heißt, auch diese Leute lesen dann gern mal einen Frankfurter Krimi und freuen sich drüber.
Ja. Das ist ja andersrum auch. Ich meine, ich kann ja auch mal Nordsee-Krimi lesen, noch wenn ich dann
zum nicht Beispiel, kann,
ne? Ja. Also, ist auch ein bisschen wie mit unserem Podcast. Wir suchen ja immer noch diesen einen Hörer aus Brasilien. Wir können auch relativ genau,
ja, cool, ne,
quasi sehen, ja, in welchem Land man den Podcast hört. Und wir suchen, wie gesagt, immer noch nach dem einen Brasilianer oder der einen Brasilianerin. Die unseren, gut, wir warten noch auf die Einladung.
Die ist, ja, und wir würden auch eingeladen.
Ja,
mhm, natürlich, ja, wenn genau, es ist,
können auch hätte hier eingeladen, aber wir würden uns mehr freuen, wenn wir nach Rio könnten.
War das Rio?
Ich glaube, ja, nee, ich glaube, die Stadt sieht man nicht, aber man sieht, ob's, also welches Land es ist, Brasilien. Aber es ist immer noch einer nur, oder eine.
Ja, aber das, sorry, wenn ich wieder nachfragen muss, ja, weil mich das wirklich interessiert. Ist meistens so bei meinen Fragen übrigens, dass mich das wirklich interessiert.
Sehr gut,
aber noch dazu, nein, von deinem Verlag, du hast dein erstmal, weil ich, für mich war das noch nicht vorbei, der Steve, der ist schon wieder ein bisschen gesprungen, aber du hast dein erstes Buch gehabt und hast es vertrieben, also praktisch ein bisschen Klinkenputzen und so weiter und so fort und, mhm, in Frankfurt und so weiter. Aber es, von den Buchhandlungen muss es ja dann doch auch ein bisschen weitergegangen sein. Das heißt, du hast dann deinen Vertrieb erweitert. Also natürlich durch die E-Books, weil das ist ja dann egal, dann kannst du ja sein, wo du willst und vertreibst sie übers Internet. Aber ja, du hast ja trotzdem auch in Buchhandlungen und zusätzlich im Internet deine Reichweite erweitert. Mhm. Das heißt, kam das nach und nach? Hast du das dann auch, was du in Frankfurt gemacht hast, dann im Umkreis gemacht? War das wie so Wellen, die sich nach außen gezogen haben, oder hast du irgendwie dann Zugang bekommen oder Buchmesse oder weiß ich, wo man das irgendwie dann weiterkriegt? Weil wie kriegt der in Berlin das Buch in die Hand und nicht aus dem Internet?
Das ist natürlich so eine, sagen wir mal, da sind viele Sachen parallel gelaufen. Ja. Einige Sachen hast du jetzt schon genannt. Also was in der Region immer gut funktioniert und das sind Lesungen, ja, weil da werden die Leute darauf aufmerksam. Da werden andere, sagen wir mal, ich habe eine Lesung in der Buchhandlung und da werden andere Buchhandlungen darauf aufmerksam, weil die werden immer in Zeitungen angekündigt oder es gibt vielleicht sogar noch einen Artikel danach in der Zeitung und andere Leute lesen das und so weiter. Und da, das war wieder ein bisschen Glück, weil da kommt wieder der Frank Demand ins Spiel, also der mit dem erfolgreichen Eigenverlag, der war schon ungefähr 10 Jahre in der Buchszene unterwegs und der hat immer so Lesereisen gemacht mit dem Peter Ripper, der heißt tatsächlich so, der auch Krimis geschrieben hat hier aus der Region.
Ja, da Peter Ripper. Vor 20 Jahren oder so oder noch länger.
Ja, schon ist ein alter Hase, also ja, einer, der auch damit angefangen hat, kann man sagen. Ja. Und die waren immer unterwegs mit dem Andi Sommer. Andi Sommer ist ein Gitarrist. Der Songwriter, Gitarrist, der so Coversongs, so alte Rock'n'Roll-Klassiker und Blues-Songs gesungen hat. Und die waren immer zu dritt, so als Trio, haben die immer so Veranstaltungen gemacht und es war immer Bombenstimmung, wenn die aufgetreten sind. Und der Frank hat irgendwann zu mir gesagt, hier, Gerd, komm doch einfach mal mit. Ja, fängst einfach mal an dem Abend und mal gucken, wie es ankommt, wie das läuft und so. Und das hat mir dann wiederum sozusagen ein bisschen die Türen geöffnet für Veranstaltungen, ja, weil da sind wieder andere Veranstalter darauf aufmerksam geworden und so hat sich das dann so ein bisschen hochgeschaukelt, sodass da wiederum hier und da mal ein Artikel drüber in der Zeitung stand, das haben wieder Buchhandlungen gelesen und sind, oder andere, oder Leser, die sind dann in ihre Buchhandlung gegangen und ich hätte aber gern mal da ein Krimi von dem Gerd Fischer und so, ja, also das war die eine Ebene, ja. Die andere Ebene ist schwierig, oder das, was uns das Leben schwer macht, ist tatsächlich der Hineinverkauf in Buchhandlungen. Ja. Mhm. Weil, das liegt einfach daran, jede Buchhandlung hat nur einen bestimmten Platz für Bücher zur Verfügung. Ja? Also es gibt ja klitzekleine Buchhandlungen. Gott, in Frankfurt gibt es kleine Buchhandlungen. Die kleinsten, die haben vielleicht 30 Quadratmeter oder so. Oder 40 vielleicht, sagen wir mal. Ja? Verkaufsfläche, das ist quasi nichts. Mhm. Da kannst du vielleicht 4.000, 5.000 Bücher ausstellen, ja, wenn es hochkommt. Es gibt natürlich auch die großen Ketten, kennen wir hier alle, Hugendubel und Thalia und so. Da sind natürlich viel mehr Bücher zu sehen in den Regalen oder auf den Tischen. Ja. Aber trotzdem ist ja der Platz begrenzt in jeder Buchhandlung, sei sie noch so groß. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, jedes Jahr kommen wesentlich mehr Bücher neu heraus, als die zeigen können in ihrer als die einkaufen können in ihrer Buchhandlung. Wir hatten die Hochphase, die war so ungefähr 2013, 2014, da sind in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, da zählt Schweiz und Österreich dazu, über 100.000 Bücher erschienen, also 110.000, 112.000 Bücher. 50% Belletristik, also Romane und so weiter, also fiktive, und 50% Fachbücher, Sachbücher, Ratgeber und Reiseführer. Kochbücher. Aber die müssen irgendwo stehen. Ja? Und dann müssen die Buchhandlungen natürlich genau auswählen, was stellen wir uns in die Regale, was legen wir uns auf die Tische an Neuerscheinungen. Ja. Und wir haben, wenn ich jetzt eine mittelgroße Buchhandlung habe, habe ich 10.000 verschiedene Titel zur Verfügung. Das heißt, da muss ich sehr genau auswählen. Mhm. Und genau das ist das Problem. Ja? Das heißt, es gibt da draußen neben den ungefähr 5.000 deutschen Verlagen ja auch noch sogenannte Self-Publisher, die auch quasi selbst Bücher publizieren, die auch mit ihren Büchern in die Buchhandlungen rein wollen, ja, weil die wollen ja auch irgendwo ihre Bücher verkaufen. Das heißt, da ist eine riesen Konkurrenz sozusagen da. Das heißt, man braucht irgendwelche Argumente als Verlag oder als Self-Publisher. Warum sollen sie ausgerechnet diese Bücher ankaufen, die Buchhandlungen? Und genau das ist das Problem. Viele haben nämlich keine Argumente. Außer, dass sie sagen, ja, das Buch ist so toll und es wird so viele Leser finden, die können sie locker verkaufen. Ja. Aber das behauptet natürlich jeder. Aber was halt bei mir, bei meinem Buchverlag immer ein Argument war, ist sozusagen, wenn ich die regionale Karte ausgespielt habe. Ja. Allein das hat in Frankfurt und in der Region immer gezogen. Mhm. Ja. Und so konnte ich mir im Laufe der Zeit, also sagen wir mal so die Jahre von 2010 bis 2015, sagen wir mal, einfach einen Namen aufbauen, ja? Weil irgendwann war ich dann in den Köpfen der Buchhändlerinnen und Buchhändlern als Verlag drin, die dann auch selbst vielleicht mal überlegt haben, auch wenn wir irgendwie was aus der Region brauchen oder gerne hätten im Bereich Krimi und so weiter, dann könnten wir ja mal bei dem Mainbook Verlag anfragen oder mal gucken, was der Neues bringt. Es kommen ja im Buchhandel, ist es ja so, dass die meisten Programme konzentrieren sich auf die Neuerscheinungen aufs Frühjahr und auf den Herbst. Also die meisten Bücher kommen im Frühjahr und im Herbst heraus neu, weil da sind die zwei großen Messen in Deutschland. Im Frühjahr ist immer die Leipziger Buchmesse, im Herbst ist immer die Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse ist die weltweit führende Buchmesse, weil da einfach sozusagen am meisten Cash über den Tisch geht. Ja. Da werden die ganzen Lizenzen aus dem Ausland gekauft, ja, und die Deutschen verkaufen die Lizenzen ins Ausland. Ja. Also das heißt, das ist eigentlich die relevanteste Buchmesse der Welt, kann man sagen. Da sind, vor der Pandemie waren, glaube ich, Aussteller aus 75 Ländern in Frankfurt. Die Leipziger Buchmesse ist auch eine super Messe, aber das ist mehr so ein bisschen, sagen wir mal, es ist eher so eine persönliche Messe, ja? so eine Begegnungsmesse, Austausch zwischen Leserinnen, Lesern und Autorinnen und Autoren. Da finden 1.000 Lesungen in 4 Tagen auf dem Messegelände und in der Stadt überall statt. Die sind total gut besucht, ist total beliebt. Ja? Also die gehen halt dann weg von diesen klassischen Leseorten wie jetzt Buchhandlungen und Büchereien, sondern da sind halt Lesungen in ausgeräumten Fabriken und in Metzgereien und in Kirchen und also überall, in Bars, überall. Ja. Und das finden die, das ist da ist der Reiz sozusagen, was das ausmacht. Ja? Das finden die Leute gut, deswegen ist es auch eine sehr, sehr beliebte Buchmesse, aber in Frankfurt wird das Geld verdient, sagt man immer. Ja? Und deswegen erscheinen die meisten Titel immer im Frühjahr und im Herbst. Das ist so, es hat sich so eingebürgert. Muss nicht unbedingt sein, bei mir ist es auch so, ich bringe auch im Winter und im Sommer Bücher raus. Ja? Ich gehe da so ein bisschen aus diesen eingetretenen Pfaden raus oder versuch's zumindest. Ja? Naja, und so hat sich das im Laufe der Zeit, hat sich da so eine gewisse Bekanntheit auch aufgebaut. Natürlich hat sich auch die Leserschaft entwickelt. Ja. Das heißt also, ist auch immer wichtig, dass du quasi eine Nachfrage von Leserinnen und Lesern in den Buchhandlungen hast. Weil es ist immer gut, wenn jemand in eine Buchhandlung kommt, die haben das Buch nicht da, können es aber bestellen. Mhm. Ja. Also wenn jetzt jemand, das ist ja dieses System in Deutschland, egal in welche Buchhandlung du gehst, du bestellst mit nachmittags um 4 ein Buch und kannst am nächsten Tag morgens späte Vormittag abholen. Mhm. Das funktioniert deshalb, weil es Großhändler gibt, die Bücher auf Lager haben. Also die Bücher lagern nicht im Verlag, sondern wir arbeiten alle mit Großhändlern zusammen. Die haben die Bücher auf Lager und beliefern die über Nacht die Buchhandlung. Mhm. Ja, und das ist natürlich ein super Service, weil so schnell ist selbst Amazon nicht.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist mir auch schon. Ich habe mich immer gewundert. Du bestellst ein Buch und am nächsten Tag kannst du es abholen.
Ja, wenn du eine Buchhandlung bestellst.
Schneller geht es nicht.
Genau.
Das ist doch schneller Apotheke. Geht's. Apotheke manchmal. Apotheke ist manchmal ein bisschen schneller. Ja, nee, haben wir nicht. 18 Uhr können wir es holen. Das ist ja was anderes. Aber nee, das finde ich auch immer Wahnsinn. Und ich muss sagen, auch dazu, weil das machen wir meistens auch so, weil wenn wir ein Buch haben, dann gehen wir auch in unseren Buchladen und sagen, könnt ihr uns das bestellen? Weil ich wohne in Bräuningsheim, dann Bücher im Bogen, ist ein kleiner Laden, aber mit Frankfurt-Eck.
Habe ich auch schon gelesen.
Das nächste Mal komme ich.
Das ist echt, Marion.
Und dann kann man das so abholen, dann hat man eher so den Bezug für sowas.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem ganzen Verlagskram, den du gerade erzählt hast. Und zwar, Kram ist voll abwertendes Wort, gell?
Ja, ist mir auch klar.
Aber kann man ruhig so sagen, ja.
Nein, weil ich fand das sehr interessant, weil ich habe immer wieder ein bisschen Parallelen im Kopf auch zur Musik halt und zur Veröffentlichung und zur allem, was dort im Musikgeschäft dazugehört. Und ist es auch so in den Verlagen, dass, oder in den Buchhandlungen so, dass, ich meine, es gibt ja schon auch so ein paar namhafte große Verlage.
Genau.
Ne?
Kann man, absolut, ist so, ja.
Und die bringen ja dann auch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich meistens Bücher raus, die irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, die neue Biografie von Dieter Bohlen oder was weiß ich, von Bushido wird mit Sicherheit kein kleiner Verlag rausbringen, sondern wahrscheinlich einer von den, ich sage jetzt einfach mal, renommierten oder großen Verlagen. Und haben die dann auch einen Vorteil, in diese Buchhandlung zu kommen?
Absolut.
Ja, ne?
Wahrscheinlich. Also man kann es sogar anders mal formulieren oder man muss es anders formulieren. Die großen Publikumsverlage in Deutschland sind die absoluten Platzhirsche in den Buchhandlungen. Das heißt, wenn ein Bestsellerautor, also der ohnehin schon bekannt ist, oder eine Bestsellerautorin oder eine Persönlichkeit, also ein Promi, sagen wir mal, ein Buch rausbringen, dann kaufen die Buchhandlungen das auf jeden Fall an.
Ja, genau.
Ja? Ich hab gedacht, ja. Weil die dann davon ausgehen, wir kaufen da 20 und die sind innerhalb von einer Woche weg. Mhm. Ja? Auch das macht sozusagen den mittelgroßen und kleinen Verlagen und den Self-Publishern das Leben natürlich schwer. Genau. Dagegen kann man aber auch überhaupt gar nichts machen. Ja. Mhm. Das funktioniert auch übrigens einfach deshalb, weil die großen Buchhandlungen arbeiten im Prinzip mit Vertretern zusammen, die einzelnen Buchhandlungen tatsächlich bereisen. Ja. Mhm. Also die Termine in Buchhandlungen machen im Frühjahr, im Herbst mit den Neuerscheinungen. Das heißt, die haben wirklich so ein Köfferchen dabei mit den Neuerscheinungen drin. Die machen einen Termin mit denen, dann stellen die in einer halben Stunde die neuen Bücher vor von dem Großverlag. Und dann die Buchhandlung sagt dann von dem 50, von dem 100, von dem 80, von dem 30, von dem 20. Und da sind natürlich die großen Namen immer dabei. Ja? Also wenn, keine Ahnung, wenn da ein neuer Harry Potter oder so, dann haben die eben nicht 100 bestellt, sondern gleich 300. Ja, weil die wissen ganz genau, das werden die auch wieder los. Ja? Innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist eben leider bei den kleinen, mittelgroßen Verlagen nicht der Fall. Deswegen ist es umso schwieriger für uns. Und deswegen muss man auch sagen, dass es einfach bei manchen Buchhandlungen schon gar nicht mehr funktioniert. Also wenn ich jetzt als kleiner Frankfurter Verlag mit meinem zu 80% regionalen Programm, weil ich habe mittlerweile auch Autorinnen und Autoren in ganz Deutschland. Kommen wir vielleicht auch noch dazu. Ja. Aber mit meinem regionalen Programm, zum Beispiel in einer Buchhandlung in Braunschweig oder in Köln oder sonst wo vorstellig werden würde, dann hätte ich quasi kaum eine Chance, dass die mir Bücher abkaufen. Also, dass die von mir Bücher einkaufen. Kaum eine Chance. Es sei denn, ich habe irgendwelche Argumente, vielleicht schon auch etwas bekanntere Autoren oder es ist ein bestimmtes Thema, ja, ein bestimmter Stoff, der da behandelt wird. Oder es ist ganz und gar eine Nische, die in der Buchhandlung gut läuft oder so. Aber das ist in der Regel eigentlich nicht der Fall. Und deswegen habe ich da keine Chance. Und genau das ist auch der Punkt. Diese regional ausgerichteten Verlage konzentrieren sich auch im Verkauf hauptsächlich auf die Region, die eigene Region. Also bei mir ist das im Prinzip Hessen, kann man sagen. Ja? Okay. In Hessen, da ist es dann wiederum egal, ob das jetzt in Fulda, in Kassel, in Darmstadt, in Frankfurt oder in Wiesbaden. Also alle diese Buchhandlungen, die es in Hessen gibt, haben per se schon mal zumindest mal Interesse an den Büchern, kann man sagen. Die kaufen sie nicht alle ein, aber die gucken sie sich zumindest mal an, was aber jetzt Verlage in Konstanz und an der Ostsee gar nicht machen. Mhm. Ja. Deshalb ist aber für uns kleine, mittelgroße das digitale Geschäft so wichtig. Mhm. Ja, also deswegen auch der relativ frühe Einstieg ins E-Book bei Mindbook, weil da stöbern die Leute sowieso auf ihren Plattformen, wo sie unterwegs sind. Also je nachdem, welchen Reader sie haben. Ja, da gibt es ja auch einige führende. Dann sind sie auf Thalia.de oder auf Amazon.de oder wo auch immer sie ihre E-Books herkriegen und stöbern da die ganze Zeit. Es gibt ja so Genre-Leser. Also es gibt Leser, die lesen nur Fantasy. Es gibt Leser, die lesen nur Thriller. Es gibt Leser, die lesen nur Liebesromane oder Krimis oder wie auch immer. Ja. Und dann scrollen die da die ganze Zeit, was es halt Neues gibt. Und irgendwann stößen die bei Krimis, bei Thriller und so, auch auf die Mindbook-E-Books. Mhm. Und wenn es dann interessant ist, wenn das Cover gefällt oder der Titel vielleicht ansprechend ist, dann kaufen die auch mal ein E-Book. Ja. Und das funktioniert aber im gedruckten, also im Printbereich, bei Taschenbüchern eben nicht so, weil ich eben mit meinen Büchern in Braunschweig nicht in eine Buchhandlung reinkomme. Also jedenfalls nur sehr schwer. Ja. Ja, okay. Und noch besser ist das Thema Audiobook, also Hörbücher. Mhm. Ja. Irgendwann war es so, dass, sagen wir mal vor 5-6 Jahren, dass eben dieser, früher gab es die Hörbücher auch schon, aber sozusagen als gedruckte CD. Und das ist quasi ausgestorben. Mittlerweile werden keine Hörbücher mehr als CD, also nur noch selten oder in geringem Umfang. Weil man da ja auch wiederum das Problem hat, man muss ja die CDs in die Buchhandlungen rein vertreiben. Mhm. Und das ist halt, das umgehen wir jetzt einfach, weil es Streaming-Plattformen gibt. Das heißt also, es wird zwar ein Hörbuch aufgenommen, professionell im Studio mit einem professionellen Sprecher, aber es wird im Endeffekt dann eine Datei erstellt zum Download oder zum Streaming. Ja? Weil das, die meisten Hörbücher werden ja bei Spotify gehört, von jungen Leuten, ja, oder bei Audible gestreamt oder auch downgeloadet. Ja. Also das ist unterschiedlich, aber das hat uns natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also im digitalen Bereich insgesamt haben kleine Verlage noch viel mehr Möglichkeiten gewonnen, ja, weil es eben im Printbereich gibt es gewisse Grenzen,
klar,
die wir ja schon die ganze Zeit
benannt haben. Besten beschrieben mit, die haben so und so viele Regale, da passen so und so viele Bücher rein, und so viele Bücher kommen. Und dann ist halt Schluss.
Haben die Vertreter, die die Bücher in die Behandlung bringen, die auch alle gelesen?
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube auch nicht.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Also es gibt, ich weiß, bei den großen Verlagen, alle anderen haben keine Vertreter mehr, weil das einfach zu viel Geld kostet. Mhm. Die haben immer so Vertreterkonferenzen und da werden die quasi gebrieft zu jedem Buch. Und es kann auch sein, dass die das eine oder andere nochmal reinlesen. Also die kennen schon die Storys, die Geschichten oder was ist das Besondere an dem Buch oder so. Ja. Aber dass die alle gelesen haben, das kann nicht sein. Das halte ich für absolut ausgeschlossen.
Ich habe mir das gerade so vorgestellt, weißt du, weil irgendwie muss man ja das Buch an den Mann oder die Frau bringen.
Ja.
Das ist schwierig. Ich glaub,
bei den Mengen, die du gerade gesagt hast, sowieso. Ja.
Wie ist es, weil du gerade auch schon das Wort Streaming erwähnt hast? Ich will jetzt gar nicht über irgendwie groß über Einnahmen oder über ja, Gewinn oder sonst was sprechen, aber tatsächlich, ich muss halt, ich in meinem Kopf sind immer wieder hier Vergleiche zur Musikbranche. Ich verstehe das total, dass dieser ganze Streaming-Markt ein Riesenvorteil ist, gerade jetzt auch für Leute wie dich mit oder für allgemein ein bisschen kleinere Verlage, Entschuldigung. Aber so wirklich, ich glaube, zur Verbreitung quasi oder zur Vermarktung nach außen ist sowas super, Streaming auf jeden Fall. Aber jetzt, wenn ich das mit der Musik vergleiche, also wir oder ich früher hab mehr mit einem Verkauf von der CD verdient als mit 5 Streams auf Spotify, als Beispiel so. Und dazu kommt ja auch noch, das würde mich mal interessieren, weil, ich sag mal so, so ein Hörbuch geht ja dann schon mehrere Stunden.
Das fangen wir da an. Also jedes Hörbuch ist in sagen wir mal, je nach Laufzeit in 30 Tracks aufgeteilt.
Ah, okay.
Und jeder Track wird abgerechnet. Also wenn die auch nur, wenn, sagen wir mal, da hört jemand 5 Tracks, weil es ihm dann nicht mehr gefällt oder weil es ihm zu langweilig ist, dann kriegst du, das wird automatisch gemacht, ja, oder teilweise die Shops oder die Plattformen teilen das in Tracks ein oder es wird bei der Aufnahme gemacht. Also jeder wird bezahlt. Natürlich ist sozusagen der Erlös pro Track total gering. Ja. Das kennen wir alles aus dem Musikstreaming von Spotify zum Beispiel. Ja.
Du musst ganz viele kleine, kurze Kapitel machen. 2:30, wie die Songs heutzutage sind.
Genau, also das wird schon, also so kann man das bei den Hörbüchern nicht machen, aber 30 Tracks ist okay. Also,
ja, genau. Bei 3 Fragezeichen ist das so. Sorry, wenn ich das immer sage, weil das höre ich manchmal mit meinen Jungs zum Einschlafen.
Du hast,
das ist 2-3 Minuten. Ich habe
mir das aufgefallen. Ja,
dann haben die, es gibt welche, die sind diese Hörbücher, die gehen eine Stunde irgendwas, das sind aber auch, die sind nicht länger, diese Stücke.
Ja, ich weiß.
Das auch oder es gibt die auch vorgelesen, die sind ein bisschen ruhiger zum Einschlafen. Dann.
Ja.
Das ist ein bisschen schwierig, aber dieses Vorlesen geht immer noch. Ja. Und die sind halt auch, dann hast du 90 Kapitel für ein Buch. Also das ist immer kürzer. Also jetzt verstehe ich das auch. Also für mich ist es auch gut, weil ich dann immer weiß, wo sind wir eingeschlafen.
Verstehe natürlich auch total, aber die Frage ist halt auch, also ob man das so hört. Also, ich höre doch ein ganzes Buch dann. Weißt du, was ich meine? Also normalerweise.
Genau. Du hörst ein ganzes Buch. Du hörst nicht die Einteilung der Tracks oder so. Das hörst du nicht.
Nee, ich meine auch, als Konsument. Genau, Schaffel. Also, ich als Konsument würde ja dann auch, ich kann es nicht verstehen. Sagen wir jetzt, ein Buch von dir ist in 50 Tracks eingeteilt. Aber
du denkst falsch.
Wieso denke ich falsch?
Ja, weil du hörst das ganze Buch doch.
Ich weiß, ich das nicht.
Genau. Und da hast du einen dicken Batzen, den lädst du dir aufs Handy runter und dann hörst du das nach und nach.
Ja,
und wenn
ja,
du das streamst, dann hörst du das ja auch nach und nach. Der einzige Grund, warum du da nur ein paar Tracks hören würdest, ist, dass du sagst, nee, das ist doch nicht mein Buch. Das ist halt der Vorteil eigentlich noch, dass du dann mittendrin aufhören kannst, weil ich höre gerade mal aus nostalgischen Gründen das Stand von Stephen King, das hat 36 Stunden. Das wäre blöd gewesen, wenn ich mittendrin aufhören würde.
Ja.
Aber das ist so, du hörst doch das ganze Buch.
Ja,
nur das Problem, es sei denn, es gefällt dir nicht oder so. Also ganz, und dann kriegt man aber trotzdem die ersten gehörten Tracks, die Erlöse.
Das Problem ist nur, wenn du es auf dem Handy hörst und kein Abo hast bei Spotify, weil dann kommt wirklich Shuffle.
Ja.
Dann kommt das eine nach dem anderen. Das hatte ich irgendwann mal.
Ja, mir ist auch mal passiert, aber nicht, weil ich habe einen bezahlten Spotify-Account und sind ja auch Sponsor von uns, wie viele andere auch.
Nicht.
Schön wär's. Aber da habe ich auch mal aus Versehen noch Shuffle drin gehabt, weil ich halt Musik auf Shuffle gehört habe.
Genau.
Dann habe ich mich sehr stark gewundert, warum hier das 3-Fragezeichen-Hörspiel woanders weitergeht. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Da fehlt doch irgendwas. Aber dann ist mir aufgefallen. Ja. Aber klar, jetzt macht es Sinn, wenn du sagst, wenn einem das Buch nicht gefällt, aber dann hat er zumindest, ich sage jetzt einfach mal, die ersten 10 Tracks gehört, dann hast du trotzdem als Autor oder auch als Verlag was davon, weil die wenigstens das Konsumieren von dem Anfang zumindest abgerechnet wird.
Genau. Das ist natürlich verschwindend gering. Ja, das ist ja auch sozusagen bei den Musikern ist das ja das Problem.
Ja, ja.
Pro Monat, wenn du da nur 100 Songs oder sowas von einer Band hörst, da kriegst du quasi nichts raus. Ja. Deswegen macht es da die Masse. Aber und genau das ist der Punkt. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die User von diesen Streaming-Plattformen niemals ersten Schritt in eine Buchhandlung gemacht haben, bis vor kurzer Zeit. Ich sage da gleich noch was dazu. Das heißt, diese Zielgruppe, die ist für uns Verlage, die war verloren sozusagen für uns Verlage. Mhm. Die haben sowieso niemals ein Taschenbuch gekauft. Das heißt, ich glaube, nur mal wieder, haben wir jetzt schon öfters genannt, den Namen Spotify. Die haben 20 Millionen Kunden in Österreich, Deutschland und Schweiz. Diese 20 Millionen Leute sind sozusagen zusätzliche Kunden für uns. Die waren für uns verloren, ja, weil die einfach keine Taschenbücher oder keine gedruckten Bücher mehr gekauft haben. Ja. Und das ist aber quasi die Chance, weil die hören natürlich über die Streaming, über die Musik-Streaming-App auch Podcasts wie euren oder auch Hörbücher.
Genau.
Und genau da liegt der Punkt. Es geht dabei nur um die Masse. Mhm. Du musst natürlich wahnsinnig viele Tracks hören, ja, oder müssen gehört werden, damit letztendlich beim Autor und beim Verlag irgendwas rauskommt. Ja, das ist so. Da macht es die Masse. Das ist sozusagen die Masse an Usern, die dann die Erlöse für die Verlage und für die Autoren
bringen. Ja, du überschreitest damit die regionalen Grenzen. Das heißt, du hast einen ganz anderen Markt, du hast eine ganz andere Größe. Übrigens in dem Zusammenhang
genau auch,
weil du es gerade gesagt hast mit Podcast, möchte ich mal gerne unseren Hörer grüßen in Freiburg.
Ja.
Weil ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen, weil wir standen in der Schlange im Zoom beim 10 Jahre Freunde von Niemand Konzert und haben uns unterhalten. Auf einmal tippt uns einer von hinten an und sagt so, seid ihr die beiden von Sigis Bar? Das war das erste und einzige, muss ich gestehen.
Cool.
Erlebnis dieser Art. Mhm. Und dann haben wir uns, bis wir drinnen waren, unterhalten. Und der hat halt gesagt, dass er halt über Vega, Bosca und so weiter, hat er die Sachen gehört und hat dann Gefallen gefunden und mehrere Folgen gehört. Und hat uns tatsächlich an den Stimmen erkannt. Und der kam extra auch für das Konzert aus Freiburg und hört uns auch in Freiburg. Das heißt, wir haben ja auch eher einen regionalen Bezug. Und auch genau wie bei hier ist es Mund zu Mund und über die Gäste natürlich, die ihre Community damit teilen und so. Und Marc Rüssel.
Ja. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht.
Ja, können wir dann auch posten.
Ja, das hat er uns, glaube ich, auch geschickt. Aha, hast du das Postfach mal wieder nicht aufgemacht, Tobias, ne? Das muss ich immer machen.
Ja, du hast ja das
Foto mit ihm
gemacht. Ja, natürlich.
Das ist ja auch deine Aufgabe. Genau, also funktioniert dann letztendlich bei euch genauso wie bei mir. Ja? Also die Möglichkeit, ins Überregionale zu kommen, besteht im Digitalen und weniger eben im Print. Ja? Das ist eben genau der Punkt. Und deswegen sind diese Bereiche wie E-Book und Audiobook und so weiter aber auch so wichtig.
Ja, aber E-Book ist dann doch, jetzt wo wir nochmal bei Steves Thema bleiben, doch eher profitabler als die Streams, oder?
Nee, das kann man so nicht sagen.
Achso, wegen der Masse, weil dann hast du einmal diesen Betrag bezahlt, der ist ja dann safe, ob er es hören möchte oder nicht.
Genau, bei den Audiobooks ist es so, dass, da haben wir es halt doch noch, würde ich sagen, mit einer anderen Zielgruppe zu tun, weil das natürlich sehr viel jüngere Leute sind, ja. Also, wer hört Hörbücher, ja, bei diesen Streaming-Plattformen? Also das sagen wir mal, das ist in der Regel eher nicht die 60-jährige Frau. Ja, die geht in eine Buchhandlung oder bestellt bei ihrem Online-Shop ab, ein gedrucktes Buch. Aber die Hörbuchhörer, übrigens Spotify macht jetzt auch eine zweite App, also eine reine Hörbuch-App kommt raus. Es gibt schon in der Beta-Phase in 5 Ländern weltweit und in Deutschland kommt sie, glaube ich, nächstes Jahr raus. Also das ist auch wieder noch mal so ein Schritt. Das ist klar, also die Hörbücher boomen total im Streaming und das wird nochmal einen Mega-Schub geben. Ja. Und genau das ist der Punkt. Also du musst dann als Verlag eben für diese Zielgruppe Content anbieten, also Bücher, die genau diese Zielgruppe auch interessieren. Das heißt, da funktionieren bei mir im Verlag weniger die regionalen Krimis, und mehr so Genre wie zum Beispiel Fantasy, wie Mystery, Romance, ja, also solche Sachen, die einfach junge Leute am liebsten hören. Ja, die lassen sich ja nicht vorschreiben, ich habe als Verlag jetzt nur regionale Krimis im Programm, jetzt hör die mal gefälligst. Nee, so funktioniert es nicht, sondern es muss halt umgekehrt funktionieren. Es funktioniert umgekehrt. Also wir machen ein Angebot, was dieser Zielgruppe auch gefallen könnte, muss man sagen. Ja. Dieser ganze Boom ist interessanterweise durch TikTok ausgelöst oder entstanden. Mhm. Weil auf TikTok gibt es den Hashtag BookTok, der ist weltweit 1,4 Billionen Mal aufgerufen worden momentan.
Ach du Schande. Wie BookTok.
BookTok. Hashtag BookTok. Ja, Hashtag BookTok. Ja. Das heißt also alle, sagen wir mal so, Influencer. Ja,
schon. Den müssen wir mal drunter machen bei uns.
Jedes so. Kleine Video, was irgendwas mit Büchern zu tun hat.
Ja, hier auf jeden Fall, genau.
Ja, steht BookTok drauf. Ja. Und also sagen wir mal, wenn eine Influencerin ein neues Buch oder in die Kamera hält und irgendwas dazu sagt, drei Worte, dann schreibt die BookTok darunter. Und dadurch lesen, kommen junge Leute, ganz junge Leute, also ich rede jetzt von 11 bis 17-Jährigen, wieder zum Lesen. Das ist der Hammer. Also das ist eine Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre. Das ist wirklich krass. Das ist
eine, muss man dazu sagen, auch eine positive Entwicklung.
Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Was Gutes.
Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Jetzt haben wir es gefunden,
endlich. Jetzt haben wir es.
Ich höre von Buchhändlerinnen, ja, die sagen mir, oder anders gesagt, ich komme in eine Buchhandlung rein in Frankfurt und stehe vor einem Regal, da sind so, ich sag mal, so Bücher mit so rosa Einbänden, ja, so rosa Umschlägen, so ein bisschen Glitzer und Glamour und so ein Farbschnitt. Also die geschnittene Seite ist dann farbig, nicht weiß. Ja. Mhm. Und ich denke, was ist denn da los? Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dann sagen die, ja, hier kommen seit ein, zwei Jahren kommen hier wieder 15-Jährige in die Buchhandlung. Das hatten wir 20 Jahre nicht. Ja. Und die greifen speziell genau nach diesen Büchern. Und die lernen die kennen über TikTok, BookTok.
Das, wo du sagst.
Und die würden niemals auf woanders sich informieren über Bücher oder so, ja, ja, nee, sondern nur da. Ja.
Hey, ganz im Ernst, also jetzt an Weihnachten, weil mein Schwiegervater und meine Nichte hat Bücher gekriegt zu Weihnachten. Und ich habe gedacht, was ist das? Und das waren auch, die Bücher sahen so geil aus, so irgendwas mit Drachen waren das und die Seiten, wie du gesagt hast. Was
genau, der Farbschnitt.
Farbschnitt. Da waren halt so Bilder drauf und so. Und es waren zwei Stück und da habe ich gemeint, die kannst du einfach so reinstellen, die sehen so schön. Aber die hat tatsächlich auch die ganze Zeit gelesen, während alle anderen irgendwas anderes gemacht haben. Eine ganze Familienfeier saß sie da und hat gelesen. Das kenne ich von mir früher noch im Urlaub.
Jetzt leg mal dein Vater, Buch und nimm dein Handy.
Ja, genau. Was soll das? Ja.
Was soll das hier?
Aber nee, genau das ist es. Und das ist mir halt richtig aufgefallen. Und sie hat tatsächlich zu mir gesagt, mach doch mal ein Foto von mir, wie ich lese. Und nicht so, sie hat auch nicht nur das Buch in die Hand genommen, um das Foto zu machen, sondern die hat dann weitergelesen. Aber sie wollte das wahrscheinlich auch so, weil das wieder tatsächlich modern wird. Ich sag dir was, ich bin eigentlich wirklich, wie er gesagt hat, schon eine Leseratte. Ich lese sehr gern, aber die Zeit lässt halt nicht mehr so zu. Wann komme ich dazu, vielleicht abends nochmal, wenn ich ins Bett gehe, ein paar Seiten zu lesen oder so. Aber man hat halt nicht mehr diese Möglichkeiten im Urlaub. Natürlich, das sind so diese Punkte. Früher hat man doch viel mehr gelesen als Kind und Jugendlicher. Aber was ich halt immer mache, ich sitze immer in der U-Bahn und höre meine Hörbücher. Mhm. Und ich kriege auch immer dieses Audible-Abo zum Geburtstag geschenkt von meinem Vater, weil ich das auch immer nutze. Ich habe so eine, und dann höre ich halt alles, was ich gerade Lust habe. Wie gesagt, jetzt bin ich gerade mal wieder bei Stephen King gelandet, weil ich das früher auch gelesen habe. Ich meine, ich höre mir immer wieder sowas an. Und da habe ich halt die Möglichkeit, in, ich sag mal, so eine Stunde, anderthalb am Tag, so ein Buch zu hören und dann höre ich halt in gewisser Zeit im regelmäßigen Abstand halt Bücher wieder. So, aber ich sag ganz ehrlich, ich vermisse trotzdem das Lesen an sich. Also es macht mir schon Spaß, das selber so zu lesen, aber das ist immerhin die Möglichkeit, mal wieder so ein bisschen was in den Kopf zu kriegen, was nicht so schnelllebig ist. Ich gucke auch gerne Krimis, ich gucke auch gerne Reportagen oder Fernsehen oder was auch immer auch, aber ich finde halt dieses Lesen, und das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Und als ich es dann so wiederentdeckt habe, dann habe ich da erst gemerkt, was mir eigentlich gefehlt hat. Weil das ist halt so eine Sache, wir hatten auch Lichter Filmfest da, ne, mit Kino. Und dann war ich mal wieder im Kino und dann hat man gemerkt, was Kino mit einem macht. Und genauso ist es auch mit Büchern auf eine andere Art und Weise, finde ich. Und das ist so was schade ist in dieser schnelllebigen Zeit. Sorry, wenn ich jetzt so ein bisschen philosophisch werde, aber das fehlt einfach. Wenn man Kind ein Buch in die Hand nimmt, ich sehe das bei meinen Kids auch, ja. Das ist immer so, wenn die mal anfangen und sich hinsetzen zu lesen, dann sind die da auch drinne. Aber mit dieser ganzen digitalen Welt drumherum, die man selber irgendwie akzeptieren muss und auch selber darin gefangen ist, muss man ja auch zugeben, dann ist es aber, das ist so eine Art, die eine komplette Welt, die einem fehlt, wenn man nicht liest oder hört. Genau. Aber ich sag nochmal, für mich ist dieses Lesen selber nochmal, weil man kriegt es nochmal ganz anders in den Kopf rein, ja? Weil also man hat ja auch die Interpretation des Sprechers, sage ich nochmal, irgendwie so ein bisschen dabei. Aber trotzdem, ich liebe Hörbücher, so nicht, dass man es falsch versteht. Aber das Lesen an sich ist so wichtig für die Fantasie, für die Sprache, für die Wörter, für das selbst und diese ganzen, dieses Kopfkino, das dann abläuft. Und alleine dieses in Ruhe sich in der Ecke setzen und ein Buch lesen. So, die sich die Ruhe nehmen und wie das heute immer, ne, so ein bisschen ruhiger werden und sich die Zeit nehmen. Das sind so Sachen, die gehen einem ab. Deshalb finde ich Lesen immer noch sehr wichtig. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass du heute hier bist. Mhm. Und ich genieße das Ganze jetzt ja auch schon sehr. Bevor wir überhaupt auf die Bücher zu sprechen kommen, sind wir nämlich immer noch bei dem ganzen fast Business-Teil. Ne? Mhm.
Aber kann ich dir absolut nur recht geben und zustimmen. Also man muss halt sagen, die Entwicklung war halt so, dass gerade die Jungs eigentlich kaum noch gelesen haben. Ne? Also sagen wir mal jetzt, natürlich gibt es immer Ausnahmen, die viel gelesen haben, aber sagen wir mal im Schnitt, weil die natürlich durch PlayStation und andere Games und, oder Laptop oder was auch immer abgelenkt waren und lieber das gemacht haben. Ja? Mhm. Mädchen haben eigentlich generell immer, kann man sagen, auch viel gelesen, aber die eben nicht gelesen haben, werden tatsächlich erst über Streaming und Hörbücher und dann über Videopräsentation auf TikTok / BookTok quasi beeinflusst, ja, weil sie da Vorbilder haben und dann sehen sie plötzlich, wow, die sozusagen andere Jugendliche, Freunde von mir oder wer auch immer, die lesen plötzlich, die interessieren sich plötzlich wieder fürs Lesen und für Bücher. Und das ist einfach, das ist Wahnsinn. Also sagen wir mal, vor 3-4 Jahren hätte ich damit im Leben noch nie gerechnet. Dass es quasi so einen Gegentrend gibt, also und dass plötzlich wieder Bücher hip werden. Ja? Und dann kommen natürlich solche Sachen wie Farbschnitt. Also ich habe zum ersten Mal von Farbschnitt, also klar, Farbschnitt gab es zwar schon immer, aber jetzt ist der wirklich richtig hip. Also ich bin auf der Frankfurter Buchmesse jetzt am Stand von 10 Firmen angesprochen worden, Druckereien und so. Ja, wir bieten jetzt auch Farbschnitt, ja. Ich bin auf allen Buchmessen vorher kein einziges Mal angesprochen worden. Das heißt also, das liegt halt jetzt voll im Trend und das liegt nur und ausschließlich an den jungen Leuten. Ja?
Ganz kurz nochmal, Farbschnitt bedeutet, wenn wir ein Buch sehen, ich will es nur versuchen, aber ich will es versuchen.
Also die Seiten, die man so blättert, außen sind ja weiß in der Regel, ja. Die sind bunt oder sogar Bilder drauf. Mhm. Oder Glitzer oder Drachen oder was auch immer. Ja. Da kann man wahnsinnig viel mitmachen, sieht super aus.
Kommt dann auch drauf, wie dick die Bücher sind, ne? Umso mehr kann ich
da machen. Genau, je dicker, desto mehr kann man da machen. Genau. Ja.
Okay,
und das ist einfach auch so ein bisschen. Es geht nicht nur ums Lesen oder um, sagen wir mal, einer berühmten Autorin auf TikTok zu folgen oder so, sondern die haben eben jetzt wieder auch Bücher gerne in der Hand, weil es geil aussieht. Ja. Weil die Cover auch kind- oder jugendgerechter gestaltet werden. Ja, die farbmäßig ist das eben deren Geschmack angepasst oder eben auf deren Geschmack abgestimmt, was es früher nicht gab. Das muss man ganz klar sagen, das gab es nicht.
Instagram sogar eine Frau gesehen, die hat die bemalt. Die Buchen, das war krass. Die hat ein Harry Potter Buch gehabt und hat so 3 Szenen von Harry Potter auf die 3 Seiten der Seiten.
Aber wie dick, die sind doch nicht so dick.
Die sind dick. Die Harry Potter sind schon, hast du schon 5 cm Platz. Ja.
Okay. Ja, und es war halt so eine gebundene dick. Ausgabe, die hat sie dann halt so praktisch mit so Zwingen zusammen gemacht. Und dann hat sie dann halt diese, das war so krass, also es geht natürlich in erster Linie ums Lesen, aber wenn sowas hast du, da wird heute Wert drauf gelegt und das ist halt, finde ich aber auch cool. Und jetzt nochmal zu TikTok zurück, ich finde es geil, dass aus diesem digitalen Wust, schwarzen Loch oder was auch immer das ist, dass da tatsächlich ein Ausweg geht in die Richtung, die ich nachvollziehen kann.
Habe ich sehr überrascht gerade hier, diese Geschichte vom Gerd. Ich finde es sehr gut.
Ja, nee, ich finde es auch gut, dass es halt so eine Wirkung hat, dass die Leute und die Jugendlichen wieder lesen. Also das ist ja...
Da ist noch Hoffnung in Sicht.
Oder zum Beispiel, was auch so ein Trend ist, Blogger und Bloggerinnen, also die werden auch immer jünger. Ja? Also die Bücher besprechen, also quasi Buchinfluencer, kann man sagen, oder Influencerinnen. Und die zeigen dann ihre Buchregale. Und die sind zum Beispiel nicht geordnet nach Titel oder nach Namen, sondern nach Farben. Ja? Also die gestalten sozusagen ihre Buchregale. Sieht da irgendwie cool aus. Ja? Da wäre früher auch kein Mensch auf diese Idee gekommen, sowas überhaupt zu machen.
Ich habe meine Reihen so Maigret, habe ich 40 Stück geschafft, glaube ich, so nebeneinander. Die sind alle weiß. Das sieht nicht gut aus. Daneben noch Sherlock Holmes, 7-8 Stück, die sind auch alle weiß.
Genau. Sehr gut, du magst halt auch weiß. Also die
sahen cool aus. Die sahen tatsächlich cool aus.
Ja. Ich habe mir extra nur weiß die Bücher geholt.
Also sagen wir mal, das war jetzt der positive Teil, aber ich wollte nochmal zurückkommen auf das, was du immer weniger Zeit zum Lesen und diese Geschichte. Und das spiegelt sich leider, muss man sagen, auch in den Erhebungen ab, die es gibt. So seit 10 Jahren ungefähr verlieren wir in Deutschland ungefähr so 1 Million Leserinnen und Leser. Also das sind Leute, die nicht ein einziges Mal pro Jahr ein Buch kaufen. Und also seit 10 Jahren jedes Jahr 1 Million weniger. Und deswegen ist jetzt für mich diese jungen Leute, ist der totale Gegentrend sozusagen, ja, gegen diese Entwicklung. Da geht es wirklich bergab. Ja. Deswegen finde ich es auch gut, dass es diesen Gegentrend gibt, ja. weil das sind dann sozusagen die Leserinnen und Leser der Zukunft ja, natürlich. Ja. Ja. Die lesen ihre Bücher, ja, die lesen Fantasy, die lesen Romance, New Adult und wie das alles heißt. Aber die lesen natürlich in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren auch wieder ganz andere Sachen, weil die entdecken immer Neues.
Ja, ja. Weil man halt da drin ist. Ne? Wenn man schon immer irgendwie gelesen hat, also seit jungen Jahren, dann hat man nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Man hat noch dieses Empfinden, dieses Blatt umdrehen oder wegen mir auch auf dem Reader oder so, aber man hat diese, ein Beispiel, ich war mit meinem Vater und seiner Frau, da war ich 10 Jahre alt, da waren wir, glaube ich, 2 oder 3 Wochen in Dänemark, in so einem Häuschen und da war Strandspaziergänge und so weiter, das war wirklich so zum Ausruhen. Und das war der erste Urlaub so auf die Art und Weise und dann habe ich mir ein Buch mitgenommen und das war Jules Verne in 80 Tagen um die Welt. Das habe ich in dem Urlaub 3-mal gelesen, weil ich kein anderes deutsches Buch hatte. Mhm. Und ab da sind wir öfter gefahren und dann habe ich immer 10 Bücher mitgenommen oder so. Aber dann kommt halt die Zeit, dann hast du nichts mehr und dann kommst du wieder rein und dann versetzt sich so in die Zeit und dann weißt du, was du gelesen hast. Ich habe ein Star Wars Buch gelesen vom Film, wo ganz andere Gefühle beschrieben werden, wo ganz andere Sachen beschrieben werden, wo einfach mehr passiert und du das anders wahrnehmen kannst, als du das visuell wahrnimmst. Also das sind so Sachen, wo du denkst, ja, wenn du das erlebt hast, auch gerade in den frühen Jahren, dann ist das prägend. Dann verlierst du das vielleicht zwischendurch wegen Zeit, Hektik, Karriere oder sonst irgendwas. Aber du hast es irgendwie da und du findest es wahrscheinlich immer wieder. Und wenn du die Jugend verlierst, weil die gar nicht mehr gucken, dann ist der Zugang natürlich über TikTok sehr wünschenswert. Aber dann kriegst du sie wieder dazu. Aber heute, wo liest du noch? In der Schule? Dann hast du es vielleicht. Also, wenn und du coole Lehrer hast, dann hast du coole Bücher auch gelesen. Und da kommt bei meinen Kindern auch so ein bisschen das Interesse am Lesen dann von den Eltern aus, weil ich das immer wieder reinbringe, weil es mir halt so wichtig war oder ist. Und wenn du da aber irgendwie keinen Bock drauf hast, dann ist es ja nach der Schule schon wieder vorbei. Mhm. Gut, dann musst du vielleicht irgendwie noch was lernen. Oder für die Uni oder sonst irgendwas, sind andere Bücher?
Es ist halt auch so, ich glaube, im Schnitt kann man wahrscheinlich sagen, dass die Schülerinnen und Schüler im Deutschunterricht eher abgeschreckt werden von Büchern und Literatur, weil sie dann natürlich bestimmte Dinge lesen müssen, die sie aber vielleicht gar nicht interessieren oder sehr wahrscheinlich nicht interessieren.
Sehr gut gesagt.
Ja, natürlich gibt es auch Lehrerinnen und Lehrer, die da besonders drauf achten, die da die Bücher auswählen oder sich umgucken, wo sie vielleicht denken, ja, da können die Kids was mit anfangen. Oder
ich habe schon 2, 3 Bücher gekauft, ja, die im Unterricht gelesen wurden, weil mein Sohn die nochmal lesen wollte.
Bei mir war es nicht so. Ganz ehrlich, bei mir hat das Lesen.
Ja, jetzt, das kann man gar nicht vergleichen.
Ich wollte sagen, mir hat das Lesen in der Schule keinen Spaß
gemacht. Ja, genau. Es gibt so Rahmenrichtpläne, woran sich die Lehrer auch orientieren müssen. Da stehen halt bestimmte Klassiker und so drauf. Und deswegen sage ich, sagen wir mal im Schnitt, würde ich sagen, die Mehrzahl wird eher abgeschreckt. Mhm. Und das ist jetzt quasi ganz genau der Vorteil, zum Beispiel auch von so einer Plattform wie TikTok. Weil da wählen sie sich natürlich ihre eigenen Dinge aus. Mhm. Ja, das war natürlich, ich habe auch schon immer in meinem Leben viel gelesen, aber ich habe mir natürlich auch nie gerne vorschreiben lassen, was ich zu lesen habe. Gerade in der Jugend. Wer lässt sich da schon gerne irgendwas vorschreiben? Keiner. Und genau das, so funktioniert das. Die haben dadurch einfach eine Riesenmöglichkeit, selbst was zu entdecken. Mhm. Selbst ihre Themen, ihre Stoffe, ihre Geschichten zu entdecken.
Weil es ja trotzdem wichtig ist, inspiriert zu werden.
Absolut.
Weil wenn man ganz ehrlich, wenn es steht vorm Regal, dann ist es so eine Sache. Dann guckst du, dann gefällt mir der Titel, dann gefällt mir vielleicht der Text auf dem Einband. Dann ist aber immer noch ein gewisses Risiko da. Und wenn du jemanden hast, dem du dann vielleicht, wie es heute so ist, auch vertraust, wie so ein, die gucke ich schon die ganze Zeit auf TikTok und die hat mir schon mal ein gutes Buch empfohlen, dann hat man ja auch so diese soll ich sagen, ja, eine Empfehlung, beziehungsweise man kriegt ja auch schon ein bisschen mehr vom Inhalt mit und dann kann man, hat man eher so ein Bild, wo man sagt, ja, das ist was für mich, wie du schon sagst, du suchst dir deine Sachen aus, aber du hast trotzdem jemand, der dich inspiriert, beziehungsweise dir das nahelegt, was, oder dir zumindest die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr einen Eindruck zu kriegen von dem Buch, weil, mal, sei mal ganz ehrlich, wenn man Amazon hat und du kannst, lies mal rein oder wie das heißt, dann kannst du vielleicht die ersten 10 Seiten lesen und sagst, okay, gefällt mir nicht, aber es ist auch immer schwierig, finde ich. Mhm. Und bei sowas glaube ich, und dass es genau so gut bei der Zielgruppe ankommt, also ich bin begeistert davon.
Vielleicht muss man vor allem, weil die ja sowieso auf der Plattform den ganzen Tag unterwegs sind. Ja. Ja, die gehen ja nicht eigentlich auf Amazon oder so, sondern die sind ja schon auf diesen Plattformen unterwegs. Die hören Musik da und die hören, die gucken Videos da und da kriegen sie auch Literatur präsentiert. Ja. Mhm. Ich meine, natürlich muss man auf der anderen Seite, wenn, es gibt natürlich in dem Kultur- oder Literaturbetrieb bestimmt nicht wenige, die sozusagen über TikTok denken, das ist der Untergang des Abendlandes und so weiter. Ja. Was ich aber für wirklich Schwachsinn halte. Ja, weil, also die sagen, also diese Art Leute sagen, okay, die, das ist ja alles Schund, was da vorgestellt wird, was da gelesen wird und so weiter. Aber es ist sozusagen der Weg, die Jugend an Literatur heranzuführen, an Bücher zu kriegen, damit die überhaupt lesen, damit die überhaupt Hörbücher hören und so weiter. Also sich für diese Sachen interessieren, für Geschichten interessieren. Ja? Und zwar deren Geschichten. Wir können ja denen nicht vorschreiben, was sie zu lesen haben. Weil dann funktioniert es eben nicht. Und das ist ja eben genau der Punkt, dass das einige einfach sind so, ja, die verstehen das einfach nicht, ja, meiner Meinung nach.
Es ist irgendwann mal eine super gute Nachricht gewesen.
Wie gesagt, ja, das ist auch richtig, dass gut,
auch was Positives haben kann.
Mhm. Aber
ja, sag du.
Es geht nur darum, weil wir sind jetzt, ich glaube, ich würde gerne mal in so einen anderen Bereich reinstarten.
Auf die Bücher wollte ich
ja. Ja, genau, aber ich bin noch nicht fertig, weil wir haben jetzt deinen Verlag und wir haben dich jetzt immer nur. Du hast aber mittlerweile ja doch schon viel mehr Leute, die du als Verlag vertrittst. Und ich glaube, das ist wichtig, da nochmal drauf einzugehen, weil dieser Schritt fehlt noch von, sage ich mal, ein Mann-Selbstverlag zu einem richtigen Verlag mit wie viel
hast du es? Ich habe ungefähr so von 55 Autorinnen und Autoren Bücher verlegt. Ja. Und das ist natürlich, ich meine, das ist ein Prozess und eine lange Entwicklung. Im Prinzip ist es aber relativ einfach zu erklären. Und zwar, wie hatte ich ja vorhin erwähnt, ich brauche einen Namen und eine Homepage. Mhm. Und ich hatte dann eben diese Homepage und habe die langsam aufgebaut und einfach ein paar Bücher da gepostet, die ich veröffentlicht habe von mir. Das waren meine Krimis damals. Aber wenn man als Verlag in Deutschland eine Homepage hat, dann kriegt man automatisch Exposés, Manuskripte, Buchkonzepte gemailt oder zugeschickt. Mhm. Ja. Weil es da draußen, kann man sich vorstellen, wahrscheinlich hunderttausende Leute gibt, die eben Lust haben oder irgendwie die Sehnsucht haben, das eigene Buch rauszubringen, das eigene Buch zu veröffentlichen zu lassen, das eigene Buch in den Händen zu halten. Also diese Sehnsucht ist riesengroß.
Ja, kenne ich.
So.
Ich auch.
Und dann hat es eben bei mir auch nicht so lange gedauert, dass ich so die ersten Manuskripte bekommen habe. Ja. Vorschläge für Bücher und so. Der Verlag Mainburg war ursprünglich tatsächlich als Eigenverlag gedacht. Also ich hatte am Anfang überhaupt nicht vor, fremde Autorinnen und Autoren unter Vertrag zu nehmen. Also ich wollte einfach meine Krimis machen. Ja. Ich hatte einen riesen Spaß dran. Ich habe damals noch als freier Werbetexter gearbeitet, habe eben nebenbei, immer wenn ich mal nichts zu tun hatte, Krimis geschrieben und hat einfach Spaß gemacht. Und genau das wollte ich quasi mit dem Verlag umsetzen. Im Laufe der Zeit war das aber dann so, dass da einfach Sachen kamen, mir angeboten wurden, die einfach gut waren. Ja. Mhm. Insbesondere eben auch von Leuten, die hier aus der Gegend kamen, ja, aus der Region. Die einfach so ein bisschen zu dem ganzen Verlagskonzept auch gepasst haben, ja, die da einfach irgendwie reingepasst haben. Und irgendwann war das einfach so, dass ich einfach quasi das gar nicht mehr, dass ich mir nicht mehr Nein sagen konnte. Ja. Und dann habe ich es eben mal probiert mit zwei, drei anderen Autorinnen und Autoren, ja, und habe deren Bücher veröffentlicht. Und im Prinzip hat es dann ganz genauso funktioniert wie mit meinen eigenen. Ja. Also ich habe dann die Buchhandlungen hier in der Region auf die neuen Autoren, neuen Bücher aufmerksam gemacht und den Vertrieb da gestartet und so weiter und so fort. Immer jeweils ein E-Book daraus konvertiert, ja, und angeboten. Und so hat sich das sozusagen so langsam hochgeschaukelt und aufgebaut. Und irgendwann war dann halt auch der Schritt sozusagen aus der Region heraus, weil dann auch überregionale Autorinnen und Autoren auf mich zukamen. Also mittlerweile habe ich Leute aus Berlin, aus Hamburg, aus Baden-Baden, aus Schweinfurt, aus der Nähe von Köln. Also quasi eigentlich fast, kann man sagen, aus ganz Deutschland, die bei mir Bücher veröffentlichen. Wo ich dann eben nicht mehr diese regionale Karte ausspielen kann. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn jetzt jemand, ich sage jetzt einfach mal was Fiktives, in Krefeld wohnt und ein Krimi geschrieben hat, der in Krefeld spielt, dann kann ich sozusagen das, was ich hier in Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet mache, mit dem Vertrieb, dort machen. Das heißt, ich würde mir dann für dieses Buch, was in Krefeld spielt, die Buchhandlungen aus der gesamten Region raussuchen und genau diesen Vertrieb in diese Buchhandlungen machen. Mhm. Ja? Und dieses Konzept funktioniert.
Es ist halt nur eine andere Region.
Das dauert dann manchmal so ein bisschen, weil diese Buchhändlerinnen und Händler, die kennen natürlich den Namen Mainbook in der Regel nicht. Mhm. Ja, das ist ein bisschen mühsamer. Da startet man quasi bei Null. Aber in diesem Bereich funktioniert es, ja. Und das Ganze kann man sozusagen kopieren. Und zwar, das funktioniert in Hamburg, das funktioniert in Berlin, das funktioniert letztendlich überall. Mhm. Ja? Und das ist letztendlich das Grundkonzept, würde ich sagen, von Mainbook. Ja? Die Homebase, sage ich immer, ist und bleibt Frankfurt und Rhein-Main. Das wird auch immer so bleiben. Das liegt einfach daran, dass ich eben Frankfurter bin.
Außerdem müsstest du den Namen ändern.
Außerdem, ja, genau. Aber sozusagen diese Inseln, ja, in ganz Deutschland, also im Printbereich, das funktioniert. Und im digital haben wir ja schon, da läuft es ja nochmal ganz anders ab. Das ist viel einfacher, weil da das mit den ganzen Plattformen und Shops, das ist so ein Automatismus, das läuft einfach. Und nochmal, weil du ja auch das Thema Urlaub und so weiter oder auch die Mobilität von den Leuten, ja, das ist halt auch ganz wichtig, dass es eben diese verschiedenen Formen und Arten von Büchern gibt. Die Leute werden immer mobiler. Ja? Ob ich jetzt jeden Tag mit dem ICE irgendwo hinfahre, ob ich 5-mal Städtereisen mache im Jahr oder in Urlaub fliege oder was auch immer. Bei der Lufthansa musste jetzt auf das Gewicht achten, ja, seit ein paar Jahren. Ja, dann nehmen die Leute eben den Reader mit. Der wiegt 120 Gramm und liegen irgendwo in der Sonnenliege und laden dann noch ihre Bücher runter. Ja? Und das ist alles natürlich ein Riesenvorteil für uns.
Also ich sag's, das ist meine persönliche Meinung, aber da lasse ich lieber 2 Hosen da zu Hause und nehme ein Buch mit. Also.
Genau, das kann ja auch jeder machen, wie er will.
Ich schaffe ja auch in diesem mit Kids auch Hörbuch, im Urlaub nicht mehr.
Ich fahre jetzt halt irgendwie auch viel Auto am Tag.
Genau. So,
und dann, ich kann ja
nicht lesen am Steuer,
also dafür plädiere ich viel.
Genau. Das ist exakt das, was ich immer höre. Ja. Ja. Es ist immer individuell. Ist ja. Es gibt Leute, die sagen, oh Gott, ich habe zu Hause Regale, da stehen 3000 Bücher drauf, die brechen zusammen. Ich muss jetzt mal irgendwas ändern. Ich kann mich so schwer von denen trennen. Also habe ich mir jetzt einen Reader angeschafft. Mhm. Und diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Unterhaltungs- und Gebrauchsliteratur, was man einfach so wegliest, das lese ich alles auf dem Reader. Und die Bücher, die irgendwie wertvoll sind oder wertig sind, die ich im Regal stehen habe, die kaufe ich mir als gedrucktes Buch. Mhm. Ja. Oder andere, die viel unterwegs sind und nicht die Möglichkeit haben zu lesen, die hören Bücher. Also jeder macht es so, wie er es am liebsten hat und wie er es am liebsten mag. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ich kann gar keine Hörbücher hören, da schlafe ich sofort ein dabei. Mhm. Ich muss lesen, ich muss das vor mir sehen. Ja? Gibt es auch. Also das ist unterschiedlich. Und dann kommt auch noch das Alter, ist auch ein wichtiges Ding. Und zwar, wirklich Senioren, Seniorinnen, die gar nicht mehr so gut sehen, für die sind die gedruckten Bücher meistens zu klein, die Schrift ist zu klein. Ja? Mhm. Das hast du einfach bei den Readern einen Riesenvorteil, weil du einfach die Schrift vergrößern kannst. Mhm. Ja? Also die nutzen das sozusagen je nach Bedarf.
Ja, super.
Und das letztendlich ist auch so die Denke bei den Verlagen genauso. Ja? Also wir arbeiten genau darauf hin, dass es für jeden maßgeschneidert quasi eine Form von Buch gibt.
Aber ich finde dann, jetzt komme ich wieder mit meinem Vergleich um die Ecke mit der Musik, hat man tatsächlich ein bisschen, zumindest scheint es mir jetzt so, einen kleinen Vorteil, weil es wird, also ich glaube, das Buch und jetzt gerade, was du vorhin erzählt hast mit TikTok, dass es jetzt bei den Kids wieder hochkommt, also ich glaube, das gedruckte Buch, das man sich auch ins Regal stellen kann, klingt zumindest jetzt für mich so, wird nicht aussterben oder nie ganz aussterben. Dann haben wir hier die Reader, heißen sie, ne? Mhm. Oder halt dann am Ende, wie gesagt, das Hörbuch. mit den verschiedenen Plattformen, die es anbieten. Bei der Musik ist oder war es ja tatsächlich so, dass halt, also klar gibt es jetzt auch wieder Liebhaber, die sagen, ich habe jetzt wieder einen Plattenspieler und ich kaufe mir auch wieder Platten, wenn es die dann gibt von meiner Künstlerin oder meinem Künstler. Aber eigentlich ist es da ja sehr stark zusammen zu dem Streaming.
Genau. Das ist der Unterschied zu der Musikbranche. Also ja. Ich würde dir vollkommen recht geben, das gedruckte Buch wird nie aussterben, ja. In Deutschland zumindest. Also es liegt auch ein bisschen an unserer Kultur. Wir haben ja immerhin den Buchdruck hier erfunden.
Ja.
Und da ist sozusagen, das ist ein emotionales Verhältnis auch zum gedruckten Buch. Haben noch ganz viele, die sagen, auch sagen, die müssen auch, was in der Hand haben. Ja, dieses haptische Erlebnis, was in der Hand zu halten und es zu lesen, das ist bei vielen noch ganz, das ist noch weit verbreitet. Aber es wird eben, es kommt sozusagen, es gibt einfach Segmente, die werden wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gedruckt werden. Andere Segmente, die sind sozusagen auf den Druck angewiesen. Also es gibt auch wahnsinnig viele Bildbände und so weiter. Die funktionieren gar nicht als E-Book.
Ja, klar.
Ja? Oder als Hörbuch schon ganz und gar nicht. Ja, als Hörbuch schon ganz und gar nicht, dann macht es einfach keinen Sinn. Nee. Dieser ganze Bereich, dass Bücher verschenkt werden, wie zum Beispiel an Weihnachten und sowas, ja. Das funktioniert auch mit E-Books nicht. Die kannst du nämlich gar nicht verschenken, sondern da musst du das gedruckte Buch haben.
Ja, genau.
So ambitionierte Literatur, das funktioniert nur als gedrucktes Buch. Die ganze Genre-Literatur, ja, wozu ja auch Krimi, Thriller, Fantasy und dieses ganze Zeug gehört, das wiederum funktioniert wunderbar digital, ja, und sowohl als Hörbuch als auch als E-Book. Deswegen, das ist so ein Bereich, da nimmt das gedruckte Buch eher ab und dieses Digitale steigt. Bei anderen bleibt es aber haargenau gleich. Aber das gedruckte Buch wird nie aussterben in Deutschland. Da bin ich also felsenfest von überzeugt. Was natürlich in 50 Jahren ist, weiß niemand, aber jetzt auf absehbare Zeit auf keinen Fall. Genau.
Und wie ist es mit den Hörbüchern bei euch? Wird da jedes Buch, das wird ausgewählt?
Ja, und zwar, das liegt einfach schon mal daran, der Hörbuchmarkt, der boomt so dermaßen seit 5 Jahren. Ja. Also das war quasi dieser Moment, als die Streaming-Anbieter plötzlich auch Hörbücher angeboten haben. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt. Vorher gab es eben die gepresste CD als Hörbuch.
Ja, ich habe noch
einen Teller. Dieser Schritt, ja, der hat quasi diesen Boom ausgelöst. Plötzlich hatten wir eben 20, 25 Millionen zusätzliche Kunden, potenzielle Kunden, die auch Hörbücher hören. Ja. Die haben früher sich niemals eine Hörbuch-CD gekauft, die aber jetzt dann irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und seitdem haben wir quasi das Problem, dass es zu wenig Studios und zu wenig Sprecher gibt. Also es gibt genügend, ausreichend, aber zu wenig, um alle Bücher, die es schon gibt, in einer vernünftigen Zeit als Hörbuch anbieten zu können.
Jetzt, wo ich dich hier habe, wie lange dauert es, so ein Buch einzusprechen?
Ich wollte kurz vorher noch was sagen. Gefallen. Also falls da draußen noch Leute gibt, hier ist ein kleines Studio, da kann man gerne noch ein paar Bücher einsprechen. Ich habe auch Zeit.
Wir verlinken das mal
hier unten.
Genau.
Ja, genau, die ist gut, die Frage. Ja,
Lange dauert es jetzt, sag ich mal hier, ich nehme jetzt mal eins von den Büchern, die du mitgebracht hast, und guck mal kurz da rein. Das sind 280 Seiten.
Mhm. Genau.
Wie lange braucht man, um so ein Buch einzulesen? Mhm. Weil das hat mich immer gewundert.
Also du meinst nicht die Zeit am Ende, die du brauchst, um es zu hören, wie dein, was hast du gesagt, 36 Stunden dein?
Ich glaube, es ist sogar mehr. Ich glaube, ich bin nur 50 bei dem oder so. Aber nee, es sind 50, 56 Stunden. Aber es geht halt darum, weil...
Das Herz.
Ja, lass ihn mal, weil es geht, da gibt es auch ein paar andere. Aber was meinst du, oder kannst du mir sagen, wie lange das dauert, um sowas einzusprechen?
Du hast quasi bei dem Griff zu dem Buch schon genau das Richtige gemacht. Es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie viele Seiten sind, also wie die Textlänge ist.
Ja. Ja.
Es ist ja auch so, dass nicht jedes Buch hat die gleiche Textmenge auf einer Seite. Also es gibt ja auch riesendicke Bücher, da steht kaum was auf einer Seite, deswegen sind sie so dick. Mhm. Ja. Nein, also es hängt an der Textmenge, ja, an der Länge des Buchs. Und da gibt es so eine Richtgröße, sozusagen so und so viele Wörter kann in einer Stunde gelesen werden. Mhm. Denn, sagen wir mal, die Sprecher, und es kommt bei den Hörbüchern, kommt es hauptsächlich darauf an, dass du eine professionelle Sprecherin oder Sprecher hast. Also der Sprecher und die Sprecherin, damit steht und fällt alles beim Hörbuch, ja. Und davon gibt es eben, sagen wir mal, nicht so super viele. Ja? Also
ich glaube, das ist eher das Problem. Vielleicht nicht die Anzahl der Studios, wo man es aufnehmen könnte, sondern wahrscheinlich...
Ein bisschen von beidem, glaube ich.
Ja, oder auch ein bisschen von beidem natürlich, aber das ist, glaube ich, echt das Problem.
Also die Studios sind auch sehr gut gebucht oder ausgebucht.
Ja, kann ich mir auch denken,
also gerade die letzten Jahre. Ja. Aber es gibt im Endeffekt so wenig Sprecher. Also bei Sprecherinnen und Sprechern kann ich es euch ganz klar sagen, die Beliebten,
ja,
die sind im Prinzip, kann man sagen, ein halbes bis ein Dreivierteljahr vorher ausgebucht. Ja.
Wie kann ich noch auf die Schnelle jetzt Sprecher werden und Bücher?
Das ist nicht so einfach.
Sprecher ist insofern einfach, du musst halt eine Sprechausbildung machen. Ja, genau. Wie lange die dauert, kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber das ist also sozusagen die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, sonst wirst du gar nicht genommen. Ja.
Ja.
Sonst darfst du gar nicht einsprechen. Also das heißt, da kommt es wirklich auf jede kleinste Betonung an. Da geht es um die Emotionen, die rübergebracht werden müssen. Die wissen ja auch genau, wie sprechen sie zu schnell, zu langsam. Die müssen exakt genau das Tempo, und das können die auch, weil sie eben diese Sprechausbildung haben. Ja? Ein anderer kann das nicht. Es gibt immer viele, ich höre immer Autorinnen und Autoren, die denken, oh, ich habe doch eine super Stimme, das mache ich doch mal selbst. Mhm. Funktioniert leider nicht. Ja? Weil da kommt es auf Nuancen an, auf kleinste Nuancen, und deswegen brauchst du diese Leute, und das ist eben, die Anzahl ist begrenzt. Als, von den wirklich richtig guten. Ja?
Als Verbraucher möchte ich das unterstützen, weil ich habe teilweise schon Bücher mir nicht angehört, die mich sehr interessiert haben, weil ich halt mal kurz, man kann ja so 5 Minuten reinhören oder sowas, und ich gesagt habe, das kann ich mir jetzt keine... Ja. Und ich hole mir immer welche, die länger sind, weil sonst bin ich 3-mal mit der Bahn gefahren und dann ist das Buch vorbei. Das mache ich auch mal, wenn es mich halt extrem interessiert, aber sonst nehme ich halt so über 10 Stunden erstmal sowas. Und dann habe ich gesagt, kann ich mir diese Stimme nicht anhören, weil das es geht nicht an mich, das passt irgendwie nicht. Und
das geht viel lieber beim Podcast mit deiner Stimme.
Ja, ich weiß, die machen bei mir immer leise, die haben das schon. Man kann das bei uns auch muten. Es gibt so Mute. Einzelne Leute kann man
muten. Tobi ausschalten. Nee. Was ich ganz kurz gerne wissen würde, weiß nicht, ob du das, du hast ja bestimmt auch schon so Prozesse mitbekommen. Also eine Frage, die ist vielleicht richtig blöd, aber wenn du Sprecherin oder Sprecher bist und so ein Buch einliest, konzentrierst du dich ja natürlich sehr, sehr darauf, dass du das natürlich fehlerfrei abliest, ne? Plus Betonung, plus Emotionen, die da drin sein müssen und so. Und ich würde gerne mal wissen, wenn man sich so darauf konzentriert, ein Buch oder den Text perfekt vorzulesen, ob das dann auch im Kopf hängen bleibt bei der Person, die es vorliest. Weißt du, also, oder sind die so fokussiert auf das, wie lese ich das vor, wie betone ich das, welche Emotionen packe ich da rein? Da guckst du bei der Frage, Tobi. Mhm.
Ja? Ist eine gute Frage.
Ist dir das noch nicht aufgefallen? Mhm. Wenn du selber, lese mal einen Text laut vor und versuch den richtig schön zu betonen.
Mach ich jeden Abend.
Bleibt da was hängen bei dir? Oder
machst es bleibt was hängen bei meinen Söhnen.
Genau, bei denen, weil die dir zuhören. Und das ist ja dann bei den Hörerinnen und Hörern von so einem Hörbuch auch wichtig, dass die... Genau.
Ja. Ich glaube, das kann man pauschal gar nicht beantworten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es von Sprecherin zu Sprecherin und Sprecher zu Sprecher unterschiedlich ist. Ja. Was ich weiß, ist, dass natürlich die Guten und die das professionell betreiben, die beschäftigen sich auf jeden Fall, bevor sie es einsprechen, mit dem Text.
Mhm.
Die gucken, welche Figuren kommen da vor, wie sind die drauf, ja, weil du kannst nicht einfach sozusagen einfach, oh, ich fange jetzt mal an zu lesen und treff sozusagen die Stimme, ja, oder die Art des Sprechens, wie spricht der einen Dialog aus oder sowas, das funktioniert so nicht. Das heißt, du musst dich mit dem Text auseinandersetzen. Das heißt, die beschäftigen sich schon vorher mit der Geschichte, und ich glaube, da bleibt auch viel hängen in diesem Prozess. Ja. Also bevor die überhaupt die Aufnahme machen, das ist einfach, das ist ein Zwang, das muss also Pflicht. Ja. Wenn ich das nicht bereit bin, diese Zeit nochmal zu investieren als Sprecher, dann bin ich kein guter Sprecher. Also das würde ich mal so stehen lassen. Ja,
also die Vorbereitung, klar, ich sag nur, es ist, glaube ich...
Ob die dann die Geschichte, wenn die einsprechen, quasi auch richtig mitkriegen.
Weil ich glaube, ich könnte mir so voll vorstellen, Sache, dass wenn du ruhig sitzt und liest, ne, dann arbeitet ja dein Kopf, wie du schon gesagt hast, dann hast du Fantasie, dann hast du irgendwie Bilder im Kopf, die passieren, während du liest. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das konzentriert und so rüberbringen möchte, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das dann so
die aufsaugen. Die müssen sich auf den Satz, auf das einzelne Wort, sogar auf die einzelne Silbe konzentrieren. Ja? Auf jede kleinste Betonung. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen flöten, sozusagen.
Könnte sein,
die Gesamtgeschichte.
Ich habe mir das nur gerade mal vorgestellt, das muss krass sein. Du hast irgendwie gesagt, so, ja, ich habe, wenn ich ein guter Sprecher wäre, ich habe so 10 Bücher schon eingesprochen, cool. Und wie waren die so? Könnte sein, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also, ne? Also weil von der Story vielleicht oder von allem jetzt im Einzelnen gar nicht so viel hängen geblieben ist, sondern weil die Konzentration so darauf war, das halt dann irgendwie perfekt einzusprechen oder einzulesen. Beides. Mhm. Das ist sprachlos, Tobi, ja?
Ja. Ich frage mich, ob du noch weißt, was du gestern zum Mittagessen hast.
Genau. Ja, weiß ich.
Das kann keiner überprüfen.
Ich bin zum Glück auch kein Sprecher oder Einleser. Ja. Das wird auch nicht mehr passieren.
Ich weiß nicht, ich habe ja immer noch mein Hörspiel im Kopf.
Ja, ach stimmt, das wollte ich noch machen, gell?
Ja, stimmt. Mache ich das. Hier in deinem Studio.
Aber dann alleine?
Nein, ich habe mir schon die Idee, dass wir haben ja so viele Gäste gehabt,
ich ob der auch ein oder andere
auch mal eine Rolle übernehmen kann.
Okay.
Das ist ja meine... Idee.
Ja.
Nee, aber das ist, ich finde es einen guten Übergang, weil jetzt können wir mal endlich, ich weiß nicht, wie lange wir hier schon sitzen, aber ich fand es bisher nicht interessant, aber ich sitze natürlich hier auf heißen Kohlen, weil es ja noch um die Sache an sich nämlich geht.
Ja.
Um die Bücher.
Darf ich ganz kurz, guck mal, ich gucke ja schon
kurz, die ganze Zeit drauf.
Ganz kurz
gibt
es bei dir nicht, doch, das gibt's. Pass auf. Also, der Gerd hat hier 7 Bücher mitgebracht, aus einem davon möchte er auch noch was vorlesen.
Kann ich machen, ja.
Ich möchte das auf jeden Fall.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, aber... Ich muss jetzt mal gucken. Also, wir haben 6 Bücher mitgebracht bekommen, die wir auch geschenkt, also die wir behalten dürfen. Und als hätte der Gerd das geahnt. Also, ich lese die jetzt alle ganz kurz vor. Also nicht die ganzen Bücher, keine Sorge, sondern nur die Titel. Und werde sie auch schon verteilen. Also Tobi nimmt 3 mit und ich nehme 3 mit. Aha. Und ich als nicht so krasse Leseratte werde hiermit auch hoch und heilig versprechen, dass ich... Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, deswegen werde ich sagen, bis zum Ende des Jahres, okay?
Wir sind ja am Anfang noch.
Also. Bis zum Ende des Jahres werde ich 2 davon, vielleicht auch die 3, die ich mitnehme, lesen. Auf jeden Fall, ich werde es versuchen. Mhm. Aber tatsächlich bei mir auch, gibt es die auch als Hörbücher?
Ein paar davon. Muss ich mir nochmal angucken. Es kann sogar sein, dass es davon keine gibt.
Schade, aber das hätte ich auf jeden Fall geschafft. Egal, auf jeden Fall, wir werden es jetzt verteilen. Und zwar gibt es hier einmal das kleine Frankfurter Weihnachtsbuch. Da weiß ich genau, das hat der Gerd für den Tobi mitgebracht. Dann haben wir auf jeden Fall ganz klar hier das Buch, das heißt Einzige Liebe. Da ist ein Fußball im Netz drauf, ist ganz klar, an wen es geht. An Tobi. Und dann haben wir noch hier
das
den...
Das ist sogar von dir.
Genau.
Ach, ich hab, oh, Entschuldigung,
das ist der erste
Buch, den Autor.
Der erste von
Andreas Heinzl.
Und genau. Das zweite Buch ist vom Gerd selbst, ja. Genau.
Der erste und originale Eintracht-Krimi.
Ich werde den bestimmt auch irgendwann lesen.
Gibt aber
der
mittlerweile
muss an Tobi erstmal. Dann haben wir hier den Apfelweinbotschafter, auch vom Gerd geschrieben. Der muss natürlich auch an Tobi als erstes gehen. Und dann tauschen wir,
wenn du
nee, warte. Und an mich geht einmal Schall und Rauch. Das ist
Rausch.
Geschrieben.
Schall und Rausch.
Entschuldigung, natürlich. Ja? Schall und Rausch, da ist ein großes.
Du hast deine Brille nicht auf.
Grünes Blatt vorne drauf. Deswegen, also, es geht auf jeden Fall an mich, dieses Buch.
Das ist der erste Hanfkrimi Deutschlands.
Der erste Hanfkrimi, ist das klar. Aber der ist geschrieben von, warte, Martin
Müncheberg und Stefan Schweizer. Das ist ein Autorenduo.
Du weißt es sogar auswendig, ja. Und du musst das ja auch wissen.
Genau.
Dann haben wir natürlich ganz klar hier Rotlicht Frankfurt, ein Thriller, geschrieben von Gerd Fischer, nämlich von dir.
Genau.
Das geht natürlich auch an mich. Komisch. Und Scheißendreck Happens von Thorsten Fiedler, das passt auch sehr gut zu mir.
Genau.
Das könnte ich aber auch
Tieren aus Offenbach.
Und das ist aber, warte mal, Moment, da steht jetzt nicht drauf, was es ist. Das eine ist ein Thriller,
das ist Realsatire, powered by Offenbach, steht unten drauf.
Ach, hier unten steht, stimmt.
Ja.
Ach, da steht's.
Ja. Okay.
Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Das ist auch so ein Grund, warum ich manchmal echt nicht mehr so Bock habe zu lesen.
Mhm. Da hatte ich ja vorhin schon erwähnt.
Ja, ich hole mir auch so ein
Reader, kannst du hören, die Schrift vergrößern.
Das Gute ist, wenn du so wenig Text auf dem Reader hast, dann kannst du genauso scrollen wie bei Instagram und TikTok.
Super.
Dann kannst du so weiterlesen.
Ja, genau. Sehr gut. Also jetzt haben wir, warte, wir haben 6 Bücher hier, plus das, woraus du gleich ein bisschen was vorlesen willst, aber wir haben 6 Bücher hier. Von denen sind 4 jetzt von dir gewesen sogar, ne?
Nee, 3.
Nee, 3.
3, genau.
Was hast du gerade gesagt, Tobi? Sorry.
Das Buch, was er dabei hat, das macht er nachher selber, weil er macht so eine kleine Buchpräsentation und so, damit wir mal einen Einblick kriegen, in welche Richtung das alles geht. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja. Also die haben wir jetzt schon mal verteilt. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall, also 2 mindestens lesen davon. Definitiv. Doch, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ich sage Ende des Jahres.
Aber nicht am Steuer.
Nicht am Steuer. Und es wird Ende des Jahres, da haben wir noch ein bisschen Zeit jetzt, werde ich mal gucken, in welcher Folge es passt, eine kleine Inhaltsangabe machen. Als Hausaufgabe.
Wie in der Schule?
Ja. Krass.
Ja, sehr gut.
Also ich werde kurz erzählen, um was es geht und dass man auch mir glaubt, dass ich es gelesen habe.
Ohne Spoilern.
Ach, ohne, das wird schwierig ohne Spoilern.
Nee, das geht. Das steht hinten drauf.
Also es war nur mein Laptop, keine Sorge, der ist ausgegangen, aber zum Glück nehmen wir ja nicht für den Laptop auf. Ich habe auch kurz einen Job gekriegt, aber alles gut. Nein, ja, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin, also wenn ich gelesen habe oder die meisten Bücher, die ich gelesen habe, waren bei mir jetzt in meinem Fall zum Beispiel wirklich so, ich mag halt eher Sachbücher, beziehungsweise ich habe schon immer gerne, es muss jetzt nicht unbedingt eine Autobiografie sein, aber quasi... Mhm. Ja, das ist dann, ist aber trotzdem, wie nennt man das denn, wenn
eine Biografie vielleicht.
Ist dann eine Biografie wahrscheinlich.
Also wenn jemand über einen anderen, über das Leben eines anderen schreibt.
Ja.
Jemand darstellt.
Oder also so. Genau, meistens waren es, ich sage jetzt einfach mal, reelle Personen, die
genau.
über ihr Leben erzählt haben, selbst oder halt, genau, erzählt wurde. Mhm. Das war so ein bisschen, hat mich irgendwie am meisten interessiert.
Wenn einer selbst über sich schreibt, dann heißt es Autobiografie. Genau.
Dann muss aber das auch selber geschrieben haben, ne?
Genau, aber da ist eben der Punkt, dass da zwar ab und zu mal Autobiografie draufsteht, wenn der Bohlen hast du ja vorhin genannt, aber der hat es ja nicht selbst geschrieben.
Also mit Sicherheit
nicht, bei ihm ist es auch so, dass der tatsächlich da gibt es eine Autorin, das ist eine Bildredakteurin, die hat es geschrieben als Ghostwriterin. Mhm. Da ist es offen gelegt. Es gibt aber auch andere, die verheimlichen das. Also die tun dann so, als hätten sie es selbst geschrieben.
Kommt mir auch vor.
Lothar Matthäus und so, ja, da weiß jeder, dass er es nicht selbst geschrieben haben kann. Ja.
Soll ja auch Musiker geben, die ihre Texte nicht selber schreiben.
Zum Beispiel, ja.
Ja. Aber das ist aber auch wieder der Unterschied, wenn man natürlich. Sagt, dass man den, ne, und das hatten wir ja, hört mal bei genau. Nio rein.
Ja, wenn man das sagt, dass man da gerne zusammen an Songs arbeitet, dann ist es super. Es gibt viele, die
ich habe es da sogar verstanden und habe es auch für okay befunden.
Oh,
sein Fall sogar als
Tobias gut. von der Hip-Hop-Polizei hat es für
ja genau
die Hip-Hop-Polizei okay empfunden.
Ja, haben wir doch gesagt. Yeah. Ich war auch immer der Verfechter, dass man das selber schreiben muss, aber er hat es mir erklärt und jetzt habe ich es auch einigermaßen genau. verstanden.
Und auch super grandiose Überleitung, Tobi, zum Thema Bücher schreiben, weil ich finde auch, also na klar, ich finde auch, wenn man jetzt sagt, ich habe das Buch selber geschrieben, also wirklich selber geschrieben und es nicht getan. Fände ich auch nicht gut. Also so, wäre irgendwie, würde ich auch sagen, genau. so, dann ist doch nicht schlimm zu sagen, dass man sich da Hilfe holt. Weil ganz ehrlich, nicht,
genau. also
jeder, nicht jeder kann das halt, ne?
Fairerweise muss ich dazu sagen, also es gibt auch seit ein paar Jahren schon sozusagen diese, ja, ich finde, das ist kein Trend, aber die schreiben lassen, die eben einen Ghostwriter oder eine Ghostwriterin engagieren, die geben das auch im Prinzip fast alle mittlerweile offen zu, weil die geraten natürlich bei der allerersten Pressekonferenz, wenn da Lothar Matthäus sitzt und der erste Reporter fragt, haben Sie denn das Buch alleine selbst geschrieben? Mhm. Dann bist du sofort in der Defensive, ja? Weil wenn er dann behauptet, ja, das glaubt ihm ja sowieso keiner.
Aber da finde ich es auch nicht schlimm, weil im Grunde ist es ja nur für so Biografien oder Autobiografien, weil ich finde das ja auch in Ordnung, wenn da jemand dabei ist, der das professionell kann, das gliedert und aufschreibt und Geschichten erzählen kann, finde ich das ja auch richtig. Was ich jetzt schlimm fände, ist, wenn einer einen Krimi schreibt oder schreiben lässt und sagt, ich habe das gemacht.
Warte.
Das, ja, ich weiß, das gibt es bestimmt auch.
Und warte, aber was ist denn, ja, du kommst auf dieses Musik, das ist wieder super mit der Musik. Es gibt Leute, die, wie der Nio erklärt hat, die haben ein gewisses Talent, können es vielleicht nur nicht so gut umsetzen. Und vielleicht habe ich ja ein Riesentalent, ein Krimi. Also ich habe eine super Fantasie, ich kann mir super Geschichten ausdenken, ich habe nur nicht das richtige Talent oder Werkzeug, um das...
Ja, und dann bin ich wie bei der Musik, dann sage ich, dann mach das als Team und schreib dich und dich drauf, weil du es zusammen gemacht hast. Aber ich rede jetzt von den Leuten, die sagen, da steht mein Name drauf und das Buch habe ich geschrieben, aber es hat jemand anders geschrieben.
Okay,
das
verstehe
ich. Das finde ich, das, ja, könnte ich, das kann ich nicht...
Nein, genau, dann hast du recht. Aber das wirst du mir vielleicht recht geben, also, ja, es gibt bestimmt auch solche Leute, die... Die Fantasie haben, die Geschichte, sag ich mal, im Kopf haben und halt einfach vielleicht auch, weiß ich nicht schnell genug tippen können oder einfach...
Ist auch eine Zeitsache.
Eine Zeitsache, nicht die Zeit haben, aber halt sagen, ich suche mir jetzt jemanden, der das professionell umsetzt, also das quasi auf Papier bringt.
Es gibt Ghostwriter, die auch belletristische Texte schreiben.
Ja.
Also ich bin selbst auch, ich habe auch als Ghostwriter schon gearbeitet und so Biografien geschrieben, aber auch belletristische Sachen, ja. Da gibt es auch eine Nachfrage auf jeden Fall. Also das wollen einige. Die tatsächlich, die meisten davon fangen an, selbst was zu schreiben und merken, jetzt hapert es. Ja? Also ich komme nicht weiter, ich habe nicht die Zeit oder ich merke, dass es einfach dass das Schreiben, dass mir einfach das Handwerk dazu fehlt. Mhm. Ja? Und dann ist es auch gut, dass es einsehen sozusagen und sich dann eben professionelle Hilfe holen. Der Umgang sozusagen damit, das ist auch interessant. Also Dieter Bohlen war tatsächlich einer der ersten, der die den Namen der Ghostwriterin auf das Cover geschrieben hat. Katja Kessler schreibt für Dieter Bohlen sozusagen. Die meisten, bei den meisten steht der Promi-Name vorne drauf, mhm, und erst auf der ersten Innenseite steht dann, wer es als Ghostwriter geschrieben hat oder wer mit dem Promi zusammen, mhm, daran gearbeitet hat. Ja, redaktionelle Mitarbeit oder wie das auch immer genannt wird dann. Aber jeder weiß dann, eigentlich hat es der Ghostwriter geschrieben. Ja. Mhm. Ghostwriting ist ja wahnsinnig verbreitet. Also das ist ja ein Riesenmarkt quasi, insbesondere in dem wissenschaftlichen Bereich. Also die ganzen Bachelorarbeiten, Master, aber bis hin zu Doktorarbeiten, da werden viele auch von Ghostwritern geschrieben. Da gibt es Agenturen, die diese Dienstleistung anbieten, mhm, ja, nicht wenig. Während das im belletristischen Bereich, also wenn es um Biografien, also Lebensberichte und sowas geht, da gibt es auch viele, aber das ist noch ist weniger als in dem wissenschaftlichen Bereich. Es gibt halt, man muss sich das so vorstellen, da draußen gibt es halt wahnsinnig viele Leute, die denken, wow, ich habe ein super interessantes Leben gehabt und das muss ich jetzt aufschreiben. Oder aufschreiben lassen. Und dann holen die sich im besten Falle jemand, der es kann, also der schreiben kann. Mhm. In Wahrheit ist es natürlich so, dass die meisten eben kein super spannendes Leben haben. Also jedenfalls nicht, um's zwischen zwei Buchdeckel zu pressen sozusagen. Ja? Mhm. Es gibt so, ich habe da auch schon einige, also sagen wir mal, ich hatte zum Beispiel mal einen Anruf, da rief mich eine Frau, eine noch relativ junge Frau an und sagte so zu mir, ja, unsere Oma, die wird jetzt 90 und die war zwischen den zwei Weltkriegen, ja, also zwischen 18 und 45 war die in Asien unterwegs. Die war in Japan, die war in Korea, die war in China zu der damaligen Zeit und hat da wahnsinnig viele Erlebnisse gehabt. Und wir haben Angst, dass die Frau in zwei, drei Jahren tot ist und dass diese ganzen Geschichten von damals, die gehen verloren. Mhm. Und das ist dann so die Motivation, einen Ghostwriter zu engagieren und das alles mal mit dieser Frau zusammen aufschreiben zu lassen. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel, dass Familiengeschichten, dass das alles mal schwarz auf weiß irgendwo festgehalten wird, dass das nicht verloren geht.
Aber gar nicht als Buch, das dann...
Man kann das dann auch, wenn das Manuskript mal da ist, kann man ja auch, da 10 Bücher, da kriegt dann jeder in der Familie was, ja, genau, drucken aber lassen. Ja. Nicht, also dann ist es trotzdem, lässt man einfach einen Umschlag machen, aber ja, das geht eben nicht in den Buchhandel, das ist der Unterschied.
Genau,
das
geht nicht in die Handlung.
Während natürlich so Promi-Biografien, das boomt auch sowas, ja, weil mittlerweile hat jeder B- und C-Promi, der irgendwie mal einen Tag im Dschungelcamp war, lässt wahrscheinlich irgendwie eine Biografie schreiben und presst zwischen zwei Buchdeckel. Und die gehen natürlich auch in den Handel. Das sind aber Bücher, das muss man auch fairerweise sagen, die sind, naja, die laufen mal zwei, drei Wochen oder ein paar Monate und dann geraten die in Vergessenheit. Ja? Also ich habe selbst die Biografie von Mola Adebisi geschrieben, das ist der ehemalige Viva-Moderator. Ja. Ja. Der hatte mich damals kontaktiert und der hatte allerdings ein bestimmtes Anliegen, weil er hat den Titel selbst ausgewählt, die heißt zwischen Rassenhass und Promi-Hype, weil der ist, was kaum jemand weiß, natürlich durch seine Hautfarbe und alles, also sehr, sehr stark rassistisch angefeindet worden, im Studio selbst, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, gerade bei Viva. Ja.
Ja.
Und das wollte er sich sozusagen mal von der Seele schreiben. Ja. Mhm. Und das Projekt haben wir zusammen gemacht. Also so ein typisches, so ein klassisches Ghostwriting-Projekt, würde ich sagen. Ja.
Der kam auch quasi auf dich zu mit der Idee?
Genau, also in dem Fall war es sein Kompagnon oder Manager, der auf mich zukam. Und dann habe ich mich aber mit dem Mola mal unterhalten. Das war auch ganz vernünftig gleich. Und dann haben wir das innerhalb von einem halben Jahr durchgezogen. Ja.
Das würde mich jetzt interessieren. Das ich hoffe dich auch, Tobi. Das heißt, ihr sitzt dann zusammen, jetzt in dem Fall zum Beispiel, und du, wie ist das? Du sagst dann, okay, dann erzähl mal deine Geschichte, also und dann fängst du an, machst du die Notizen, schreibst du das schon mit, wie läuft das?
Beim Mola war es insofern gut, weil der sich sozusagen von dem Konzept her schon vorher Gedanken gemacht hatte. Also da dieses zwischen Rassenhass und Promi-Hype, das ist ja nicht einfach so uns zugeflogen, sondern der wusste schon ganz genau, was er erzählen will. Ja.
Ja.
Und also wir haben dann seinen Aufstieg, dass er so wahnsinnig bekannt, der war ja damals so ein Jugendstar, kann man sagen. Ja.
Ja.
Und die Methode ist dann die, ich gehe dann mit dem Laptop, ich besuche die Leute und wir setzen uns dann wirklich zu Sitzungen, das dauert stundenlang, und zeichne alle Gespräche, die ich mit denen führe, auf. Mhm. Das ist dann 5-6 Stunden lang geht es, ja, damit ich mir die Sachen immer wieder neu anhören kann. Ja.
Mhm.
Was die sagen, weil ich muss ja auch so ein bisschen den als Ghostwriter versuchen, den Ton Ja. Die Sprache. Mhm. Derjenige muss ja sozusagen durch den Text scheinen. Mhm. Wenn das irgendwie ein Text ist, wo man sofort merkt, wo steckt denn da Mola drin?
Reden,
genau, sowas. Ja, gerade bei Dialogen zum Beispiel, bei gesprochener Sprache. Ja. Und deswegen ist es das notwendig. Also ich zeichne das alles auf, damit ich mir das nach und nach immer wieder anhöre. Mhm. Und so entsteht dann sozusagen im Prozess so eine Biografie.
Kann man sagen. Mhm. Ja. Aber das dauert doch, also das ist ja nicht in einer Sitzung getan.
Oder? Nee, also in der Regel sind das mindestens 5, 6, 7 Sitzungen. Ja? Also die gehen stundenlang, so lange wir alle können. Das ist auch anstrengend.
Ja.
Ich überlege mir pro Sitzung immer eine Art Thema mit verschiedenen Fragen. Beim Mola ist es natürlich super, weil dem brauchst du quasi nur einen Schnipsel hinzuwerfen und dann fängt der an zu reden. Der sprudelt, das ist so ein Typ, der hat sich auch ins Fernsehstudio gestellt und hat nicht mehr aufgehört zu reden, weil der es einfach kann.
Yeah.
Ja, der hat was zu erzählen. Andere Leute, denen musst du quasi jedes Wort rauskitzeln. Ja?
Das heißt,
da ist es anstrengender.
Wenn viel zu erzählen hat, sitzt du einfach da, lässt quasi
den Aufnahmegerät
laufen, lässt ihn erzählen. Und wenn du
ich lenke den so ein bisschen. Oder wenn ich merke, okay, da ist er jetzt zu sehr gesprungen, vielleicht in der Zeit. Oder da hat er was ausgelassen, was Wichtiges. Da ist er vielleicht nicht so detailliert oder fehlen mir Details, ja. dann unterbreche ich, dann frage ich nach und so. Also so ist die Entwicklung. Ja. Also in Frankfurt ist es interessant vielleicht für euch, weil du wegen Musik und DJ, also ich habe die Biografie vom Talha 2XLC geschrieben.
Aha, okay, cool.
Ja. Weil der hat natürlich wahnsinnig viel zu erzählen. Der war ja quasi einer der Erfinder der elektronischen Musik in Frankfurt und war 13 Jahre Resident DJ in Dorian Gray.
Ja.
Also es waren die Hochzeiten.
Den habe ich schon lange geschrieben.
Da gibt es ein paar Geschichten.
Wahrscheinlich auch viele DMs.
Der Frankfurter Techno-Zeit. Ja, Talha, das wäre natürlich super, wenn der mal hier wäre, weil der hat richtig gute Sachen zu erzählen.
Ja. Und da stelle ich mir es aber auch schwierig vor, weil... Ich meine, klar, du hast ja da auch vielleicht ein bisschen im Kopf oder auch dann irgendwann wahrscheinlich eine gewisse Übung, wie du die Leute vielleicht ein bisschen leiten kannst, mit welchen Fragen oder so. Aber am Ende musst du ja auch das, was du jetzt in mehreren Sitzungen, in mehreren Stunden, also quasi aufgenommen hast oder was du da hast als Material, das musst du ja auch dann schreiben. Das heißt ja, wenn du irgendwo mal nachgefragt hast, von wegen so stopp mal, da warst du jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell und gib mir noch mal ein paar mehr Infos zu dem und dem Thema oder zu der und der Geschichte.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
Du ja auch in deinen Aufnahmen vielleicht.
Ja, pass auf, das ist sozusagen, also es ist nicht so, dass ich quasi die Aufnahmen 1:1 aufschreibe oder so. Überhaupt gar nicht.
Genau.
Sondern jedes Buch braucht quasi ein Konzept. Ob das jetzt ein Krimi ist oder eine Biografie, die ein Ghostwriter schreibt. Und so ist quasi der Aufbau. Das heißt also, man schreibt heutzutage keine Biografien mehr. Er wurde da und da geboren, ist da und da in die Schule gegangen, hat dann das gelernt, hat dann das gemacht und ist da und da gestorben. Also quasi so chronologischen Lebenserzählung, das ist langweilig. Das macht keiner mehr. Sondern man braucht einen Plot quasi, auch für ein Leben. Ja, man braucht einen Aufbau, der einen ins Buch reinzieht, der dieses Leben erstmal überhaupt interessant macht für den Leser, dass er es überhaupt liest.
Ja.
Und wenn man sich da muss man irgendwann zukommen. Also das ist dann auch ein Entwicklungsprozess. Also muss man sich erarbeiten mit demjenigen. Und wenn man das mal hat, also quasi ein Gerüst, dann füllt man dieses Gerüst mit diesen Aufzeichnungen. Ja? Also mit einzelnen Anekdoten, Geschichten, Sprüngen und so weiter. Ja? Also so funktioniert es eigentlich.
Du weißt, warum ich so viele Fragen stelle, ne?
Weil du es nochmal versuchen willst.
Ja, du lachst gerade.
Nee,
ich habe genau das, was Gerd gerade gesagt hat, hatte ich nämlich auch.
Erzähl doch mal kurz die
ganz
Geschichte.
Kurz, nein, ich
muss nämlich mal kurz raus.
Ja, dann geh mal kurz raus. Der Tobi kennt dich schon. Nein, mir sagen einige Freunde und Freundinnen nach, dass ich ein ganz gutes Talent habe, Geschichten zu erzählen. Jetzt nicht aufzuschreiben, sondern einfach zu erzählen. So. Oder mir viel merken kann. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwo zusammen unterwegs waren, es ist was Lustiges passiert, dann kann ich mir das ganz gut behalten und wir können 5 Jahre später darüber sprechen und ich weiß noch ziemlich viele Details darüber und kann das ganz gut erzählen. Dann hat irgendwann mal jemand gesagt, so, ey, du müsstest eigentlich mal ein Buch schreiben. So aus Spaß.
Mhm.
Aber weil ich ja auch selber Texte geschrieben habe für unsere Musik damals und so, war jetzt Schreiben nie so weit, so fern von mir, dass ich halt so, boah, nee, schreiben kann ich gar nicht oder will ich gar nicht, sondern ich habe das schon auch ganz gern gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal aus Spaß wirklich angefangen, einfach so ein paar von diesen Geschichten einfach mal aufzuschreiben. So die einen waren halt, keine Ahnung, am Ende vielleicht 10 Word-Seiten lang, die anderen nur 3, je nachdem. Tatsächlich ist dann irgendwann mir der Computer kaputt gegangen. Ich hatte natürlich keine Backups gemacht und sonst was. Und Tobi ist immer witzig.
Das ist so der Klassiker,
also leider. Wir sind locker, ich glaube, ich sage bei jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, eine andere Zahl, aber es sind auf jeden Fall locker zwischen 300 und 500 Seiten gewesen, die einfach weg waren quasi. Oh, in meinem Kopf sind sie noch drin, aber sie sind weg. Aber während des Prozesses von diesen Mini-Stories schreiben, also ich habe ein paar auch wiedergefunden zum Beispiel, die gibt es noch, also die habe ich irgendwo, aber den Großteil dieser Festplatte, die in dem Rechner drin war, in den ich eine Flasche Eistee geschüttet habe, aus Versehen, also die ist umgefallen und ist dann durchgebranntes Ding, habe ich nicht mehr gefunden, also war nicht mehr zu reparieren, aber genau das, was du gerade gesagt hast, war bei mir auch so, ich habe ja nicht dran gedacht, so, also erstens habe ich mir auch gedacht, so, hey, ich glaube, da war ich, keine Ahnung, Mitte 30, als ich das angefangen habe, so ein bisschen zu schreiben, das ist ja auch kein Alter, wo man irgendwie eine Autobiografie schreibt oder zusammen mit einem Ghostwriter eine Biografie schreibt, ja. So, aber trotzdem waren da schon so ein paar Geschichten, plus durch das ganze Musikding und so habe ich auch ein bisschen was erlebt. Und ich dachte mir so, aber dann habe ich überlegt, okay, vielleicht macht man einfach so ein Buch mit Kurzgeschichten, was ja auch witzig sein kann, wo einfach jede Geschichte ist in sich, fängt an, hört auf und ist lustig oder nicht oder traurig und ist fertig. Das war auch mal so kurz ein Gedanke. Dann habe ich aber irgendwie gedacht, für mich persönlich, weil ich ja dann auch so einen gewissen vielleicht künstlerischen Anspruch habe oder hatte, dachte ich mir so, das wäre irgendwie langweilig, einfach nur so angefangene und abgeschlossene Geschichten zu haben. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, den du gerade gesagt hast. Ich habe mir überlegt, was könnte man machen, damit es erstmal nicht so krass klingt wie eine Biografie. Also das, so, weil ich finde es auch manchmal so ein bisschen so selbstbeweihräuchernd oder auch so ein bisschen... Egoistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber weißt du, dieses ich schreibe jetzt ein Buch über mich, so wow, bin ich toll, so weißt du, das wollte ich halt auch, dass es nicht so klingt. Deswegen habe ich dann versucht, eine kleine Geschichte drumrum zu basteln, weil ich eben auch nicht angefangen habe mit geboren dann und jetzt bin ich so und so alt und jetzt endet das Buch, sondern ich habe dann so eine Mini-Geschichte gebastelt, die auch teilweise sich tatsächlich wahr so begeben hat, um dann halt eine kleine Geschichte drumrum zu stricken.
Ja, es ist schade, weil das wäre super Material quasi gewesen. Für später irgendwann mal vielleicht, ja.
Es ist ja noch ein bisschen was da und vieles ist im Kopf. Alles und ich habe auch mal überlegt, einfach aus, wenn ich Zeit habe, das einfach nur mal schnell sozusagen einzusprechen. Ja, weil Tippen dauert halt viel länger.
Muss ich mal
kurz. Ja, das kannst du einhalten.
Das ist wie mit TikTok und das TikTok bringt die Leute zum Lesen, ist ja, dass dieser Fauxpas, der da passiert ist,
hat uns zu diesem Podcast gebracht.
Ist im Endeffekt dieser Podcast entstanden.
Ja, weil das. Nur, dass ich jetzt mal kurz von meinen eigenen Geschichten erzähle. Aber
ja,
das ist gut.
Naja, das stimmt so nicht. Also wir haben
aber weniger, als das der Idee war.
Ja, es hat so angefangen, dass er nämlich, weil er keinen Bock mehr hatte zu schreiben, gesagt hat, wir sprechen das jetzt, er möchte es einsprechen und dass er es nicht alleine erzählt das mir.
Genau.
Das haben wir dann mal probiert, war richtig langweilig.
Ja. Eigentlich ist die Geschichte richtig gut und wenn ich die euch jetzt erzählen würde, würdet ihr euch sehr amüsieren, kaputt lachen.
Bitte nicht, du sprengst den Rahmen.
Nein, machen wir nicht. Aber das Problem ist halt, da sitzt dir jemand gegenüber, der diese Geschichte kennt. Plus teilweise bei Geschichten auch selbst dabei war. Mhm. Oder diese Geschichten auch schon 100-mal gehört hat. Und dann sitzt jemand mehr oder weniger teilnahmslos dir gegenüber und hört diese Geschichte zum 101. Mal an und hat eigentlich keine emotionale Regung, weil der sich denkt so...
Ich habe die ganze Zeit nur gesagt, ja.
Das war halt furchtbar. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass die Geschichte, die eigentlich gut ist, die ich da erzählt habe, die Probeaufnahme gibt es auch. Vielleicht machen wir die mal so als Siegesbar-Kauffolge. Für 12 Euro kannst du die kaufen. Ja. Die muss mehr kosten.
Ja.
Die ist so peinlich.
Da kauft keiner die zweite Folge.
Es muss 90 Euro kosten, damit es keiner kauft. Ja. So.
Auf jeden Fall
können wir sagen, wir haben sie rausgeholt, aber keiner wollte sie haben.
Genau, dann haben wir die Idee gehabt zu sagen, komm, mach's doch mal ein bisschen so, stell dir doch mal vor, wir gehen jetzt in die Eckkneipe da vorne und dann unterhalten wir uns und dann kommt es dazu, dass wir die Geschichten erzählen und das wäre ja nicht schlecht, wenn ein Dritter dabei ist, der das eben nicht kennt, dass eine ganz andere Interaktion entsteht. Und im Grunde ist so dann Sigis Bar entstanden und dann hatten wir natürlich zum Glück die Möglichkeit, mal mit ein paar Leuten so ein paar... Was heißt, wir haben ja direkt angefangen, aber das halt erstmal auszuprobieren und dann, bevor wir überhaupt angefangen haben, das rauszuprobieren, weil ich habe erstmal gesagt, Podcast, ich höre keine und wer will denn noch einen Podcast hören? Und dann haben wir aber einfach mal angefangen und haben gesagt, dann hatten wir 5 Folgen Und haben gesagt, okay, jetzt bringen wir sie mal raus und machen einfach mal weiter und dann gucken wir, wie die Resonanz ist. Und dann ist nämlich, das stimmt nicht so ganz, was du sagst, weil wenn wir hier sitzen und was wir jetzt ja auch gerade machen, ist nämlich so, man erzählt trotzdem die eigenen Geschichten. Aber mit den anderen im Zusammenhang, ja, wo es dann
mehr
passt.
Mehr im Dialog, ja.
Genau, und dementsprechend ist aus diesem Eistee-Unfall dann halt auch im Nachhinein...
Jahre dieser, später der Podcast entstanden.
Ja, ist halt so. Das ist tatsächlich.
Nein, aber
so.
Tatsächlich habe ich es immer noch irgendwie im Kopf manchmal vor. Also es ist etwas, was nie...
Also nicht nur du, kann ich dir sagen, weil das ist auch so. Ja. Und da draußen gibt es wahnsinnig viele Leute, die sowas planen, die selbst probieren, ja, aber auch an Zeit scheitern, weil sie keine Zeit haben, weil sie das Handwerk nicht beherrschen oder so. Ja. Und die suchen sich dann jemanden, der eben schreiben kann.
Ja.
Das kommt ganz oft vor. Also das ist eigentlich der klassische Weg.
Ich habe mir das wirklich vorgenommen, eine Zeit lang dann wirklich, ich habe jeden Abend gesagt, okay, ich muss heute Abend mindestens, und eine halbe Stunde ist ja echt wenig, weißt du ja selber, du hast ja schon eine Menge geschrieben. Aber ich habe mir gedacht, wenigstens das, ne, das kann man schaffen. Eine halbe Stunde, eine Stunde kriegt man irgendwie hin. Dann statt Fernsehen zu gucken und nichts zu machen, in Anführungsstrichen, setze ich mich hin, schreibe eine halbe Stunde oder eine Stunde, schreib wenigstens eine Story kurz auf. Oder die Hälfte der Story schon mal so. Und ich kann es total nachvollziehen, dass man da dann irgendwie sich eventuell halt auch Hilfe sucht oder dass es auch viel besser sein kann. Also ich meine, ich weiß, dass ich das ganz gut hinbekommen, weil ich habe dann auch manchmal so Seiten auch an andere mal geschickt, so per E-Mail, gemeint, les mal bitte, und dann war so, ey, lustig oder cool.
Wieso habe ich nie einen gekriegt? Gab es dieses Buch überhaupt?
Das gibt einen ganz besonderen Grund, warum du keine bekommen hast.
Oha.
du kennst die Geschichte aber alle schon. Das wäre genau das gleiche gewesen. Ich hätte die geschickt, du hättest gesagt, ja, kenne ich doch, super. Ja,
ist super.
Super,
ist
toll. Und dann hättest du noch Rechtschreibfehler kontrolliert. Dann hättest du mir so rot markiert, wie früher in der Schule, hättest du mir zurückgeschrieben.
So Texte von mir.
Inhaltlich
genau,
zwei,
das hätte ich auch gemacht.
Inhaltlich zwei, was gibt's kennst noch? Rechtschreibung 5 und...
7 durch 2 ist es so. 3.
Ist eine 3, genau, danke. Nein, aber ich verstehe das total, dass man da... und ich finde, das hat auch eine riesen Daseinsberechtigung, ne, sowas. Und ich finde auch, da muss... deswegen haben wir ja gerade gesagt, dass es auch ganz wichtig ist, finde ich, dass da auch die Namen auch draufstehen, weil das ist schon, ist ja ein Riesenteil des Jobs am Ende oder der Entstehungs.
Also zumindest
Geschichte
ist
von so einem
es
Buch,
irgendwie, ne? Irgendwie merkwürdig, finde ich, wenn man sozusagen verschweigt, dass jemand anders geschrieben hat, beziehungsweise das nicht zugeben will oder sowas. Das ist irgendwie fast schon
meine
peinlich.
Lippen habe ich nicht gemacht.
Schon peinlich.
Ja. Genau.
Ja. Sieht man.
Ja.
Du? Nein, aber ich finde, dass die Wertschätzung gehört einfach. Das
ist ganz wichtig.
Ja, ja.
Und du hast, da können wir jetzt mal vielleicht einen kleinen Bogen schlagen zu deinem Buch auf jeden Fall, also zu einem deiner.
Du hast ja Fragen. Ich glaube, bevor wir dahin kommen, jetzt hast du erstmal über Biografien geredet, aber mich würde schon auch interessieren, wie du schreibst Krimis, damit hat alles angefangen. Und ich bin Krimi-Fan. Und ich muss das wissen, fragen, wie auch immer, wie entsteht ein Buch?
Das wollte ich jetzt fragen im Zusammenhang mit dem Buch, über das wir
sprechen. Ja, da können wir ja dann dazu kommen, wenn wir das als Beispiel nehmen. Aber so, ich weiß, das ist jetzt schwierig, aber du hättest damit rechnen müssen, dass so eine Frage.
Ja, ja, klar.
Du musst auch nicht groß. Es geht mir nur darum, wie kommt man zur Idee, wie setzt man sich hin, wie ist so ein bisschen einfach mal so reingucken, über die Schulter gucken, wie entsteht so ein Buch, über Örtlichkeiten und so weiter und so fort, die ganze Aufbau und so weiter. Wie gehst du an so ein Buch ran? Vielleicht einfach mal für mich. Um hinter den Vorhang zu schauen.
Auch da muss ich natürlich ein bisschen ausholen und erzählen mal, wie das beim allerersten oder wie es überhaupt angefangen hat. Ja. Weil ich hatte ja nie vor oder ich habe nie geplant, Autor zu werden oder sowas. Ja, das war ja kein Plan, den ich verfolgt habe oder kein Ziel oder sowas. Und es hat sich aber seitdem auch komplett gewandelt, wie ein Buch entsteht, also bei mir jedenfalls. Deswegen fange ich vorne mal an. Das war 2003. Damals habe ich noch in einer Agentur gearbeitet und eine Mitarbeiterin von mir. Ich wollte auf Bali Urlaub machen und dann hatte ich einen Bali Urlaub gebucht und habe eine Mitarbeiterin, von der ich wusste, dass sie hat immer gesagt, ich habe schon 1000 Krimis gelesen. Und von der habe ich mir einfach einen empfehlen lassen für den Urlaub, weil den wollte ich am Strand lesen. Ja. Von Andreas Franz, der Jäger. Andreas Franz ist leider vor 10 Jahren ungefähr gestorben. Kommt aus Hattersheim, hat er jetzt zum Schluss gewohnt und ist der erfolgreichste deutsche Krimi-Autor der letzten 20 Jahre.
Stopp, von dem habe ich was gelesen. Jetzt kommst du. Mhm. Das war so ein pinkes Buch, ich weiß nicht, wie es hieß.
Kann gut sein. Also der hat auch, ich weiß nicht wie viele, aber 20 Krimis oder so in, weltweit, in, ich glaube 25 Lizenzen weltweit verkauft und 25 Millionen Auflage auch. Und das habe ich mitgenommen nach, in den Urlaub, habe es dann am Strand gelesen und es hat mich in gewisser Weise inspiriert, mir erstmal überhaupt Gedanken zu machen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt selbst einen Krimi schreibe. Glücklicherweise war es so, dass da ein Freund von mir mit in dem Urlaub, also wir waren mit einigen Leuten im Urlaub, auch ein Freund, der bei der Rundschau gearbeitet hat damals. Und wir haben uns irgendwie so einen Spaß draus gemacht, da beim Abendessen und am Strand und im Meer irgendwie rumzuspinnen, ob wir nicht einen Plot irgendwie hinkriegen zu einem Krimi, der auf Bali spielt. Was ich vielleicht noch vorweg schicken muss, also ich habe in Frankfurt an der Goethe-Uni Germanistik studiert und im Studium schon, sagen wir mal so, Schreibseminare und Schreibkurse gemacht. Das war jetzt nicht irgendwie so aufs Lernen, wie schreibe ich oder so, wie funktioniert das alles ausgelegt, sondern eher sich da so ein bisschen auszutoben. Wir haben da immer so kleinere Texte, so Kurzgeschichten oder Erzählungen, vielleicht auch mal ein Gedicht oder sowas geschrieben. Also ich hatte auf jeden Fall bis dahin noch nie einen wirklich langen Text, also ein ganzes Buch oder so geschrieben, hatte aber irgendwie immer Interesse auch am Schreiben gehabt. Deswegen bin ich auch Werbetexter geworden. Ja, ich habe 12 Jahre als Werbetexter gearbeitet. Und auf jeden Fall war das dann so, noch während des Urlaubs auf Bali hat sich diese fixe Idee, wie so eine Schnapsidee, irgendwie in meinem Kopf festgesetzt und das ist immer konkreter geworden und wir hatten auch einfach einen Riesenspaß daran, uns da irgendeine Story sozusagen auszudenken. Ja. Was da aber schon mir sozusagen von vornherein klar war, ohne dass ich damals schon wissen konnte, dass ich tatsächlich diesen Krimi schreibe, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, es muss trotzdem was, also selbst wenn der auf Bali spielt, muss der irgendwas mit Frankfurt zu tun haben. Also dieser Frankfurt-Bezug war irgendwie für mich immer relevant, von Anfang an. Und in dem Moment habe ich dann den Andreas Rauscher erfunden. Also mein Kommissar und dem eben den Namen Andreas Rauscher gegeben. Ja? Wir hatten ja vorhin schon den Namen Mainburg, das war auf jeden Fall eine gute Idee, weil der sich gerade hier in der Region, das war schon sehr prägnant und der wird einfach können die Leute sich behalten und ist ja auch durch den Flussnamen da drin, hat er ja auch was damit zu tun. Aber der Name Rauscher, das war quasi sozusagen meine beste Idee, die ich jemals hatte. Weil egal, wo ich hinkomme oder auf einer Lesung oder irgendeine Veranstaltung und ich sage, mein Kommissar heißt Andreas Rauscher, lacht die Hälfte des Publikums. Das ist automatisch. Mhm. Ja. Und das habe ich tatsächlich, also ohne dass ich hatte noch keinen einzigen Satz geschrieben, habe aber eben diesen Namen für meinen Kommissar schon erfunden gehabt. Und das hat mich irgendwie, das fand ich auch irgendwie selbst so geil, dass ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie eine gute Idee, da musst du dranbleiben. Ja. Und nach dem Urlaub habe ich dann so ein bisschen recherchiert, ja, Hinduismus, Bali, so Religion und Pipapo, noch ein paar Sachen nachgelesen und habe dann diese Story, die wir auf der Insel sozusagen entwickelt hatten, einfach mal niedergeschrieben. Ja. Ohne, dass ich mir irgendwelche Gedanken gemacht hätte, wie schreiben eigentlich andere Krimis, gibt es da einen speziellen Aufbau, muss man da irgendwas beachten, gibt es da so genre-typische Dinge, die da drin sein müssen, andere, die vielleicht gar nicht, die auf keinen Fall drin sein dürfen und sowas. Null, absolut null gefragt. Hab einfach das Ding geschrieben, hab Mord auf Bali oben drüber geschrieben, das Manuskript war irgendwann da, hab's eine Freundin gegeben, die gerne liest, auch Krimis, die hat es gegengelesen, quergelesen, Korrektur gelesen. Ich habe das überarbeitet und habe es an einen Verlag geschickt und der hat es veröffentlicht. Das war die Kurzform. Das Ganze hat 3 Jahre ungefähr gedauert, weil das Buch ist dann 2006 erschienen. Der Krimi heißt Mord auf Bali und das war leider dumm, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, dieser Verlag, mit dem ich irgendwie nicht klarkam. Ja? Weil da ist nichts weiter gegangen. Also da war irgendwie Endstation oder der Verleger war irgendwie schräg drauf oder ich weiß es nicht so ganz genau, woran es gescheitert ist. Jedenfalls habe ich mir auch irgendwann keine Gedanken mehr gemacht, weil ich wollte einfach mit dem auch nichts mehr zu tun haben. In der Zwischenzeit war aber Folgendes passiert. Ich hatte zwei Anrufe von anderen Verlagen, die mich gefragt haben, ob ich nicht noch weitere Manuskripte von Frankfurt-Krimis in der Schublade habe, die noch nicht veröffentlicht waren. Und da ist mir, also da fing dieser Gedanke von diesen Regio-Krimis an. Ja? Also das war eben diese Welle, die da sozusagen sich langsam aufgebaut hat. Ja? Alle oder viele Verlage haben damals eben die Manuskripte gesucht mit regionalen Krimis, die zum Veröffentlichen. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, naja, das mit dem ersten Buch hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Ja? Ich muss ja jetzt nicht unbedingt das zweite auch bei dem Verlag machen, sondern ich schreibe einfach erstmal weiter und verlege. Der erste Krimi, Mord auf Bali, spielt also zu 90% auf Bali und nur zu 10% in Frankfurt, also wenn er dann wieder zurückkommt aus dem Urlaub. Der Rauscher macht auf Bali Urlaub, wird da in einen Mordfall verwickelt, landet im Knast, überredet die Polizei, dass er selbst ermittelt und sich da quasi selbst raushaut. Und das ist letztendlich die Story. Und danach habe ich eben die ganzen Geschichten nach Frankfurt verlegt. Mhm. Ja, also von Band 2 an dieser Serie, meiner Krimiserie mit Andreas Rauscher als Kommissar, spielen ab da zu 98% in Frankfurt und ein bisschen in der Region, kann man sagen. Ja. Und da habe ich dann eben habe ich weitere Manuskripte fertig gemacht, bis ich dann den Verlag selbst gegründet habe, Mainbook, und diese eigenen Krimis da veröffentlicht habe. Also das ist letztendlich die Entstehungsgeschichte von mir als Autor und vom Verlag. Ja. Und seitdem, also der neueste heißt der Apfelweinbotschafter, der ist 2021 erschienen mit Andreas Rauscher, ja. Hat sich aber die Herangehensweise, also die, weil du ja gefragt hast, wie entsteht ein Buch oder wie komme ich auf die Idee dafür oder so, ja, völlig geändert. Also das hat nichts mehr damit zu tun, wie ich damals angefangen habe. Damals war das einfach so locker aus der Hüfte geschossen, mir keine großartigen Gedanken gemacht, kann ich das überhaupt oder worauf muss ich achten? Während das natürlich jetzt eine ganz andere Sache ist. Also das heißt, ich schreibe Geschichten, die in Frankfurt spielen, hauptsächlich für eine bestimmte Leserschaft, ja, weil ich die kenne, diese Leserschaft. Also ich habe, weiß nicht, im Laufe der Jahre 200, 250 Lesungen oder so gemacht, wo quasi meine Leserinnen, meine Leser sitzen, mit denen ich rede. Ich bin seit 10 Jahren auf der Frankfurter Buchmesse mit einem Stand. Da kommen die zu Mainbook. Ich rede mit denen über die Krimis, über die Bücher, über Andreas Rauscher. Ja. Wenn ich irgendwo, sagen wir mal, ich habe auch schon außerhalb Hessens gelesen und dann muss ich denen erstmal erklären, was der Name Rauscher überhaupt bedeutet. Ja. Das ist natürlich jetzt hier in Frankfurt. Es gibt auch immer wieder so Erlebnisse, da gibt es Leute, die wissen nicht, was Rauscher heißt. Ja. Aber das macht es irgendwie auch lustig sozusagen. Das ist so dieser Lokalkolorit, der über den Andreas Rauscher in die Krimis kommt. Das ist so ein bisschen der humorvolle Part. Mhm. Ja. Aber es sind das Konzept der Krimis, da kommen zwei Dinge zusammen. Es ist ein fiktiver Kriminalfall. Also der ist erfunden, ja, der Kriminalfall. Also es ist kein True Crime oder sowas, also quasi echte Kriminalfälle, die in Frankfurt irgendwann mal diesem in Frankfurt gegeben hat. Aber die Themen des Kriminalfalls sind immer so ausgewählt, dass sie irgendwas mit der Stadt zu tun haben. Im besten Falle sind es Stoffe oder Themen, die Leute irgendwie interessieren oder angehen. Also nur mal als Beispiel, ich habe einen Krimi geschrieben, der heißt Abgerippt, da geht es um die Mietpreisexplosion in Frankfurt. Ich habe einen Krimi geschrieben, der heißt Fliegeralarm, da geht es um den Fluglärm über Frankfurt. Dann natürlich dieser oft gibt es im Titel schon angedeutet, die Apfelwein-Sachen, ja, Appleboy Junkie. da kommt sozusagen diese Andreas Rauscher, das ist ja der Name, Nachname quasi schon Programm. Also die Frankfurter wissen dann, was das heißt. Es ist halt jemand, der super gerne Apfelwein trinkt. Das ist quasi seine Welt. Und da geht es darum, dass ein EU-Politiker den Verzehr von Apfelwein auf 200 Milliliter am Tag begrenzen lassen will, per Gesetz, weil es eine neue Studie eines Berliner Professors gibt, die nachweist, dass Apfelwein zu viel Säure enthält.
Doch klar, die Berliner waren es wieder.
Genau. Das ist natürlich erfunden, ja. Aber was sozusagen, was ich damit sagen will, ist, es gibt einen fiktiven Teil, also quasi ein Thema, ein Stoff, der den Kriminalfall beschreibt. Und das nutze ich sozusagen als Folie, um diese ganzen Frankfurter Sachen mit reinzubringen. Also dieses Lokalkurier, das spielt immer an Schauplätzen, die alle kennen. Mhm. Ja, in jedem Krimi spielt eine Szene im gemalten Haus in Sachsenhausen, weil das Rauschers Lieblingsgaststätte ist. Ja. Und solche Dinge, ja. Also, oder auch Geschichten, ein Krimi heißt die Frau Rauschers Erbe, ja, wo ich quasi die Legende von Frau Rauscher fast schon ein bisschen nacherzähle. Da geht nämlich der Rauscher... Einhaken.
Genau, ja. Weil, erkläre es vielleicht, es gibt die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht den Namen Rauscher kennen.
Also... Dann fange ich nochmal, dann hole ich nochmal ein bisschen weiter aus. Also ich bin ja in Hanau geboren, in der Wetterau aufgewachsen. Und in den 70er, 80er Jahren in der Wetterau hat quasi gefühlt jeder dritte Nachbar selbst gekeltert. Mhm. Also ich bin also quasi mit Appleboy großgezogen worden. Also als Kind war das für uns so ein Riesenspaß im Spätherbst. Mhm. Wenn die Keltern rausgeholt wurden und wir standen da so als kleine Dopsche und haben dann darauf gewartet, dass da endlich der erste Tropfen rauskommt. Mhm. Und das ist natürlich kein Apfelwein, ja. Das erkläre ich jetzt nochmal. Da kommt natürlich süßer raus. Ja? Mhm. Also für alle, die jetzt nicht aus Hessen kommen oder aus Frankfurt, also süßer Most. Ja? Und darauf haben wir natürlich spekuliert und gewartet, ja, weil wir unbedingt Süßen trinken wollten, ja, mhm. weil es uns einfach wahnsinnig gut geschmeckt hat. Wir haben uns das ganze Jahr drauf gefreut. Und zwei Tage später sind wir dann an den Kühlschrank geschlichen und haben die Flaschen da rausgestibitzt und haben getrunken. Und dann war der natürlich nicht mehr süß auf der Zunge, sondern hat gebitzelt, weil er natürlich inzwischen angefangen hat zu gären. Ja. Mhm. Und genau dieses Getränk nennt man dann Rauscher. Mhm. Ja. Warum heißt es Rauscher?
Weil Alkohol drin ist oder entsteht? Nein?
Oh, jetzt muss ich aufpassen.
Nee,
jetzt
muss aufpassen. Ah, okay.
Ja, ich habe gesagt, das ist passen.
Jetzt muss passen. Cool,
schon das ist also,
der Alkohol entsteht.
Also das ist halt einfach sozusagen im Volksmund, weil natürlich, wenn man den Rauscher trinkt und es nicht gewohnt ist, dann rauscht er sozusagen einmal durch und kommt hinten wieder raus. Ach
so, Rauscher. Mhm.
Genau.
Verstehe.
Ja. Also er ist sehr stark abführend für Nicht-Hessen. Ja, genau. Wirkend. Ja. Und deswegen war das quasi sozusagen ein idealer Name für meinen Kommissar, ja, wenn er schon Apfelweinliebhaber ist. Ja, also ich bin quasi geprägt. Ich habe dann auch auf meinen Lesungen, da erzähle ich immer so Storys. Der Cousin meines Vaters, der Fischerwalder, ein kleines Dorf in der Wetterau, hat immer selbst gekeltert und hat immer so 900 Liter im Jahr selbst gekeltert. War immer so ein bisschen ein schräger Typ, so ein bisschen Einzelgänger. Und ich wusste von ihm, dass er quasi fast alles selbst trinkt. Ja, von diesen 900 Litern. Und mein Vater unterhält sich mit ihm und dann fragt ihn, ja, und wie war es dieses Jahr? Hat es gereicht? Wie viel hast du denn gekeltert? Ja, letztes Jahr war es knapp, ich habe dieses Jahr 1000 Liter gekeltert und hoffe, dass es dann ausreicht. Und dann habe ich dann irgendwann mal, ich war wie gesagt noch klein, so überlegt, ja, das sind ja knapp 3 Liter am Tag, wenn er die alle selbst trinkt, wow, das muss ja schon ein ziemlich geiles Getränk sein, ja. Also so fing sozusagen dieser Bezug zum Apfelwein an. Ja. Während aber, als ich dann nach Frankfurt kam, ja, ich bin 91 nach Frankfurt gezogen zum Studium, musste ich relativ schnell feststellen, dass Apfelwein fast schon verpönt war in Frankfurt. Mhm. Würde ich aus heutiger Sicht genauso formulieren. Also sagen wir mal, auf keiner Studentenfeier, und wir hatten natürlich viele, gab es Apfelwein. Mhm. Da gab es selbstverständlich Bier und andere Spirituosen. Ja. Mhm. Dass man nach Altsachsenhausen oder nach Sachsenhausen in eine Apfelweinwirtschaft geht als Frankfurter, das war irgendwie nicht gerade hip. Ja. Mhm. Diese ganze Entwicklung, dass quasi Apfelwein auch sozusagen ab durch die Decke geht, dass in Frankfurt und Umgebung sehr viel selbst gekeltert wird, auch insbesondere gerade von jungen Leuten, das ist ja eine Entwicklung erst der letzten 10 Jahre, kann man sagen. Vielleicht 15. Nicht
von TikTok aus.
Bitte? Nee, das lag nicht an TikTok, glaube ich. Ja. Das hat schon früher eingesetzt. Das hat einfach damit zu tun, dass generell, kann man sagen, glaube ich, dieses Zurück zur Region, ja, diese regionalen Produkte, überall Hessen-Shops und Frankfurt-Shops und regionale Lebensmittel und dieses und auch so traditionelle Sachen eben. Also gerade die Jugend entdeckt das ja auch wieder. Ja. Ja. Also in Bockenheim in jedes Jahr, da gibt es eine Hofeinfahrt auf der Markgrafenstraße Richtung Leipziger. Da bin ich irgendwann mal vorbeigegangen, war komplett erstaunt, weil da stand eine Kelter drin und da lag so ein Riesenberg Äpfel und Tisch und da saßen nur junge Leute. Also die waren 20 alle, ja, oder so. Und die haben selbst gekeltert. Und das wäre, würde ich mal behaupten, vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Das hätte es nicht gegeben. Die Apfelweinwirtschaften haben alle aufgehört, in Frankfurt selbst zu keltern, weil es zu mühsam ist und weil sie zu viel brauchten auch und so, weil es technisch gar nicht mehr möglich war, ja, in den Mengen. Und mittlerweile ist der Trend aber wieder eher genau dahin. Ja? Oder die ganzen, selbst die ganzen kleinen Kältereien rund um Frankfurt, die es mittlerweile gibt. Ja? Also das ist richtig so ein Boom, kann man sagen. Ja? Und im Endeffekt schwebe ich mit dieser Krimi-Reihe um Andreas Rausche auch so ein bisschen da drauf. Ja? Ich habe auch der letzte, hatte ich ja vorhin erwähnt, der Apfelweinbotschafter, da ist quasi genau das Thema, nämlich quasi der Niedergang der Frankfurter Biere und der Boom des Apfelweins. Ja? Mhm. Weil es gibt mittlerweile tatsächlich kein Bier mehr, was in Frankfurt gebraut wird. Und wir hatten riesengroße Biermarken in Frankfurt mit Henninger und Bindinger. Und Binding hat letztes Jahr tatsächlich die letzte Flasche abgefüllt. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Craft-Bieren oder so, die irgendwo im Keller oder gemacht werden natürlich, ja. Ja, und Frankfurt war die Bierstadt früher. Ja. Obwohl natürlich das Getränk Apfelwein gab es immer. Ja. So. Und wir kamen ja von Frau Rauscher. Ja. Frau Rauscher ist quasi das Denkmal in Altsachsenhausen. Ja. In der Klappergasse steht das Frau Rauscher-Denkmal. Sagen wir mal, es kennt auch fast jedes Frankfurter Kind. Und es gibt ja auch das berühmte Lied. Ja. Die Frau Rauscher aus der Klappergasse, die hatte Beule am Ei. Und so weiter. Und das ist quasi eine Legende, die sich in Frankfurt immer weiter erzählt wird, die auf jeder Faschingssitzung wird das Lied gespielt und wird das irgendwie vorgetragen. Ja. Und diese Frankfurt, diese spezifischen Frankfurter Sachen, die nutze ich quasi für die Krimis, ja, um daraus Krimi-Stoffe, Krimi-Geschichten zu machen. Ja. Also in diesem Frau Rauschers Erbe geht es eben darum, weil der Rauscher, wenn der in Frankfurt irgendwo ermittelt und sagt seinen Namen, dann fragt ihn halt jeder Dritte, sind Sie verwandt mit der Frau Rauscher aus der Klappergasse? Mhm. Ja. Und da hat er immer Nein gesagt. Mhm. Und dann in diesem Krimi geht er eben der Frage nach, wie sieht es mit dem Stammbaum aus? Vielleicht bin ich ja wirklich verwandt mit ihr und so. Ja. Also ja. So, da geht es noch um ganz andere Sachen, aber also so letztendlich so funktionieren diese Krimis. Ja. Also es kommt eben dieses Lokalkolorit zu einem bestimmten Thema, ja, was fiktiv. Also dieses Lokalkolorit, alles was mit Frankfurt, mit dem Rauscher, das ist authentisch. Mhm. Plus diese fiktive Krimi-Story, das kann ganz normal, kann auch die Eintracht. Ich habe ja auch diesen ersten Eintracht-Krimi, Einzige Liebe, kann ich auch noch was zu erzählen nachher. Geschrieben und dieses vermenge ich sozusagen, ja, also das ist quasi das Konzept dieser Krimiserie. Mhm. Ja.
Ja, ich muss jetzt nachhaken.
Ja, gerne.
Weil es geht, also mit den Themen, das habe ich verstanden. Ich möchte aber noch ein bisschen mehr wissen,
wie du dann an das Buch rangehst. Machst du dann einzelne Geschichten? Mhm. Hast du einen roten Faden? Hast du die Figuren? Wo kommt die Geschichte her? Gehst du zu den Orten, die du brauchst? Oder kennst du die alle? Oder so noch ein bisschen, wenn es dann in die Umsetzung geht. Also, weiß nicht, fängst du auf der ersten Seite an und hörst auf der letzten auf? Oder hast du so Meilensteine oder sonst irgendwas? Das würde mich schon noch
interessieren. Ist ein bisschen unterschiedlich pro Buch. Es kommt ein bisschen auf den Stoff, auf das Thema an. Manchmal ist es tatsächlich sehr notwendig, vorher schon viel zu recherchieren, ja, wenn es ein Thema ist, in dem man sich nicht so gut auskennt. Mietpreisexplosion in Frankfurt, Entmietung, ja, und so weiter. Ja. Da musst du dich einlesen. Da musst du im besten Falle mit Leuten, die vielleicht mal eine negative Erfahrung gemacht haben, die vielleicht mal eine Zwangsräumung hinter sich hatten, Interviews führen. Oder musst du zumindest nachlesen, was dann da genau passiert. Weil das muss ja alles möglichst realistisch geschildert sein oder auch um glaubwürdig zu sein. Ja. Und das heißt also, ich habe eine Art Ausgangspunkt, eine Idee für einen neuen Krimi. Und das ist meistens gekoppelt mit einer ersten Szene. Ich habe dann irgendwie eine erste Szene im Kopf, ohne dass da schon ein Satz auf dem Blatt steht. Und anhand dieser ersten Szene, dieser Idee für den Krimi, kann ich dann anfangen zu schreiben. Manchmal habe ich eben vorher schon ein bisschen recherchiert oder ich recherchiere auch weiter im Laufe des Schreibprozesses. Das kommt auch vor. Ja. Es gibt Autoren und Autorinnen, die sozusagen, bevor sie den allerersten Satz schreiben, den Krimi von A bis Z haarklein durchdekliniert haben, jede Figur beschrieben, also quasi eine Art, auf einer Seite eine Art Vita für jede Figur runtergeschrieben, jede Szene beschrieben, was soll in dieser Szene vorkommen, bis zum Ende. Mhm. Also quasi ein komplettes Gerüst, woran sie sich langhangeln können im Laufe des Schreibens. So arbeite ich nicht. Es gibt Leute, die brauchen das, um eine gewisse Sicherheit zu haben, nicht irgendwie in der Mitte stecken zu bleiben und dann einfach nicht weiterzukommen oder so. Ja, das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit, dieses Gerüst. Es gibt aber auch andere Autorinnen und Autoren, die quasi so 3-4 Szenen im Voraus entwerfen, also so eine Art Plot. Aber im Laufe des Schreibens kann sich auch da noch einiges dran ändern, beziehungsweise sie entwickeln im Laufe des Schreibens den Plot, und so arbeite ich eher. Ich fühle mich da nicht so eingeengt. Ja? Ich muss mir nicht von vornherein immer so haarklein Gedanken machen, was kommt in Szene 26 oder in Kapitel 32 oder sowas vor, sondern ich habe zwar eine Richtung im Kopf, ich habe auch so eine vage Vorstellung, wo ich hin will, also wie der Krimi zum Beispiel ausgeht. Und daraufhin schreibe ich los, sozusagen. Ja.
Also du entwickelst praktisch beim Schreiben deine
Geschichte. Die Geschichten, fertig. Ja, genau.
Also du hast eine grobe Idee oder auch eine detailliertere Idee, aber du erlebst den Krimi beim Schreiben praktisch selber mit.
Genau. Und inzwischen ist es so, denn dadurch, dass da jetzt sehr viele Rauscher-Krimis schon erschienen sind, kenne ich die Figur natürlich in- und auswendig. Das heißt also, wenn ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, dass ich irgendwie nicht weiter weiß, oder es gibt ja dieses Wort der Schreibblockade, ja, da fürchten sich ja alle Autorinnen und Autoren davor, also dass sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergeht oder wirklich im richtigen Tief sind. Und daran zweifeln, dass sie weiterschreiben können, dann ist es bei mir eben so, dass ich quasi so einen Dialog mit meiner Hauptfigur führe. Ja? Dann frage ich eben den Rauscher, was Sache ist. Ja? Weil ich den ja kenne. Das ist ja wie eine Art Freund. Also ich kenne ja die Charaktereigenschaften. Ich weiß ja, wie der, wenn der in eine Kneipe geht, wo der hinguckt, was der da riecht, was er denkt, ja, oder warum geht er in die und nicht in die Kneipe, oder was würde er in der Situation machen, ja? Was geht ihm in seinem Kopf vor? Wie fühlt er sich und so? Und das sagt er mir dann, ja. Also es hört sich jetzt da komplett durchgeknallt an, aber das ist wie so ein Dialog mit einer fiktiven Figur, ja. Das ist halt einfach so, ich lebe halt mit dem. Ja. Das ist ja beim Schreiben ohnehin so, dass du mit deinen, du morgens wachst du mit, also in diesen intensiven Schreibphasen, wenn sagen wir mal, wenn man zum Beispiel im letzten Drittel des Krimis ist und will ihn unbedingt dann in den nächsten ein, zwei Wochen fertig schreiben, dass man wacht morgens mit den Figuren auf, man geht abends mit denen schlafen, ja. Man wacht zwischendrin auf und hat irgendwie zwei super Ideen für eine Fortsetzung und muss das irgendwie sich schnell notieren oder so. Das ist so, ja. Das ist in diesen intensiven Phasen ist das so. Ansonsten im ganzen Jahr nicht. Aber das so funktioniert das.
Das heißt, wenn wir nochmal die nächste Frage, wie schreibst du? Also du hast jetzt gerade schon angedeutet, du hast deine intensiven Schreibphasen, wo du praktisch dann von morgens bis abends oder zumindest eine gewisse Zeit schreibst und nicht so nachts oder wie auch
genau
immer.
Ja, also jeder Autor hat seinen Rhythmus, das höre ich immer wieder, aber die sind völlig unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Leute, die können tatsächlich nur nachts oder so arbeiten und schreiben, ja, also das sind so wirklich so totale Nachtmenschen. Bei mir ist es überhaupt nicht, also nachts schreibe ich nie. Bilde mir ein oder so, dass ich die besten Ideen und am konzentriertesten morgens bin. Ja. Also das heißt, ich habe in diesen Schreibphasen eine Regelmäßigkeit, dass ich morgens einfach um sieben den Laptop aufklappe, mir einen Kaffee nehme und einfach losschreiben kann. Ja. Und viele machen es so, dass sie sich quasi eine Anzahl an Wörtern pro Tag setzen. Also sagen dann, ich will 500 Wörter an jedem Tag schreiben. Weil eine Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall wichtig. Weil sonst, wenn ich sage, okay, ich schreibe jetzt heute mal was und in einer Woche schreibe ich das nächste. In dieser Woche, da geht so viel flöten im Kopf. Da ist man nicht mehr in den Figuren drin, nicht mehr in der Geschichte drin. Da muss man wieder umständlich erst die letzten 30 Seiten lesen, die man geschrieben hat, um wieder reinzukommen und so. Das dauert alles dann viel, viel länger, sodass eben eine Regelmäßigkeit wichtig ist. Aber das heißt nicht, wenn ich morgens um sieben, zwei Stunden schreibe, dass ich den ganzen Tag schreibe oder so. Das geht nicht. Also das ist phasenweise. Ich schreibe dann zwei, drei Stunden und dann mache ich irgendwas anderes. Und wenn ich dann vielleicht mittags nochmal Bock habe, schreibe ich nochmal eine Stunde oder so. Oder wenn mir irgendwas Neues einfällt. Aber diese Regelmäßigkeit jeden Tag, die ist wichtig.
Und wie lange dauert dann so ein Buch? Ich weiß, es gibt verschiedene Längen.
Aber hängt ein bisschen davon ab, wie das mit der Recherche ist. Ja, also es gibt Bücher, da brauche ich so gut wie nichts zu recherchieren oder wenig. Es gibt Bücher, da ist sehr intensiv die Recherchearbeit. Und wenn die Recherche schon vorher gemacht ist, dann dauert das allein schon, kann das Monate dauern. Und dann dauert aber der Schreibprozess nicht mehr so lange. Mhm. Vielleicht, ich sag mal, bei so einem 250-Seiten-Krimi 3 Monate, bis das, die erste Fassung des Manuskripts da ist. Das heißt aber noch nicht, dass dann der Krimi fertig ist, ja, weil dann geht ja für einige die Arbeit erst los. Also ich lasse dann die Manuskripte liegen. Die müssen sich erstmal so, ich muss das alles mal sacken lassen. Hole das dann quasi aus der Versenkung, also quasi öffne dann wieder die Datei das erste Mal nach 2 Monaten. Lese es von Anfang an, überarbeite es einmal komplett. Gib's dann einer Testleserin, Elisabeth, die mich begleitet seit vielen Jahren, die einfach quasi ein gewisses Gespür hat, die sagt mir dann so Sachen wie, läuft die Geschichte gut, hier stimmt was nicht, hier musst du nochmal gucken, hier ist im Plot irgendwas, da ist was unlogisch, da musst du was ändern, hier musst du was drehen, hier hast du mit der Sprache und so weiter, da musst du nochmal drauf gucken und solche Dinge. Wenn diese, dann überarbeite ich das Ganze nochmal. Und wenn ich dann zufrieden bin mit quasi eine finale Manuskriptfassung habe, dann geht's an meine Lektorin, Mia, die dann auch auf Rechtschreibung und Zeichensetzung und so weiter guckt, also Korrekturen sprachlicher Art und so vornimmt, aber die dann quasi prüft aus einer professionellen Perspektive heraus, wie ist der Plot, wie ist die Figurenzeichnung, sind die Dialoge scharf genug, sprachliche, sind die ersten 50 Seiten im gleichen Ton wie die letzten 50 Seiten geschrieben oder hat sich da was verschoben, was nicht sein darf, ja, also muss aus einem Guss sozusagen sein. Also auf diese Sachen, wie ist es sprachlich und so weiter, achten die Lektoren, ja. Und wenn dann der Prozess rum ist, dann je nachdem, was da noch kommt, überarbeite ich das Ganze nochmal und dann erst ist eigentlich das Buch fertig. Und da gibt es so ganz hundertprozentig genaue oder Perfektionisten, kann man es auch sagen. Es gibt nicht wenige Autoren, die auch in ihren Autobiografien darüber schreiben, dass sie jedes Manuskript 10-mal, 13-mal, Stephen King, der schreibt immer 14-mal, jedes Manuskript überarbeiten und so. Der hat, seine Frau liest jedes Manuskript als Testleserin als allererstes. Also die zerreißt es erst, zerpflückt es erstmal. Und ja, also da hat aber jeder so seine Methode quasi, ja. Das kann man nicht pauschal sagen.
Mhm. Ja. Ja, aber es war für mich genau das, mal reinzuschnuppern, wie das so abläuft, wie der Ablauf ist, wie du da rangehst und jetzt wäre es eigentlich an der Zeit.
Wollte ich gerade sagen, es wäre der perfekte Moment, um einen kleinen Auszug aus einem Buch vorzutragen, oder? Das hast du gemeint.
Das habe ich gemeint, ja. Aber ich wollte vorher erstmal gucken, wie sich sowas entwickelt überhaupt, um jetzt reinhören zu können und es besser zu verstehen.
Ja.
Ja, also, ich hab mal den Appleboy Junkie mitgebracht. Ich hatte ja vorhin schon kurz angerissen, wie die Story da läuft. Und das ist auch eine ganz kurze Szene, die ich auch immer zu Beginn, die steht auch am Beginn des Buchs, weil sie so ein bisschen den Rauscher charakterisiert. Also bei Lesungen eignet sich das halt ganz gut, damit das Publikum so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wie hört sich das eigentlich an, wenn ich was schreibe oder ja. Und das ist überschrieben mit Schreib's auf den Deckel, Sonntag. Kommissar Andreas Rauscher saß zum ersten Mal in seinem Leben bei einem Heilpraktiker und hörte sich an, was der Herr Doktor zu sagen hatte. Schon der dritte oder vierte Satz aus dem Munde des Mannes ließ ihn aufhorchen. Ich habe mich auf Appleboy spezialisiert. Ich auch, dachte Rauscher. Er war ernsthaft beeindruckt, blieb aber noch eine Weile stumm, bis er sich nicht mehr zurückhalten konnte. Hört sich ja prickelnd an. Ist es auch. Reines Naturprodukt. Enthält nur gute Inhaltsstoffe. Im Prinzip ist es Medizin auf pflanzlicher Basis. Oh, dann können Sie mich ja sicher heilen. Mir schwebt eine Appleboy-Kur vor. Warum brauchen Sie die denn, wenn ich fragen darf? Ach, mein Pflichtbewusstsein. Es ist so groß. Oh, sicher, ja, das ist eine fiese, fiese Erkrankung, die sie langsam auffressen wird. Moment, dagegen habe ich was Spezielles. Der Doktor nahm seinen Verschreibungszettel. Ich verordne Ihnen zunächst 6 Wochen. In diesem Moment klingelte es. Rauscher schreckte aus dem Schlaf und fuhr hoch. Er war verwirrt und wusste einen Augenblick nicht, wo er sich befand. In seinem Bett. Was war das denn gerade gewesen? Ein Albtraum? Wohl eher ein ganz angenehmer Traum. Leider war er an der spannendsten Stelle unterbrochen worden. Was hätte ihm der Heilpraktiker wohl verordnet? Er würde es nie erfahren. Träume, die sich wie eine TV-Serie fortsetzten, gab es nicht. Rauscher strich sich übers Gesicht und die schwarzen, kurzen Haare, um halbwegs wach zu werden. Jana regelte sich neben ihm. Auch sie schien aufgewacht zu sein. Seine neue Liebe, Kommissarin in Königstein, mit der er seit einigen Monaten zusammen war. Genau genommen seit dem Abgerippt-Fall. Und das Beste, die Eintracht war ihre alte Liebe, genau wie bei ihm. Das verband sie und so hatten sie auch vor einigen Wochen gemeinsam den Fall des toten Eintracht-Fans lösen können. Jana drehte sich auf die Seite und schlief weiter. Als Rauscher den Anruf annahm, blökte Krauses Stimme aus dem Handy: Endlich gehst du ran, ausgeschlafen? Hey, sag mal, spinnst du? Es ist 7 Uhr, es ist Sonntag, es ist viel zu früh. Auch sonntags wird gemordet, unterbrach ihn der Kollege aus seinem Team bei der Frankfurter Mordkommission.
Sehr gut.
Ja, so hört sich das an, ja, wenn der Rauscher träumt.
Sehr gut.
Hier, also da ist es sozusagen speziell, da dreht sich eben auch der Fall um das Thema Apfelwein, das ist nicht immer so. Aber das Thema Apfelwein kommt immer über die Hauptfigur Rauscher ins Spiel. Ja. Und hier nutze ich das sozusagen ein bisschen seine Verschrobenheit aus, da träumt er eben von der Appleboy-Kur. Ja.
Ich war anfangs kurz verwirrt. Ich habe kurz gedacht, er sitzt wirklich beim Heilpraktiker.
Das war auch der Sinn.
Weiß. Aber gut,
erwischt, das Ganze. Genau, ich habe dich erwischt.
Ja. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage.
Ja.
Du hast gesagt, der Apfelweinbotschafter ist der aktuellste.
Genau.
Und der wievielte ist das?
Das ist der 11. von der Rauscherserie.
Das ist der 11. Jetzt genau. Habe ich das Problem, was ich nämlich immer habe. Weil ich will immer bei der 1 anfangen, wenn ich was habe.
Genau.
Kann ich den denn lesen, ohne dass ich die anderen vorher gelesen
habe? Ja, kann man alle, also die sind alle abgeschlossen. Das höre ich oft, ja, also wenn bei Krimiserien, dass man natürlich vorne anfängt, ja, weil in der Regel wird ja das Leben der Hauptfiguren von vorne erzählt, ja. Man kommt in diese Einzelprimis locker rein. Das ist alles, also da steht alles drin, was man wissen muss, sozusagen. Aber wenn man jetzt speziell an der Hauptfigur interessiert ist, dann ist es empfehlenswert, vorne anzufangen. Ja, das wäre bei mir dann eben der Mord auf Bali.
Also ich könnte theoretisch mir den jetzt mal als erstes reinziehen, weil ich ihn ja zur Hand habe und dann kann ich von vorne.
Genau, das empfehle ich übrigens auch oft, weil wenn ich jetzt Lesungen mache, dann lese ich natürlich in der Regel nicht aus dem ersten Buch, sondern eben aus der Neuerscheinung. Mhm. Und dann kommt es auch noch so oft vor, dass natürlich einige Leute sagen, ach, ich interessiere mich jetzt aber speziell, ich bin Eintracht-Fan, ich interessiere mich einfach für den Eintracht-Krimi. Ja? Kann ich den denn, kann ich damit einsteigen sozusagen? Ja? Und das ist der Eintracht-Krimi, ist glaube ich der 7. der Reihe oder so. Ja? Oder
also der Eintracht-Krimi ist auch ein Rauscherfall.
Genau. Ah. Ja. Also in dieser. Genau. Ja.
Das werde ich auf jeden Fall.
Und die sehen auf jeden Fall auch besser aus als deine weißen Bücher zu Hause im Regal, wenn du die jetzt da reinstellst.
Mal, das kannst du gar nicht vergleichen, weil
ich sag's
jetzt nicht meine Sherlock Holmes-Reihe oder so. Außerdem
sind
die mittlerweile
aber,
leider im Keller. Die
ja,
werden wieder hochkommen.
Aber da hast du was Buntes jetzt, das ein bisschen.
Ja.
Ich muss übrigens,
also ganz ehrlich, ich habe es
ja
am Anfang mal angedeutet. Es ist mir auch echt unangenehm, aber es ist irgendwie, habe ich es nicht hingekriegt, weil eigentlich das wie die Faust aufs Auge zu mir passt. Nämlich die ganzen Frankfurt-Krimis und so weiter und so fort, das komplett ist mein Ding ist. Ich aber jetzt auf der anderen Seite auch, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, froh bin, dass ich das jetzt endlich entdecken durfte und dann noch auf diese schöne Art und Weise, nämlich vom Autor selbst. Und das ist auf jeden Fall mein nächster. Weil ich muss gestehen, im Moment, ich weiß nicht, irgendwann habe ich angefangen, so auch Lissabon-Krimis hatte ich gerade.
Mhm.
Und da ist es nämlich so, da kann man nicht mittendrin anfangen. Also ich könnte, aber es macht nicht wirklich Sinn. Und da hänge ich noch dran. Da habe ich mir die auch, wie heißt das, wo es die gebrauchten Bücher gibt, habe ich mir dann so eine ganze Reihe bestellt und dann hake ich jetzt da auch dran. Aber das ist auf jeden Fall das nächste. Weil das eine Buch muss ich noch zu Ende lesen.
Also es gibt ja Krimireihen, die kann man tatsächlich nicht mittendrin anfangen, ja. weil da ist die Krimi-Story sozusagen, zieht sich dann über viele Bände.
Ja.
Und hier ist aber immer ein Fall geschildert, der abgeschlossen ist.
Ja.
Ja, hier setzt sich zwar die Lebensgeschichte des Kommissars fort, aber das ist quasi ein Lebensausschnitt, das ist immer verständlich.
Fernsehserie auch,
genau.
Da kommen ja auch immer wieder genau. Sachen, wo ja, Bezug genau. ist auf vorherige Folgen. Aber
es ist
halt
wie ein Derrick so sozusagen oder sowas.
Genau.
Ja, also,
nee, bei dem, was ich jetzt lese, ist es halt so, der erbt von seinem Onkel irgendwie ein Antiquariat und der hat da Sachen versteckt und dann kommt. Das ist auch ein abgeschlossener Fall, aber dieser ganze rote Faden zieht sich weit aus über das eine Buch, sondern ich bin jetzt beim 4. oder 5. Teil und da ist immer noch dieser. Also ich glaube nicht, dass man es unbedingt verstehen würde, so im ganzen Umfang, wenn man die davor nicht gelesen hat. Das ist bei dir anders. Das
genau.
haben wir, okay. Gut, dann fange ich damit an und dann.
Ich hatte übrigens, es ist uns nicht so ganz aufgefallen, aber da. Ein paar Tische weiter hinten hat ein Gast ganz wild gewunken und versucht auf sich aufmerksam zu machen, der uns mitteilen wollte, dass tatsächlich das, weil wir vorhin über Apfelwein und Bier gesprochen haben, es gibt, das gute Bier wird in Frankfurt gebraut. Doch. Wurde hier herausgefunden. Siehst du? Der Gast kommt von Tisch 3 zu mir. Und ich kann es nicht lesen unter meiner Lesebrille.
Es ist halt Gude ist ja wahrscheinlich eine relativ junge, kleine Privatbrauerei, würde ich jetzt mal so sagen. Ja.
Ja.
Während ich ja jetzt sozusagen die großen Industriebiere und so gemeint habe. Ja. Also es gibt halt kein Henninger mehr, das in Frankfurt gebaut wird. Es gibt kein Billing mehr.
Wenn du da was Falsches sagst, da wird von Tisch 3, von Tisch 5 einfach quer reingeschrien. In Hessen ist es nicht Frankfurt. Aber es ist,
okay. Also dann ist es tatsächlich so, in Frankfurt wird kein Bier mehr gebraut, außer vielleicht ein Craft-Bier oder so.
Genau, es war doch früher.
Also ich habe es auch, glaube ich, so gelesen.
Henninger irgendwo. Turm, da wo auch mal die Bowling.
Ist noch nicht lange her, vor 4 Monaten das letzte Binding gebraut worden und abgefüllt worden.
Genau, also
haben die jetzt hier komplett aufgehört.
Quasi mitten in Frankfurt nicht mehr, das stimmt ja.
Genau.
Ja, also ich muss sagen, ich bin auch gar kein Biertrinker. Ich bin da nicht, also ich bin tatsächlich auch froh, in Frankfurt frankfurtstämmig zu sein, weil ich habe immer die Alternative mit dem Apfelwein gehabt, deshalb kann ich mich dem Herrn Rauscher nur anschließen.
Ich würde mich dem Herrn Rauscher gerne anschließen, bei mir ist aber das Problem, dass wenn ich mich dem Herrn Rauscher anschließe, dann mache ich dem Namen alle Ehre.
Genau.
Das ist nicht so gut. Also ist was nicht damit zu tun, dass es mir nicht schmeckt, sondern einfach ist es halt, also auch wenn ich mich wenig damit berausche, dann rauscht es trotzdem durch.
Nee, also das war immer die dritte Halbzeit, auch in Bockenheim und im Clubhaus. Ja. Auch mal nach dem Training, da gab es keine Halbzeit. Aber. Nee, das Bier, aber Gude hat ja auch Wein und
Äpfel. Ja, haben sie auch, stimmt, Äpfel haben die auch. Gerd, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden, über Stunden, wir könnten eigentlich ein Hörbuch draus machen. Aus der ganzen, also da müssen wir ein paar Stunden dranhängen. Wir kommen zur Rubrik, oder? Zu unserer Musikrubrik.
Können wir auf jeden Fall mal zwischenschieben, ja?
Mal zwischenschieben? Hast du noch viele Fragen? Ich frage nur.
Also im Moment, aber vielleicht hat er ja noch was.
Ja, ja, klar, das kommen wir immer danach dazu.
Ja, die Kategorie können wir dazu.
Wir haben eine Jukebox in Sigis Bar, die muss gefüllt werden mit Gästewünschen. Ich nenne es einfach erstmal so.
Musikwünschen.
Mit Musikwünschen von Besucherinnen und Besucher in Sigis Bar. Und ich überlege gerade, ich hatte vorhin einen im Kopf, der mir jetzt einfach nicht mehr einfällt. Aber wenn du.
Ja, einer ist ja naheliegend, ne?
Gibt's denn auf Spotify den? Von der Frau Rauscher den Song.
Ich hatte mal, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang das war, aber der Kasa hat mal so eine Neuauflage gemacht.
Das gibt es auf jeden Fall irgendwo. Also ja, ist vertont, gibt es also auf YouTube auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, auf Spotify.
Wir brauchen es halt auf Spotify, weil das Problem ist, dass man.
Dann müsstest du mal.
Gibt's?
Super. Ah, okay. Dann kann der Gast von Tisch 3 auch mal sagen, wer der Interpret ist.
Ja.
Heinz Schwenk, ne?
Schopperschlepper.
Wie heißt die? Schopperschlepper. Jawohl, dann kommt. Und der Song heißt Frau Rauscher, ne?
Die Frau Rauscher aus der Klappergast.
Frau Rauscher aus der Klappergast von den Schopperschlepper. Der kommt auf jeden Fall. Sind viele Schuss drin in dem, sowohl im Titel als auch im Namen. Hast du einen Song oder Songs?
Also die ich selbst höre oder die
ja,
die oder meinst du jetzt, was hier irgendwie thematisch auch reinpasst?
Nee,
oder?
Nö, muss also gar nicht passen. Einfach
vollkommen
ganz,
egal.
Ganz spontan.
Ganz spontan würde ich sagen, ja, einer meiner absoluten All-Time-Favorites, Rock'n'Roll Queen von Subways.
Mhm. Auch geil. Was denn, Tui?
Mixer-Mini.
Wolltest du einfach mal das Mikro wieder nahe deine Nase fühlen.
Kontrast auch zu Frau Rauscher aus der Klappergast.
Sehr gut, ja. Ich finde es immer schön, dass mit jedem neuen Gast und mit jedem neuen Besucher diese Playlist nicht nur wächst, sondern auch so viele verschiedene Musikrichtungen.
Ja, pass auf, dann ergänze ich das, weil das hier auch
jetzt
irgendwie
reinpasst. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja.
Ja, Polizeichor Frankfurt. Im Herzen von Europa. Der ist nämlich noch nicht drauf und ist
gestanden. Ich dachte gerade Polizeichor Frankfurt, das kommt jetzt um die Ecke.
Also wenn du bei Polizeichor Frankfurt noch nicht weißt, was Sache ist, Junge, dann hast du echt
natürlich
ein Problem.
Ich nur
ja, kannst
so,
du auf jeden Fall auch mit dazu machen. Ja.
Wenn wir schon über die Polizei sprechen, mache ich jetzt hier noch Herr Kommissar von Falco drauf.
Der Kommissar? Oh, der Kommissar. Genau, Falco ist auch gut. Ja. Läuft auch jetzt bald als Musical, habe ich gesehen.
In Fast doch.
In der alten Oper.
Der Herr Rauscher ist auch Kommissar, oder nicht?
Ja, ja.
Kommissar ist er nur
in Anführungszeichen. Er ist nur in Anführungszeichen Kommissar, genau.
Danach würde Oberkommissar kommen, oder?
Hauptkommissar. Wäre das nächste dann quasi, der nächste Rang.
Nicht spoilern, aber wird er das vielleicht?
Nee, Zeit? Also momentan ist er auch leider seit 2,5 Krimis suspendiert, ja, weil er mit seinem Chef aneinander
gerastet
ist.
Nicht zu viel verraten.
Nee, aber also, okay. das ist kein Problem. Ja. Er ist mit seinem Chef aneinander gerasselt, weil er manchmal auch ein bisschen impulsiv ist, wenn es um sein Lieblingsgetränk geht und so. Und deswegen ist er jetzt gerade suspendiert und überlegt auch, ob er überhaupt wieder in Polizeidienst zurückkehrt. Ja, das steht noch nicht ganz fest.
Wow. Jetzt, okay, jetzt eine Frage habe ich noch. Jetzt hast du für mich zumindest zu viel gespoilert.
Ja.
Sagen wir mal, das wäre der Fall. Dann gäbe es ja die Krimis nicht mehr, weil du kannst ja nicht einen Krimi, theoretisch kannst du ja keinen. Oh. Du kannst schon einen Krimi schreiben, aber da würde halt.
Das ist nicht von der Materie, ne? Warte. Dann macht er halt einen Detektiv auf oder so.
Ja, ja, klar. Aber dann wäre er halt nicht mehr der Kommissar. Aber
ja, ist genau,
man könnte das Schöne ist, man könnte das trotzdem immer irgendwie weiter fantasieren, weiterspinnen.
Ja, ja, ich werde auf jeden Fall auch. Die Rauscher-Serie werde ich auf jeden Fall auch weiterschreiben, das steht fest. Ja, ich brauche den nicht unbedingt im Polizeidienst. Ja, das ist das Gute. Man muss da natürlich ein bisschen dann anders rangehen. Also
ja,
wenn er eben nicht im Polizeidienst ist, dann hat er einfach weniger Zugriff auf bestimmte Ermittlungssachen, ja, oder Polizeiregister oder Computer, ja, aber oder
vielleicht
sowas.
Vielleicht hat er einen guten Freund oder eine gute Freundin. Nee.
Aber es gibt ja, genau, er hat ja Kontakte in die Mordkommission und so.
Er hat ja auch aktuell eine Freundin.
Und das auch noch, ja. Und das heißt, ich lasse ihn ja quasi seit 2,5 Krimis schon ermitteln. Seitdem ist er suspendiert, genau. Und der nächste Krimi ist außerdem auch nochmal was Spezielles, weil das wird tatsächlich dann ein True Crime, also quasi ein Mordfall, der in Frankfurt wirklich passiert ist. Mhm. Und da ist sozusagen auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil da kann ich den Rauscher ja nicht einsetzen als Kommissar, weil er hat ja nicht in diesem Mordfall ermittelt, sondern da ist er sozusagen, also zumindest schwebt mir das vor, der ist noch nicht geschrieben, der Krimi, da ist er sozusagen eine Art Beobachterrolle, wo er quasi, weil ihn der Fall interessiert, beobachtet, wie ermitteln die Kollegen und was passiert da vor Gericht und so weiter. Mhm. Also da will ich quasi diesen True Crime, also diesen realen Fall aufarbeiten. Das allererste Mal, also wie gesagt, das sind alles fiktive Fälle normalerweise. Und das ist aber im Nidderpark passiert, ja, also der Mord. Mord im Nidderpark. Und der liegt auch, also die Stelle, wo der Mord passiert ist, liegt auch an meiner Joggingstrecke. Und ich bin davor.
Als Verdächtiger ausgeschlossen worden, oder?
Bitte?
Bist du als Verdächtiger ausgeschlossen
worden? Genau, ich bin nicht vernommen worden, zum Glück. Nee, Quatsch. Nee, aber was da interessant war.
Das war die Frage des Abends, glaube ich.
Also zwei Sachen. Einerseits bin ich immer an diesem Tatort vorbeigelaufen und habe gesehen, was da so passiert ist. Da steht jetzt so ein Gedenkstein und da haben sie so einen Baum gepflanzt. Da steht auch eine Parkbank, wo die Angehörigen des Opfers immer gesessen haben und da bei den Jahrestagen und so getrauert haben. Und beim fünfjährigen Jahrestag bin ich da vorbei und da stand unterhalb des Baumes so ein Strauß mit 50 orangen und roten Rosen. Mhm. Also das musste man sehen, ja, das war, und es hat mich dann irgendwie so gefesselt, dieses Bild, dass ich dann nochmal mir angeguckt habe, worum ging es denn da eigentlich und was ist denn da eigentlich genau passiert. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie eigentlich dieser Fall, den Frankfurtern, insbesondere auch den Bockenheimer oder alle, die diese angrenzenden Stadtteile an den Nidderpark, wie dieser Fall denen auf der Seele gebrannt hat. Also es war wirklich ein ganz krasser Fall, weil der Mann hat auch die Frau, ich glaube, mit 29 Messerstichen, also fast schon abgeschlachtet, würde ich sagen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, weil das ja auch sozusagen ein bisschen so meine Heimat ist, das nochmal aufzuarbeiten. In einem Krimi.
Spannend.
Wollte ich gerade sagen, hat auch zumindest schon mal ein bisschen fast deine Frage oder was noch kommt.
Ja. Genau, was steht bei dir an, so als nächstes? Aber das ist so.
Also, das ist der Plan, mit der Rauscher-Serie, die fährt, fortzusetzen. Als nächstes erscheint jetzt hier im März, Mitte März, erscheint die Fortsetzung von dem Rotlicht Frankfurt, nämlich Blaulicht Frankfurt, also ein Thriller. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant für euch, so als, also warum gibt es das überhaupt? Also ich schreibe neben diesen Krimis, also neben diesen Lokalkolorit-Krimis mit Rauscher, auch noch andere Bücher, die eben eine andere Art von Geschichten oder Geschichten auf eine andere Art und Weise erzählen. Mhm. Weil also A ist es für mich als Autor quasi eine Abwechslung. Also man, sagen wir mal, einen Rauscher zu schreiben, ist inzwischen Routine. Ja? Das muss nicht unbedingt negativ sein, sondern das kann auch sehr positiv sein, weil man ist einfach das Personal, was ich da so zur Verfügung habe, die Hauptfigur, die Nebenfiguren und so, ist mir halt sehr vertraut, alles, die ganze Welt, in der die sich bewegen und so. Mhm. Also das ist sehr komfortabel sozusagen, aber ist natürlich auch. Als Autor hat man auch oft mal so den Ansporn, ja, ich will mal was ganz Neues machen, ich will mich mal in eine neue Hauptfigur reinfinden oder sowas. Und aus einer anderen Perspektive ist es manchmal, wird man auch mal so ein bisschen despektierlich angeschaut, weil man natürlich in der, sagen wir mal, in dem Buchhandel oder in der ganzen Buchszene wird man manchmal ein bisschen so von oben herab angeguckt, naja, das sind so Regionalkrimis, sind so Lokalkolorit-Krimis. Mhm. ist so ein bisschen, naja, okay. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mal einen Thriller zu schreiben in Frankfurt. Was ist der Unterschied zwischen Krimi und Thriller?
Gute Frage, ich weiß es nicht.
Ich fühle das immer so, dass das alles ein bisschen härter ist. Also das ist mehr Spannung, ne?
Nee.
Also ich finde, wenn ich jetzt einen Krimi lese und Thriller,
nee, dann ja, aber es gibt mega spannende und harte Krimis. Also das sind Krimis, also sagen wir mal, ich weiß nicht, was hast du von den modernen Krimi-Autoren, so Jo Nesbø oder so, das ist knallhart, ja, also da geht es richtig rund.
Ah ja, stimmt,
das sind also das sind Krimis, ja. Nee, es gibt ein anderes Merkmal, also wo es quasi per Definition man genau unterscheiden kann, dies ist ein Thriller, dies ist ein Krimi.
Nee? Weiß ich nicht.
Keine Idee. Es ist sogar relativ einfach, und zwar in einem Krimi müssen immer eine bestimmte Art von Ermittlungen stattfinden. Ohne Ermittlungen ist ein Buch kein Krimi.
Mhm.
Das müssen keine polizeilichen Ermittlungen sein. Das kann natürlich auch ein Detektiv ermitteln. Es kann auch Lieschen Müller, die Nachbarin, die Hobbydetektivin ist, weil sie immer über irgendwelche merkwürdigen Fälle oder so in der Nachbarschaft stolpert, ermitteln. Aber die müsste dann irgendwie die Nachbarschaft befragen oder vernehmen oder aushorchen oder, also es muss eine Art Ermittlung stattfinden. Dann spricht man von einem Krimi, während ein Thriller komplett ohne Ermittlungen auskommt. Ja, typische Beispiele sind so Psychothriller. Da spielt Polizeiarbeit oder Detektivarbeit eigentlich überhaupt keine Rolle. Da wird quasi eine spannende Geschichte aufgebaut, die auf so einer ganz anderen Ebene stattfindet, ohne jegliche Ermittlung. Da kann auch mal vielleicht ein Polizist auftauchen, aber das ist nicht sozusagen die haben keine tragenden Rolle in der Geschichte.
Ist es bei Filmen auch so, die Definition?
Genau, bei Filmen ist es auch so. Also wenn man von einer Krimiserie spricht, dann in der Regel ermittelt da eine Polizeieinheit,
sagen wir. Ja, klar.
Ja. Oder ein Detektiv, das ist ja auch klassisch, ja. Also, du hast ja vorhin Sherlock Holmes und die ganzen ganz, ganz bekannten Detektive.
Ich habe nur gerade versucht, in meinem Kopf ein Beispiel zu finden, aber deswegen habe ich gefragt, ob es bei Filmen auch so ist, weil, also ich will jetzt auch gar nicht mehr zu groß ausholen und jetzt mit Filmen neues Fass aufmachen, aber der Film Sieben, ist ja eigentlich ein.
Da würde ich sagen, es ist ein Thriller.
Ein Thriller, ne? Ja,
weil da kommt überhaupt.
Aber die Ermittlungen.
Ach nee, Quatsch. Nee, Ermittler, das ist auf jeden Fall ein Krimi. Ich habe eben an einen anderen gedacht. Nee, das ist auf jeden Fall
ein Krimi. Für mich wäre es ein Thriller, weil er halt überkrass ist.
Ja, also was da passieren kann, ist, dass aus Marketinggründen, dass die Filmproduktionsfirma das Thriller draufschreibt.
Okay.
Ja, obwohl das natürlich eigentlich ein klassischer Polizeikrimi ist. Weil da natürlich polizeiliche Ermittlungen.
Krimi-Thriller.
Das macht dann irgendwann keinen Sinn mehr.
Weil die haben ja wirklich Polizeiarbeit quasi auch.
Ja, ja, genau. Das ist eigentlich ein klassischer Krimi. Es kann aber aus Marketing- oder aus vertrieblichen Gründen, wenn der Produktionsfirma, wenn die denkt, okay, das Label Thriller passt da besser sagen wir mal, von der Zielgruppe her, dann schreiben die da Thriller drauf. Ja.
Also ist es aber auch nicht so. Da gibt es jetzt keine Buchpolizei, die sagt so, stopp mal, halt, das ist ein Krimi und das ist ein Thriller, das muss draufstehen.
Aber ich finde es trotzdem total interessant.
Total. Deswegen habe ich gerade mich gefragt, weil ich habe, ich sage ehrlich, wenn ich das Wort Krimi höre, dann denke ich halt meistens, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist irgendwie halt Tatort.
Genau.
So, ne, aber das hat ja
sehr viel. Polizeiliche Ermittlungen,
ja. Mit polizeilicher Ermittlung zu tun, genau. Oder sowas halt, oder jetzt hier so, was gab es früher noch? Miss Marple und so. Ne? Genau. Ja, aber das war ja auch irgendwie eine Art von polizeilicher Ermittlung.
Ja.
Und deswegen habe ich gerade so im Kopf so gedacht, so warte mal, stopp, aber bei Sieben, der eher als Thriller geführt wird. Nee, es sind
polizeiliche Ermittlungen, da müsste eigentlich Krimi draufstehen. Ja. Vielleicht haben sie aber auch Thriller draufgeschrieben.
Okay. Dann ist meine Argumentation natürlich auch total in der Tonne.
Doch, geht.
Die war so, wenn ich sage, ja, Sieben ist ein Krimi, dann, dass die ein bisschen härter sind und
ich fand es aber
spannend. Damit hat es nichts zu tun.
Hat gar nichts mehr zu tun, aber ich finde es gut. Jetzt weiß ich es
ja.
So, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Wann kommt die Krimiserie mit dem Herrn Rausche? Im HR?
Im HR?
Ja, ich hab's Lokalkolorit, meine ich. Das erstmal.
Naja, sagen wir mal, du meinst jetzt verfilmen. Ja. Also wenn da jemand Interesse hätte, dann wäre natürlich der HR prädestiniert dafür, ist klar. Da muss man zu Folgendes wissen. Die haben bestimmte Redaktionen, die sich eben zum Beispiel um das Genre Krimi im Film kümmern. Und da sind die eben sozusagen in diesen einzelnen Serien, die die produzieren, voll drin. Ja, also es gibt ja die Tatorte aus Frankfurt. Mhm. Es gab jahrelang, ich weiß gar nicht, den Matula, der Ein Fall für zwei aus Frankfurt, mhm, ja, vom HR. Und so weiter gibt es eben Serien oder regelmäßige Filmproduktionen, die der HR macht im Bereich Krimi. Mhm. Und da wäre es fast schon eine Art Wunder, wenn die eine neue Serie oder sowas aus dem Boden stampfen würden. Ja.
Dann doch Netflix.
Ja, das ist, also wenn du lachst, das ist realistischer sozusagen. Ich hab keine Entschuldigung. Das ist realistischer, ja. Es ist insofern bei der Art Krimis unrealistisch, weil die eher nicht solche Lokalkolorit-Krimis verfilmen würden. Aber sagen wir mal, dass die offener sind für Neues, weil die ja permanent neue Serien machen müssen. Die brauchen ja Content, die brauchen ja neue Stoffe und so weiter. Ja. Deswegen machen die viel mehr Neues als der HR. Die hängen in ihren angestammten Serien drin und werden diese Pfade auch erstmal nicht verlassen. Mhm. Ja. Einzelfilme, also singulären Rauscher, ja, jetzt daran Film, ein Krimi-Film, einen einzigen Film draus zu machen mit einer Geschichte der Serie, das schon eher. Ja. Also da bestünde zumindest mal die Möglichkeit, da mal drüber nachzudenken.
Das finde ich spannend. Also ich fange erstmal an zu lesen, aber es hat mich trotzdem interessiert, weil es ist ja oft so, dass dann irgendwas kommt noch oder so. Also ich finde es auch nicht abwegig, weil ganz ehrlich, die Tatorte, ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da, ich bin da nicht dran, muss ich gestehen.
Was denn?
Tatort.
In der Frankfurt. Es
gibt gerade aktuell Frankfurter Tatorte.
Mhm.
Okay. Ja. Dann muss ich mich da besser informieren. Ja.
Ist nicht schlimm. Ja. Ich wollte auch immer mal wieder hingucken, aber da ist auch dieses Zeitding. Weil ich würde es dann gern, wenn, im Fernsehen gucken, wenn er dann wirklich kommt.
Mhm.
Und wenn, weil ich finde dann das.
So wie früher.
Genau, so wie früher. Weil das dann irgendwie im Nachhinein zu streamen ist so. Weiß nicht.
Das geht aber auch.
Klar kann man machen, auf jeden Fall.
Ich habe gerade die ARD-Mediathek für mich gefunden.
Wegen der Hip-Hop-Dokumentation bestimmt, gell?
Nee.
Aber deswegen habe ich sie für mich entdeckt.
Immer weißt du, dass es sowas gibt. Guckst du auch Teletext?
Weißt du warum? Das ist der Videotext, meinst du, oder?
Ja.
Ja, den mache ich manchmal an, wenn ich...
Nach dem Wetter guckst.
Nee, wenn ich wissen will, was gerade läuft.
Da gibt es so ein Guide bei mir auf dem...
Nee, bei mir nicht. Ich habe einen ganz alten Fernseher. Ich habe einen ganz alten Fernseher. Ich muss auch noch aufstehen zum Umschalten. Ja, was denn, Tobi? Was sollst du? Na gut, ich glaube, Gerd hat gesagt, was in der Zukunft noch kommt.
Ja.
Magst du noch was loswerden? Magst du jemanden grüßen? So wie früher im Radio. Magst du noch jemanden grüßen?
Also das nicht. Also, ich weiß nicht, wenn ihr, also ich könnte natürlich zur Buchbranche und Buchmesse und zum Thema Schreiben und Lesen, könnte ich noch 1000 Sachen erzählen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich arbeite ja selbst auch noch als Lektor und so weiter. Also das sind alles auch noch mal so andere Bereiche und so. Aber dann bräuchte man halt jetzt noch Zeit.
Bräuchte man viele Stunden.
Ja.
Also was ja immer funktioniert, was wir, außer bei einem Protagonisten, der langsam auch echt oft genug hier war, ich möchte jetzt auch nicht seinen Namen nennen, sonst machen wir noch wieder Werbung für ihn. Er weiß schon, wie wir meinen. Ist natürlich immer, also ist ja eine Bar, ja. Also die ist ja quasi stets offen. Das heißt, es spricht ja nichts gegen eine weitere Folge und gegen eine
Wiederkehr.
Doch sagt man doch Wiederkehr, oder? Ein Wiederbesuch. Ja. Keine Ahnung. Nee, klar, ja. Können wir gerne machen. Aber ich glaube auch, wir haben ja auch gemerkt, dass ich glaube, wir sollten jetzt aus der Folge zum Beispiel heute kein 36-stündiges Hörbuch, nee, 56-Stunden Hörbuch machen. Das wird hart, glaube ich.
So ein Stephen King.
Genau, so ein Stephen King.
Nee, glaube ich auch nicht.
Das ist aber bis jetzt der längste, auch den ich mir runtergeladen habe.
Ich glaube, The Stand hat auch so 1000 Seiten oder so, oder noch mehr sogar.
Ja, ich weiß es nicht. Also
gedrucktes Buch.
Ich habe das nicht als gedrucktes Buch. Ich muss nur dazu sagen, ich habe halt als Jugendlicher immer die King-Bücher gelesen und jetzt habe ich es mal, weil die gab es irgendwie zum halben. Also du konntest zwei Bücher für einen und dann habe ich mir ein paar runtergeladen.
Ich glaube, der ist auch neu aufgenommen worden, weil das Thema ist ja Pandemie.
Ja, vor allem.
Das ist ja Virus, Viruskatastrophe auf der ganzen Welt, glaube ich.
Sogar. Das, was ich runtergeladen habe, genau, ja. Und das, was ich runtergeladen habe, hat auch noch zusätzlich Stellen drin, die mal rausgestrichen wurden, weil es zu lange war. Also, okay. Die haben dann nochmal zusammengetragen. Ja. Okay, wir schweifen mal.
Ja,
auf jeden Fall, vielleicht möchte ich dazu noch was sagen. Ja, ich möchte noch was dazu sagen.
Mach.
Nee, weil ich finde, wir haben jetzt erstmal deine großen zwei Themen abgedeckt, nämlich deinen Verlag und dein Schriftsteller da sein. Und ich fand, da waren viele interessante Themen dabei. Ich würde dir jetzt auch noch weiter zuhören. Ich glaube, jetzt für die Folge würde ich jetzt mal auch sagen,
das Schlimme ist wirklich, langsam, dass auch während der Unterhaltung immer wieder was Neues sich öffnet, wo man sagt, stopp.
Ne? Ja. Also die Neugier ist auch noch nicht ganz gestillt, die ist auch immer noch da.
Definitiv.
Aber ich glaube, für diese Folge heute, die müssen wir erstmal verdauen. Weil ganz ehrlich, das hört sich negativ an. Ich meine es nicht, weil es sind so viele Informationen und so viele Sachen, erstmal zu gucken, alleine, dass du diesen Verlag aufgebaut hast und wie viele Bücher du geschrieben hast und was du alles gemacht hast und was du alles nebenher machst, nicht nebenher, aber gleichzeitig machst, parallel dazu. Aber
ich erzähle noch halt zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, das ist nämlich gerade neulich passiert. Ich lese immer während der Buchmesse im Maritimhotel, also quasi direkt neben der Festhalle. Da gibt es immer so Lesereisen zur Buchmesse. Also da ist irgendeine Zeitung, Neue Osnabrücker Zeitung oder so. Und die kommen dann mit 35 Leuten nach Frankfurt und besuchen die Buchmesse und sind im Maritim untergebracht. Und abends ist dann da irgendwie Dinner und Lesung. Ja? Also damit sie eben so ein bisschen Frankfurt lokal koloriert und ich erzähle ihnen was. Und da ist Folgendes passiert. Ich habe angefangen zu lesen, ja, zwei kleine Szenen, zwei kurze Szenen, und dann hat jemand eine Frage gestellt und dann hat eins das andere ergeben und ich habe dann 2 Stunden lang Fragen beantwortet, erzählt, dann dies, dann wieder eine Frage, dann die, also die waren so interessiert, die kamen dann vom Hölzchen aufs Stöckchen, die wollten dann Goethe und Goethehaus und Buchmesse und Buchmarkt und TikTok und so weiter. Und irgendwann sagte die Reiseleiterin, Herr Fischer, es ist 22:30, was ist mit Lesen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann jetzt weiterlesen, dann dauert das Ganze noch mal eine Dreiviertelstunde oder so, macht das überhaupt Sinn jetzt noch? Ja? Und dann haben wir quasi die Lesung abgebrochen und ich hatte nur zwei klitzekleine Szenen gelesen und den Rest nur erzählt und Fragen beantwortet, weil die sich da auch so reingesteigert haben. Mhm. Ja? Das passiert.
Aber am Ende hat es ja wahrscheinlich trotzdem einen sehr positiven Effekt gehabt.
Super Effekt, weil die natürlich, da merkst du halt, sagen wir mal, das sind ja Leute, die fahren auf eine Buchmesse und kommen dann das erste Mal mit einem Autor in Kontakt und in einen Austausch und auch gleichzeitig, weil ich ja auch Verleger bin, was für die natürlich auch wahnsinnig spannend, das erlebt man auch selten, dass man quasi einem Verleger gegenüber sitzt und irgendwas über Buchherstellung, über Manuskripte, übers Lektorieren oder über sonst irgendwas, was mit Büchern zu tun hat, erfährt. Ja. Mhm. Oder auch so Insider-Sachen aus dem Buchmarkt. Ja. Also das, ja, und da brennen die Leute. Also das habe ich gemerkt. Ja.
Ich hab Monats sind es Tausende, das ist unser Konzept.
Ja. Einmal das, plus ich habe es ja heute auch gemerkt. Also dann kommt ein Stichwort und dann würde man eigentlich schon gern wieder die nächste Frage oder eine andere Frage stellen, die aber eigentlich einen dann schon fast wieder woanders hinführt. Ne, jetzt, wie du gerade gesagt hast, von wie schreibt man ein Buch zu, wie wird es eigentlich hergestellt und so weiter und so fort. Ne? Also da kann man wahrscheinlich, da können wir wirklich...
Ja, das war vorhin schon so. Da hätte ich auch noch wieder Fragen stellen können.
56 Stunden. Ich glaube, ein Film, der hieß nur 48 Stunden.
Eddie Murphy.
Eddie Murphy, genau. Ja. Machen wir eine Podcast-Folge.
Der hat doch auch gelogen.
Nur 48 Stunden, dann versuchen wir 48 Stunden durchzuhalten, am Stück aufnehmen.
Ja, aber guck mal, das war doch auch gelogen. Er sagte, er hieß nur 48 Stunden. Und was gab's? Und wieder 48 Stunden, war der zweite Teil. Also es ist doch immer das Gleiche.
Sorry, okay. Das war nur so eine kurze Idee von mir.
Aber es gibt eine Serie, die ist 24, die geht immer eine Stunde.
Ne? Ja, kenne ich. Also ich habe noch nie geguckt.
Ich auch nicht.
super Infos heute.
Ja,
weißt du was? Ich habe eine Idee. Sitzen. Versuch doch einfach mal, heute deine letzten Worte in Form eines Sprechers vorzutragen. Ja?
Ganz ehrlich, wenn ich das mache, Ich mache das wirklich jeden Abend, weil ich ja vorlese und dann ja. Verstelle ich auch meine Stimme beim und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt Schlimmere als mich, gibt auch viel, viel bessere, aber wenn ich das jetzt so machen würde, dann würde ich mich ja selbst verarschen. Mhm. Weil das, was ich sage, könnte man dann nicht ernst nehmen.
Ernst nehmen, ja, verstehe ich.
Ich hoffe, dass du das...
Ich akzeptiere das.
Du okay. Liest dir auch mal was vor.
Ja. Danke. Oh Gott. Ganz ehrlich, es ist schlimm genug, wenn ich manchmal 3 Stunden lang hier sitzen muss mit dir und deine Stimme ertragen muss und dann nochmal danach die Folge mir teilweise anhören muss, damit ich das alles schön mache.
Jetzt aber gut.
Ja? So. Also, ich bedanke mich an der Stelle hier mal beim Gerd, dass du da warst.
Ja, ich danke euch für die Einladung.
Es war sehr, sehr interessant. Also, mehr als interessant, also wie gesagt, wir könnten immer noch weiter quatschen.
Also ich weiß zwar nicht, wie viel Uhr es ist, aber es ging schnell rum, meiner Meinung nach.
Wir haben die 3 Stunden auf jeden Fall geknackt.
Oh, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, wow. Ja, es geht manchmal schneller, als man denkt. Ich hatte vorhin noch kurz eine Idee, beziehungsweise ging es damit, glaube ich, eine Lesung oder sowas, genau, aber... wenn du Termine hast, schick die uns noch mal zu, auf jeden Fall. Ich sag nur, wenn irgendwas jetzt aktuell sein sollte.
Hab momentan nichts, weil das neue Buch im März erscheint und dann geht's erst wieder los.
Okay, super. Aber also, das steht auch auf seiner Homepage, die kann ich ja verlinken.
Genau, wir werden alles Mögliche...
Also die verlinke ich sowieso, weil da wird's alles, ja draufstehen.
Wir verlinken alles, wo man dich finden kann oder wo man auch Informationen über dich finden kann. Und ich würde...
TikTok, genau. Hast du eigentlich einen TikTok-Kanal? Ja, das wird Zeit dann.
Das wird eigentlich Zeit, gell?
Wir müssen eine Influencerin oder einen Influencer aufbauen.
Ja.
Der dann das
das wäre auf jeden Fall gut.
Also ich würde mich anbieten, aber ich bin zu alt.
Lieber nicht. Julian, komm, mach deine letzten Worte.
Ja, also heute meine letzten Worte, die geht um Fantasie. Ja, weil es ist mir vorhin aufgefallen und jetzt auch, als ich dir die ganze Zeit zugehört habe. Das ist einfach so, das ist eigentlich so ein wichtiger Part in unserem Leben, weil heutzutage flieht man ja auch immer aus diesem Alltag, aber auf eine andere Art und Weise. Man versucht immer zu verdrängen oder sich in irgendwelche, Shorts, TikToks oder sonst irgendwas zu verkriechen und damit irgendwie abzuschalten oder sowas. Aber ich finde, ich will nicht sagen, dass das prinzipiell falsch ist, weil jeder eine andere Art hat, damit umzugehen und diese Generation macht das vielleicht so. Aber ich finde, für mich ist es wichtig, auch einfach dem Alltag mal entfliehen zu können, um nicht davor wegzurennen, sondern, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine neue Welt zu eröffnen, zu erkunden und durch das Lesen erweitert man seinen Horizont. Also man reist, ohne zu reisen, man lernt Leute kennen, ohne diese Leute kennenzulernen, weil sie vor einem stehen und das Gehirn fängt an, ein Eigenleben zu entwickeln und man stellt sich die Menschen vor, man stellt sich die Länder vor, man stellt sich die Umgebung vor und alles drum und dran. Und ich finde das sehr wichtig für einen selber und für wie ich vorhin gesagt habe, für die Sprache, für das Denken, für die Fantasie, weil man dadurch auch lernt, sich selber zu verstehen und sich selber ausdrücken zu können und seine Fantasie und seine Geschichten und seine Gedanken irgendwie, sei es auch selber aufzuschreiben oder in eine andere Art und Weise zu denken oder sich selber damit auseinanderzusetzen, das ist für mich auch nochmal etwas, wo man selber dran wächst. Einfach. Man lernt sich selber kennen, indem man Geschichten oder Bücher von anderen liest oder und sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Also man geht mit jedem Wort, mit jedem Buch, geht man Schritte weiter, auch mit sich selbst, finde ich. Und deshalb fehlt mir das heute ein bisschen zu sehr. Und deshalb ist heute meine Message, mehr lesen. Ganz einfach, egal was ihr wollt, aber lest einfach mehr. Natürlich wird sich dann rauskristallisieren, dass das eine besser als das andere ist, aber einfach mal anfangen und dann seinen Weg finden, was gefällt einem, was möchte man weiterlesen oder in welche Richtung geht's. Aber einfach mal wieder ein Buch in die Hand nehmen oder wegen mir auch einen Reader in die Hand nehmen und einfach mehr lesen.
Das hast du schön gesagt.
Gute Botschaft.
Cowboy, 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 Cowboy Schorle.